Shh, just quiet quickly, please.
Fast Live.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Die Big Show 553, Sportradio 360. Man darf und soll uns gerne unterstützen. Nach wie vor Steilpass at Sportradio 360. Das ist die Mailadresse, 360.de natürlich. Das ist die Mailadresse. Da bekommt ihr alle Informationen. Es geht los mit einem großen Fußballblock, eine Dreiviertelstunde mit Martin Konrad, mit Michael Leopold, mit Toni Tomic. Alle von Sky. Ziemlich österreichlastig, aber sehr unterhaltsam. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Dann geht's weiter mit Götze in einer Dreiviertelstunde eben und Uwe Semra zum Handball. In einer Stunde, drei Minuten der große Motorsport-Block. Zunächst mit Stefan der Weiß-Heinrich und Eddie Milke und dann zu Formel 1 mit Stefan Ehlen und Christian Nimmervoll nach 1,22. Wer ist soweit? Nach 1,40 die Power Rankings mit Producer Junior Robin nach 1,52. Ein letztes Mal in dieser Saison noch Skispringer mit Volker Kreisler von der SZ nach 2,11. Baseball, Tom Heberlein und die Legende Günther Zapf, hauptsächlich über die National League. Nach 2,32 melden wir uns dann bei Heiko Olderb in Boston. Auch da geht's wieder um Fußball, über die Kanadier und über die US-Amerikaner. Nach 2,51 dann die NBA mit André Vogt, aber auch ein kleines bisschen was Feingeistiges. Hört da mal rein. Nach 3,8 das Rollenspiel mit dem Anchorman und nach 3,13 noch Tennis mit Sebastian Kaiser und mit Paul Häuser. Auf geht's. Los geht's in der Big Show 553 mit einem Triumvirat, das zur Gänze bei Sky in Lohn und Brot steht. Ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder Michael Leopold ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Leo.
Schönen guten Morgen. Höre ich da im Unterton, dass du meine,
ja,
meine Teilnahme
ja
hier ja, quasi so ein bisschen kritisieren möchtest? Das hängt auch mit den Anfragen zusammen, ne?
Das ist korrekt, ja. Viel öfter, aber das jetzt ohne Unterton, viel öfter als Michael Leopold bei uns zu Gast sind. Zum einen, ich glaube, ich erreiche ihn in Graz, Martin Konrad von Sky Sport Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
Ja, guten Morgen. Für mich gilt nicht, willst du etwas gelten, mach dich selten. Aber trotzdem bin ich dabei.
Ja, natürlich. Und Toni Tomic in München ebenfalls von Sky. Guten Morgen, lieber Toni.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Martin, ich habe mit Leo gestern ein bisschen telefoniert und ich spüre bei Michael Leopold eine große Liebe zu Österreich und vielleicht sogar zur österreichischen Fußballnationalmannschaft und ich krieg's vielleicht nicht mehr also Wort für Wort zusammen, buchstäblich, aber doch sinngemäß fragt mich Leo dann, ja, aber habt ihr wirklich keine so gute Nationalmannschaft? Sinngemäß wohlgemerkt. Vielleicht hat er auch die Frage anders gestellt und ich musste ihm sagen, nein, Leo, wir, unsere Nationalmannschaft wird überschätzt, Martin. Und ich glaube, das ist wirklich so.
Aber Martin, bevor du loslegst, das war eine rhetorische Frage.
Ach so, nur ganz okay, kurz. Gut.
Und wenn wir darüber sprechen, weil wir haben in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, ich halte den Ball flach, wie man so schön möchte. Und ich finde die Erwartungshaltung viel zu hoch und es ist auch überschätzt, diese Mannschaft. Wir hatten zwei Führungsspieler, nämlich mit Alaba und als Sabitzer noch bei Leipzig gespielt hat. Jetzt bin ich der Meinung, es ist momentan nur mehr einer. Und wenn wir die Gegner ansehen wie Wales, natürlich muss man gewinnen, will man zu einer Weltmeisterschaft. Das ist ja außer Pflicht, es ist Pflicht zu gewinnen, um aufzusteigen, aber wenn man sich den Kader ansieht von Wales oder den Kader von Österreich, ja, bei Österreich gibt es, um nur ein Beispiel zu nennen, da gibt es Spieler wie Leiner von Gladbach, wie Leimer von Leipzig, das ist alles Bundesliga und wir sehen aus Österreich natürlich die deutsche Bundesliga, aber wenn ich mir den Kader von Wales ansehe, da gibt es Spieler aus der Premier League und aus der Championship und jetzt soll mir einer sagen, warum das unser Team deshalb besser ist als jenes etwa aus Wales oder aus Schottland. Es ist eben nicht so und deswegen glaube ich, dass die Erwartungshaltung zu groß ist und Fakt ist, es gibt nur 13 Teilnehmer aus Europa und Österreich, würde ich sagen, gehört in Europa, was die Nationalmannschaft betrifft, zwischen 10 und 20 und dann wird es eben eng. Und dann kann es funktionieren oder eben nicht funktionieren, wie aktuell.
Ja, Martin, ich bin 100% bei dir. Und das ist ja, weil du die Erwartungshaltung ansprichst, der generelle Fehler ist ja schon mal zu denken, ja, wir schlagen Wales, definitiv. Ja, warum? Also wie kommt man auf die Idee? Ne? Du hast die Unterschiedsspieler angesprochen. Wenn du dir eure Startelf aus dem Wales-Spiel nochmal anguckst, dann würde ich so formulieren, Jens, und das zahlt auf die Frage ein, die wir gestern auch andiskutiert haben im Vorgespräch, das ist eine Mannschaft mit interessanten Spielern, ja. Aber da sind keine 5, 6 Spieler dabei, die in den Top 5 Ligen Europas bei Spitzenvereinen spielen. Dann kommt noch hinzu, dass du Xaver Schlager, der vielleicht mit Sicherheit einer eurer Führungsspieler sein könnte, aus einer langen Verletzung kommt, dass Sabitzer bei den Bayern wenig Spielpraxis hat, dass Seiwald ist ein Shootingstar, aber spielt, machen wir uns nichts vor, im Endeffekt auch seine erste wirklich in Anführungszeichen große Saison. Leiner kam aus einer langen Verletzung. Dragovic wissen wir auch inzwischen, wo er spielt. Das hat ja alles Gründe. Und da bin ich bei dir, Martin. Und daraus eine Erwartungshaltung zu kreieren, um zu sagen, naja, Wales ist für uns kein Thema, die schlagen wir oder die müssen wir schlagen. Der Erwartungshaltung kann ich tatsächlich wenig abgewinnen und ich kann sie auch nicht verstehen.
Und in dieser Erwartungshaltung, aber Toni, du warst auch immer jemand, der den Coach der österreichischen Fußballnationalmannschaft, Franco Foda, der jetzt ja nicht mehr Coach ist, wir werden vielleicht gleich darüber spekulieren, wer es werden könnte, aber Toni, du hast ja auch gleich immer gesagt, naja, also mit Foda wird das nichts. Also ich sehe da jetzt den Trainer nicht so sehr in der Pflicht, auch nicht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Toni, aber Marko Arnautović hat ihn ja eigentlich dann noch in höchsten Tönen gelobt am Dienstag vor dem Schottlandspiel.
Ja gut, ich sage mal so, ich bin jetzt auch nicht so richtig gut im Thema drin, um zu sagen, dass ich jedes Spiel gesehen habe, dass ich sagen kann, da gibt's eine Entwicklung. Aber ich habe bei Österreich ehrlich gesagt, also wenn man sie bei der Euro gesehen hat, dann muss man natürlich schon festhalten, dass sie durchaus ein gewisses spielerisches Niveau besitzen, einhergehend logischerweise mit der Herkunft der Spieler beziehungsweise dort, wo die Spieler spielen. Ich finde, so jetzt klingelt bei mir das Telefon, jetzt muss ich kurz leiser machen. Ich finde, das ist immer mein Credo, Mannschaften sind immer ein Abbild ihrer Trainer. Ihr müsst mich korrigieren, ich meine, Franco Foda hat jetzt auch sicherlich auf österreichischer Clubebene einiges bewirkt, aber ich glaube, er hat jetzt auch keine großen Bäume rausgerissen. Und wenn man irgendwann mal nach 2 Jahren, er ist jetzt 4,5 Jahre da gewesen, wenn man nach 2 Jahren irgendwo keine Entwicklung sieht, dann muss man sich sicherlich bei dem Verband dann auch mal Gedanken machen. Und weiß nicht, ob so eine einfach eine Teilnahme bei der Euro 2020, die ja dann 21 war, dann reicht, um sozusagen zu sagen, ja, also das ist unser Trainer und der hat jetzt also wirklich eine erfolgreiche Generation geführt. Ich finde, so eine Generation, also wie sie jetzt ist, sie ist sicherlich nicht, wie Martin gesagt hat, Top 5 in Europa, aber aus dieser Generation hätte man sicherlich mehr rausholen können und rausholen müssen, finde ich.
Und ja, Toni, wenn ich dir da einmal ins Wort fallen darf, ne? Weil du sagst, die Mannschaft ist ein Abbild des Trainers. Du lobst sie bei der Europameisterschaft, Achtelfinale, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Die Aufstellung, die Startelf vom Achtelfinale bei der Europameisterschaft gegen Italien war bis auf Grilic, Seiwald, exakt genau die gleiche, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
Und, also, und der Torwart, also der ja. Bachmann hat, glaube ich, gespielt.
Das war genau, der Torwart und Grilic hat gespielt bei der EM anstelle von Seiwald.
Ja, ja, also was ich sagen will, die 90 Minuten in Italien waren sicherlich, da kann man stolz sein, aber wenn ich lese im Nachhinein, dass Österreich, glaube ich, gegen nur ein einziges Team, das vor ihnen in der FIFA-Weltrangliste
gewonnen hat. Gegen keins. Ich korrigiere dich, gegen keins.
Gegen keins.
Aha, okay.
Sie haben gegen keines gewonnen und gegen eines unentschieden gespielt, ja. aber
man kann über die
Rangliste natürlich
das auch diskutieren. Das ist natürlich zu wenig, also sorry.
Ja, aber man kann es von verschiedenen Seiten sehen natürlich, und das ist noch einmal, die Ansprüche sind meines Erachtens zu hoch. Österreich war 2021 bei der Europameisterschaft, wie auch 2016, war erstmals in einer K.O.-Phase, also in dem Fall, wir haben gerade darüber gesprochen, Achtelfinale gegen Italien, und Österreich ist außerdem in der Nations League aufgestiegen, ist jetzt in jener Gruppe, in der auch noch Deutschland ist, obwohl Deutschland ja eigentlich abgestiegen wäre, aber es wurde ja aufgestockt. Also insofern spielt man in der unter Anführungszeichen mit dem Besten, jetzt im Juni dann unter anderem Toni gegen Kroatien, gegen Dänemark und gegen Frankreich. Das wird dann ohnehin für Österreich eine herausfordernde Angelegenheit. Ich will aber auch damit dokumentieren, dass Österreich, das Nationalteam, finde ich, dort spielt, wo es auch kaum besser wird. Das muss man auch einmal akzeptieren. Und ich glaube auch, dass wenn wir über den Trainer sprechen, ich meine, ein Teamchef, auch da fordern ja viele Entwicklung. Das ist ja gut und schön, aber ich meine, ich erzähle euch auch nichts Neues. 5 Lehrgänge zu 10 Tagen, wenn es viel ist, und darunter dann teilweise auch 3 Spiele, wo du, so wie Alaba kommt am Montag aus Madrid nach einem 0-4 in Klassiko, am Dienstag Regeneration, am Mittwoch wird nach Cardiff geflogen, Abschlusstraining, am Donnerstag wird gespielt. Jetzt soll mir einer erzählen, was dein Trainer entwickeln soll. Also ich wiederhole mich, du brauchst die besten Spieler, du brauchst Mentalität, Identität und du brauchst einen Menschenfänger. Im Idealfall. Und
dann, ich glaube in erster Linie, Martin, dass du als Nationalcoach einen Menschenfänger brauchst. Ich glaube, dass du jemand brauchst, der diesen Wohlfühlcharakter. Guck auf Deutschland, sprechen ja immer alle noch vom Weltmeistertitel, Campo Bahia etc. Du brauchst diesen Wohlfühlcharakter. Und wo ich zum Beispiel überhaupt nicht mitgehe, ist diese Diskussion, ja, der Foda, er hat so viele Spieler, die durch die Salzburg-Schule gehen, da musst du anlaufen, da musst du pressen. Naja, also du hast es ja gerade gesagt, du brauchst die besten Spieler, und wenn du die besten zusammenholst, dann hast du auch in Österreich übrigens nicht nur welche, die übers Pressing und übers Gegenpressing kommen, ja. Also die Diskussion ist mir zum Beispiel viel zu einfach, und glaube ich, wird auch dem Trainer nicht gerecht. Also ich finde, das muss man auch an der Stelle nochmal sagen. Und ja, ich bin total bei dir, dass ist es am Ende stets und fällt natürlich auch mit der Qualität der Spieler. Und da würde ich mich wiederholen, das sind gute Spieler, das sind auch, wenn ich auf Baumgartner blicke beispielsweise, auf Seiwald, auf Schlager, das sind sehr, sehr interessante Spieler, aber aus Gründen, die ich heute auch schon genannt habe, eingangs der Show, ja, das ist aber trotzdem einfach im Moment, wie du sagst, nicht oberstes Top 5 oder Top 10 Regal Europa in der Breite. Ja, und insofern bin ich 100% bei dem, was du sagst.
Toni, du hattest angesetzt.
Ich wollte eigentlich nur bei Martin sagen, dass man in 2 Tagen da nichts mehr entwickeln kann. Er hatte ja die Zeit davor schon. Also wenn er sagt, dass Alaba am Montag dann aus Madrid kommt und am Mittwoch dann nach Cardiff fliegt. Ich glaube, in den 2 Tagen, machen wir uns nichts vor, kann man gar nichts mehr entwickeln. Also wenn man bis jetzt dann nichts mehr entwickelt hat, sozusagen bis dato, dann schafft man auch in 2 Tagen nichts mehr. Das ist ja ein Prozess. Und in 4,5 Jahren finde ich schon, dass man etwas entwickeln hätte können.
Ja, ist auch, könnte ich jetzt sagen. Es ist ja auch etwas entwickelt worden. Denn, wie gesagt, wir reden ja jetzt über Ergebnisse. Es ist der dritt erfolgreichste Trainer in der gesamten über 100-jährigen Geschichte des österreichischen Fußballbundes. Wenn ich jetzt nur auf die Ergebnisse blicke, man kann natürlich wieder inhaltlich dann debattieren. Ist es so? Fakt ist, Baumgartner, übrigens finde ich ja einer der spannendsten Spieler dieser Nationalmannschaft, läuft in der 3. Minute allein aufs Tor. Trifft nicht. Alaba, sage ich, Arnautovic, dessen Zeit ja ohnehin vorbei ist,
absolut,
läuft auch alleine aufs Tor, legt sich den Ball zu weit nach vorne. Ich will mir damit nur zum Ausdruck bringen.
Ja, und hinten hat Baumgartner übrigens auch Aktien drin, ne?
Genau.
Ja, hinten hat er auch Aktien drin, muss auch mal ganz klar sagen, ne? Das ist halt ein junger Spieler, ja?
Genau, aber da steht es 1-0, dann reden wir vielleicht heute über etwas anderes. Ich will damit nur sagen, Bale haut dann diesen Freistoß rein, Weltklasse, aber auf diesem Niveau geht es eben um 1-2 Möglichkeiten. Das ist ja nichts Neues, das sehen wir in der Champions League, das sehen wir doch auch dort. Es geht dann darum, dass du aus diesen 2-3 Möglichkeiten das Führungstor erzielst, und dann müssen Wales aktiv sein. Und dann kritisieren alle Österreich, da gibt es keine Lösungen. Naja, weil das Schwierigste ist, das sehen wir auch überall, gegen eine 5er- und 4er-Reihe zu agieren, die dann im Konter, und das muss man den Walisern ja lassen, wirklich gefährlich auch war. Ja, also da war ja auch Speed drinnen und so weiter. Also ich will nur sagen, es ist Entwicklung einerseits, ja, aber auf der anderen Seite Entwicklung ist ja auch eben Mentalität. und das will ich gleich zum Ausdruck bringen, in diesen wenigen Trainingseinheiten kannst du nicht spielerisch Faszinierendes entwickeln. Und zu guter Letzt noch, weil das auch der Michael angesprochen hat, mit dieser Red Bull-Geschichte, die da in Österreich auch entstanden ist. Ich meine, das wisst ihr in Deutschland am besten. Was ist die Red Bull-Philosophie? Allein wenn ich hernehme Nagelsmann, dann Marsch und jetzt Tedesco bei Leipzig, dann sollte mir einer sagen, das ist eine stringente Philosophie. Ja, der eine hat Ballbesitz gehabt, ich brauche es euch alles nicht erzählen, ihr wisst das ohnehin. Also es ist, ja. ist absurd.
Ja, das wird ja im Endeffekt wird's ja immer auf die Situationen gegen den Ball runtergebrochen, Pressing gegen Pressing. Ne? Aber es gibt halt auch noch ein Spiel mit Ball.
Naja, und da scheitern wir.
Und wo eroberst du die Bälle? Wie weit ist der Weg zum gegnerischen Tor? Das ist ja quasi die Diskussion, die im Zuge dieser Debatte immer geführt wird. Aber wo ich ja hin will, Martin oder Toni auch, wir haben jetzt im Endeffekt so ein bisschen über das große Ganze gesprochen, es sind ein paar Namen gefallen. Aber guck dir doch die Mannschaft mal genau an. Fangen wir mal vorne an. Arnautovic, hast du gerade schon gesagt, über den Zenit ist wahrscheinlich einfach vorbei, auf oberstem Regal. Ja? Wer kommt nach? Kalajdzic. Kalajdzic spielt im Moment gegen den Abstieg in der Fußball-Bundesliga und kommt aus einer ganz langen Verletzung. Ja? Also gucken wir mal. Dann gehe ich ganz hinter. Torwart, glaube ich, ist ein Thema, das euch seit Jahren beschäftigt. Ne? Ist Penz, weil er vielleicht auch der beste Fußballer ist, ist er die Lösung auf Jahre? Ich kann es nicht einschätzen, sage ich ganz offen. Dazu sehe ich ihn viel zu selten. Und dann gehst du durch. Achse. Dragovic. Ist das oberstes Regal?
Nie gewesen, Leo.
Ja, eben. Dann sind wir bei Schlager, Sabitzer und dann sind wir wieder vorne. Also ich bin total bei Martin, wenn ich sage, ich glaube, man muss der Realität da ein bisschen ins Auge blicken. Und ich glaube auch, dass für den Nachfolger, Martin hat ja die nächsten Aufgaben schon angesprochen, ich meine, eine Aufwärmphase hast du nicht. Ne? Also das musst du dir schon gut überlegen, ob du das machst.
Ja, und ich überlege mir halt, ich habe den Deutschen wann haben sie gespielt? Am Dienstagabend in den Niederlanden zugeschaut. Ich frage mich halt auch, wer von den Österreichern würde realistischerweise im deutschen Team ein Leiberl haben? Und natürlich würde Alaba auf irgendeiner Position, für den würde man eine finden und vielleicht Baumgarten, aber dann sind wir auch schon fertig. Und Deutschland ist halt oberstes Regal, auch wenn viele Leute glauben, dass sie nicht um den WM-Titel mitspielen. Ich glaube das übrigens schon. Am Ende des Jahres.
Aber trotzdem möchte ich es übrigens nicht komplett negativ sehen. Nochmal, das sind interessante Spieler mit dabei und ich glaube auch beim ÖFB tut sich einiges und man hat viel verändert. Ich glaube, Martin, das kannst du besser ausführen als ich. Ich glaube, ihr habt immer noch in der obersten Etage im Präsidium dieses Problem, dass die Landesfürsten, die jetzt klassisch nicht aus dem Fußball kommen, sehr, sehr viel Macht haben und Entscheidungen treffen, ohne wahrscheinlich das ganz große Fußball Fachwissen zu haben, so formuliere ich es mal vorsichtig. Trotzdem tut sich ja auch beim ÖFB viel und es wurde ja auch viel angeschoben, ja. Und wie du schon gesagt hast, Martin, also ein Stück weit Entwicklung ist ja da schon auch zu sehen, ja. Und ich finde es ganz spannend, wie die Nachfolge geregelt wird und dann sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, ne?
Ja, nur ein Satz. Natürlich ist etwas passiert, weil sonst wäre ja Österreich nicht 2016 und 2021 bei der Europameisterschaft gewesen. Da ist eben in den Nullerjahren wurden Akademien gegründet und jetzt erntet man eben. Und dann kam noch mit Salzburg dieser Rangnickweg seit 2012. Also da sind ja trotzdem auch Spieler dabei, wie wir wissen, auch wenn es sehr viele Legionäre sind und junge, interessante Spieler aus dem Ausland. Aber natürlich ist da etwas entwickelt worden. Also das kann man überhaupt nicht. Und der ÖFB ist eben mehr als nur die Nationalmannschaft, auch wenn natürlich alles, wie auch beim DFB, auf die Nationalmannschaft blickt. Und zu guter Letzt, ja, die Verbandspräsidenten, die auch für den Breitensport zuständig sind, bestimmen mit den Teamchef, aber nicht nur. Da ist auch die österreichische Fußball-Bundesliga, die ja immerhin in Europa in der Fünfjahreswertung auf Platz 8 liegt, mit drei Vertretern drinnen. Das heißt, ohne die drei geht's kaum. Das war auch bisher so. Und dann gibt es eine Sportkommission, die auch bei der Trainersuche in der Suche involviert ist. Die besteht aus 8, jetzt 10 Mitgliedern, wovon die Hälfte aus der Bundesliga ist. Auch unter anderem Christoph Freund, der Sportdirektor von Salzburg. Also ich will damit nur sagen, da ist schon auch Expertise da und nicht nur der Grüß-August-Präsident, der dann sagt, der jetzt sagt, du wirst jetzt neuer Teamchef.
So. Die Frage ist ja, was denkst du denn, Martin? Jetzt, ich stelle mir eine Frage. Geht's beim ÖFB, weil du ja, glaube ich, auch gerade durch Corona jetzt auch nochmal schon auch finanziell, glaube ich, in engen Leitplanken arbeiten musst, sind sie mutig genug für eine komplett innovative Lösung Und oder werden jetzt die Klassikernamen Glasner, Hütter, Hasenhüttl, Stöger, Herzog, weil er schon mal eine Nationalmannschaft hat, diskutiert. Bei Stöger denke ich übrigens, dass er Fußball vom Fußballdenken sehr nahe an dem ist, wie Foda spielen lässt. Ja. Bei Hasenhüttl weiß ich nicht, ob man den bekommen kann. Bei Hütter könnte ich es mir vielleicht sogar vorstellen, bei Glasner wieder eher nicht. Das, finde ich, wird eine ganz spannende Frage sein. In welche Richtung gehst du? Diskutierst du jetzt wirklich die genannten Namen oder sagst du, wir hauen mal eine komplett innovative und mutige Lösung raus?
Die Frage ist, was ist mutig und innovativ? Ist
das wollen ja, ich auch nicht sagen. Also ich sage es mal so, das ist wahrscheinlich keine Diskussion, weil der ganz andere Ziele hat, aber wäre Jaisle zum Beispiel, das ist eine innovative, mutige Lösung, du weißt, was ich meine. Wenn ich sage, der macht einen guten Job, der ist in Österreich, der kennt uns, ich glaube auch, dass er auf alle Fälle deutschsprachig und wahrscheinlich sogar, da würde Jaisle dann wieder ausscheiden, ein österreichischer Pass wäre, glaube ich, schon hilfreich oder ist, glaube ich, das, was sie auch bevorzugen. Aber ist auch so eine Lösung denkbar?
Ja, also die beiden letzten Trainer waren ja nicht aus Österreich. Koller und Foda sind ja auch, wenn der Foda jetzt seit 20 Jahren in Österreich lebt. Oder seit 25 Jahren.
Aber ich habe mir so ein bisschen durchgehört zuletzt, aber vielleicht täusche ich mich.
Nein. Übrigens, auch das hab ich mir jetzt angesehen. Es gibt unter den Top 15 oder Top 20 in Europa ausschließlich Teamchef aus dem eigenen Land, bis auf einen,
nämlich Belgien.
Ja. Der Martinez. Genau. Ja. Also ich will nur sagen, also auch weil in Österreich heißt es immer nur diese Verhaberung, ja. Jetzt könnte man sagen, dann ist es offensichtlich überall so. Das ist zum einen. Zum anderen, Jaisle, also da bin ich noch einmal dafür. Ich glaube eben, du brauchst jemanden, der diese Funktion auch anders wahrnimmt als eine Funktion bei einem Club. Und Jaisle hat, glaube ich, ganz andere Ziele.
Das habe ich ja gesagt, ist eine innovative Lösung. Ich wollte ein Beispiel bringen.
Ja. Aber ich glaube, das sehe ich also in dem Fall auch nicht. Und bei den anderen genannten muss ich sagen, ich meine, da scheiden ein paar schon einmal aus, weil die, glaube ich, jetzt ganz andere Aufgaben haben, in einem anderen Gehaltssegment sind. Bis auf Peter Stöger, sage ich mal, und Andi Herzog, die natürlich jetzt auch, sage ich einmal, also der Stöger vor allem, frei sind und der Herzog, der in der österreichischen Bundesliga bei der Admira arbeitet, aber im Großen und Ganzen wäre das natürlich, sind es die logischen Kandidaten. Und auch da bin ich bei dir, da wird natürlich es in erster Linie davon abhängen, wie sie die Ansprache haben und welchen Zugang sie zu einer Truppe finden, ob sie Nuancen verändern, wie zum Beispiel, was ist mit Dragovic, was ist mit Arnautovic, ob sie da einfach einen Cut auch machen bei ein paar Spielern. Und es gibt schon wieder die Nächsten, und das sieht man auch in der U21, da sind einige, die eigentlich darauf warten, auch in der A-Nationalmannschaft anzukommen. Also ich würde sagen, diese von dir angesprochenen Herren, da dürfte eher jemand dabei sein, als möglicherweise bei der sogenannten überraschenden anderen Lösung.
Pass auf, Martin, eine Frage wollte ich dir stellen. Wir machen gleich eine kurze Pause. Aber eine Frage wollte ich dir noch stellen. Was ist mit unserem lieben Freund Markus Schopp?
Ja, der kann natürlich, es gibt auch noch andere Namen, natürlich.
Naja, aber der Markus hat bewiesen, dass er in der Bundesliga zumindest mit wenig viel machen kann. Ja. Gut, in England hat es nicht funktioniert, der ist frei.
Ich finde es noch einmal, ich habe ein Problem damit, in den letzten Tagen ein paar Mal durfte ich da auch meinen Senf dazu abgeben. Aber eben, Nations League, Juni, ja, okay. Sollen wir da spielerisch gegen Frankreich und Kroatien spielen. Ich glaube, die haben eine Freude mit uns. Ja, weil dann wird es hinten tick-tack-tock gehen. Ich weiß nicht, ich muss mich doch auch an den Gegner ein bisschen richten, an die eigenen Möglichkeiten, die ich habe. Also ich finde das so fantasievoll. Das ist alles so träumerisch. Ja, wir möchten den schönsten Fußball spielen. Ja, Pep Guardiola, Manchester City, das kann auch schön sein. Manchmal ist es auch mühsam zuzusehen, wenn die da 400.000 Pässe spielen um den Strafraum herum. Aber der hat die weltbesten Spieler, trainiert sie jeden Tag. Das ist ja auch ein Unterschied. Also ich glaube, Man muss da ein bisschen, ja, echt mit mehr Realität an die Geschichte herangehen und dann vielleicht auch zufriedener sein mit Teilerfolgen.
Wir schauen gleich nach einer kurzen Pause weiter. Leo wird sich verabschieden, Leo, aber natürlich nicht ohne mir zu sagen, Austropop ist ja auch eine Forte von dir. Wir haben beide den Pass gesehen, die Kinetten, wo ich schlafe, von Wolfgang Ambros. Bist du immer schon auf dem Ambros-Zug gewesen oder warst du so wie ich eher Fraktion Fendrich?
Also du weißt ja, dass ich ein großes Faible für Österreich habe. Meine Frau ist ja Hamburgerin und die lacht sich immer tot und sagt, die Münchner, die Bayern haben mehr mit Österreich zu tun
natürlich
als mit dem Deutschland. Wahrscheinlich stimmt sogar. Ja. Fakt ist, dass ich ja mit Punkrock, das weißt du ja auch von unseren Music Specials, dass ich ja eigentlich aus der Punkrock-Ecke komme und das immer noch höre. Aber bei mir war tatsächlich in der Kindheit, wurde ganz viel Ambros gehört, auch im Freundeskreis. Und insofern kannte ich die Kinetten natürlich viele, viele Jahre vor dem Pass schon und hatte das Ambros Live-Album tatsächlich auch schon in den Anfang der 80er Jahre auf Vinyl.
Unfassbar. Und Nikolas Ovčarek kannte es übrigens nicht. Ich glaube, der hat das erst kennengelernt, habe ich jetzt in einer Dokumentation gesehen, im Pass. Kurze Pause in der Big Show 553.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 553. Michael Leopold ist da geblieben, denn wir haben ihm eine extra Portion Ambros versprochen, irgendwann später. Italien.
Nee, du hast dich ja vorher erst mich angezählt, dass ich so selten dabei bin und, ja, und ich höre Martin und Toni jetzt bei der Expertise zu Italien gerne zu. Und falls mir noch was Schlaues einfällt, werfe ich es rein.
Ah, die Expertise zu Italien, Toni. Ich habe mit dem Anchorman, mit Markus Gaub so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass die Europameisterschaft dann im Nachhinein betrachtet vielleicht ein kleines bisschen zu gut bewertet worden ist von den Italienern. Okay, die haben gewonnen, aber sie haben gegen Österreich nicht prächtig gespielt. Sie hätten gegen Spanien ausscheiden müssen und haben dann gegen England auch Probleme gehabt. Wie gut ist Italien wirklich?
Ja, ich glaube, dass ich nicht derjenige bin, der das sozusagen behaupten kann oder das auch analysieren kann, so richtig. Ich glaube, das können nicht einmal die Italiener selbst. Die fragen sich ja momentan, wie konnte das passieren. Ich bin ja auch in einer gewissen Art von Schockzustand gewesen, als ich dann gesehen habe, dass Nordmazedonien dieses Tor gemacht hat. Einerseits muss man natürlich sagen, dass Italien bei dem Turnier, bei der Euro, genau das widerfahren ist, was einer Mannschaft widerfahren muss. Sie hat sich in einen Rausch gespielt. Sie hat natürlich dann eine relativ leichte Gruppe gehabt, wie ich finde. Aber das Teambuilding und die Lust sozusagen, sich wieder zu beweisen, die war natürlich sehr groß. Und ich finde schon, dass sie sich dann mit gutem Fußball und auch mit attraktivem Fußball dann auch bewiesen hat, klar, wie Martin es gesagt hat, auf diesem Niveau kann es so laufen, dass du im Elfmeterschießen dann gegen Spanien verlierst und dann hast du eine gute Europameisterschaft gespielt. Zweimal Elfmeterschießen, Halbfinale und Finale ist natürlich immer sehr viel Glück dabei. Ich finde aber trotzdem, dass man Italien eine gewisse Qualität nicht absprechen kann. Das hat man jetzt auch in der Gruppe gesehen, aber sie haben die Tore einfach nicht gemacht und unter dem Strich ist Fußball halt einfach auch nur ein Ergebnisspiel. Wenn du 32 Schüssen aufs Tor nicht ein einziges Mal triffst, dann hast du was falsch gemacht. Also insofern kann man es, glaube ich, nicht auf das große Ganze betrachten und sagen, ja, Italien war vielleicht bei der Euro overperformed und war jetzt sozusagen dort angekommen, wo sie sind. Wo stehen sie jetzt? Das ist die Frage, ne? Aber man muss sagen, in der Gruppe, wenn du dann 4 Unentschieden hast und du hattest die Möglichkeit, diese Spiele zu gewinnen, gegen Schweiz, gegen Nordirland, glaube ich, war es, gegen Bulgarien, wenn mich nicht alles täuscht, dann hast du es natürlich selbst verbockt in der Gruppe. Und dann kann natürlich so ein Super-GAU passieren, wie er jetzt passiert ist. Sollte natürlich nicht. Weil, wie ich finde, das Spiel haben sie ganz klar dominiert. Aber ja, schwer zu sagen, wo Italien jetzt steht.
Martin, du hast nicht weit nach Udine, haben wir gelernt. Geißeln sich die Italiener ähnlich wie wir? Weil Mancini bleibt ja dabei.
Ja, aber zu Recht. Ich meine, das ist eine andere Erwartungshaltung. Da kann man sich schon auch geißeln. Und natürlich ist das schwierig zu verstehen. Auf der anderen Seite, Toni hat es angesprochen, es ist ja jedes Mal arschknapp gewesen. Also in die Schweiz. Das kann auch anders ausgehen, wie hätte die Schweiz gespielt jetzt gegen Nordmazedonien. Und wenn ich das Spiel gegen Nordmazedonien hernehme, ich weiß nicht, 30, 34 Schüsse und die anderen 2, so brutal kann Fußball sein. Da muss man jetzt ehrlich sagen. Also ich meine, da war eine Mannschaft klar besser als die andere. Ja, aber sie haben es nicht geschafft. Es wäre dann ohnehin noch spannend geworden, weil gegen Portugal, wo ich sage, das ist für mich sowieso eine Mannschaft, die da oben auf dem Zettel ist, auch im November, Dezember. Mhm. Allein die Kader von Portugal, da sind wirklich Spieler dabei, die bei Top-Top-Teams spielen, aber dort auch spielen und dort auch Verantwortung haben. Also das muss man, glaube ich, auch immer festhalten. Insofern wäre es für Italien auch sowieso jetzt dann noch am Dienstag sehr, sehr schwer geworden, sich zu qualifizieren. Es ist generell eben zu hinterfragen, oder man muss es eben hinterfragen, sowie die Lücke in den Clubbewerben oder zwischen den Clubs immer größer wird, so ist auch die Lücke meines Erachtens bei den Nationalteams auch größer geworden. Und ich bin nach wie vor der Meinung, ich verstehe, dass es eine Weltmeisterschaft ist, aber man kann schon auch hinterfragen, warum bei den Konföderationen wieder die Verteilung der Plätze ist. Ja, ich sage es nach wie vor, Südamerika, die Hälfte der Teams spielt mit, fix, Punkt, aus. Und jetzt bei einer Erhöhung auf 48 lese ich, Europa bekommt von 13 16, also plus 3. Und die Südamerikaner mindestens 6. Ja, ich meine, das kann mir keiner erzählen. Es ist schön, wenn Ecuador dabei ist, vielleicht dann wieder mal Venezuela. Na, die sind, glaube ich, überhaupt nie dabei, aber alle anderen.
Aber die Gründe kennst du ja, Martin, oder? Die FIFA da umtreibt. Und da muss man ja, das ist ja, da kommen wir ja auf eine ganz andere Diskussion. Ne? Das ist ja, über Absurditäten müssen wir da sprechen.
Genau, es sind eben da nicht die Besten, weil ich glaube schon, dass Italien einen Anspruch hätte, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, weil sie sicherlich zu den besten 32 Teams dieser Welt gehören. Ja, aber es ist eben die Art und Weise der Qualifikation und ich glaube, da muss man dann auch manchmal eben einen Schritt zurückgehen. Für die Italiener ist es natürlich bitter, weil es das zweite Mal in Folge ist. Aber auch die sind natürlich eine Mannschaft, die Europameisterschaft ist passiert, aber auch die sind, wenn wir den Kader sehen, da ist natürlich auch, da fehlt es auch insgesamt an vielleicht an dieser. Ja, die Mannschaft, die hat was, aber die ist sicherlich eben nicht dort, wo eben eine Mannschaft ist wie Deutschland, wie Portugal, wie Belgien, wie England, wie Frankreich. Also da sehe ich schon auch noch Luft nach oben.
Ich glaube, dass man eine gute Klammer aus euer beiden Aussagen und Ausführungen machen kann. Also zunächst mal die gute Nachricht für alle Österreicher und Italiener. Infantino wird schaffen, dass die übernächste WM mit 96 Mannschaften gespielt wird. Und dann seid ihr ja definitiv dabei, Jens. Das ist ja schon mal die gute Nachricht. Aber was ich ganz spannend fand, Martin hat ja eingangs mal was von dem Menschenfänger gesagt, Toni. Und ich glaube, das ist, weil du die Unterschiede zwischen Quali und EM genannt hast. Ich glaube, bei der EM ist was passiert, was halt immer bei einer Mannschaft passieren kann, die ein gewisses Level hat. Die haben einen unfassbaren Teamgeist gehabt und der macht in der Hochleistungskultur manchmal halt doch dann die letzten 2% aus. Ja, und ich glaube, das war das große Markenzeichen von Italien bei der EM. Und wenn du zurückdenkst, wie knapp die Spiele waren gegen Österreich, gegen Belgien etc., ne, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zum Alltagsgeschäft, zum Thema Quali und da bin ich und Thema Klammer und da bin ich eben bei dir, Martin, auch bei Italien, wenn du dir die Mannschaft mal genau anguckst, ist ja schon die berechtigte Frage in der Breite, wohlgemerkt in der Breite, wie viele absolute Granaten und Topspieler hast du? Hm. Ja, und da bin ich auch bei Portugal übrigens bei dir, Martin, da ist natürlich schon auch ein gewisser Unterschied zu der einen oder anderen Nation. Ja. Und das macht dann wieder, Thema Qualität, und das macht dann vielleicht halt auch an manchen Tagen an Qualifikationsabenden halt auch den Unterschied, ob du 2-1 gewinnst oder vielleicht nur 1-1 spielst.
Jetzt trägt sich also am Freitagabend die Auslosung zu für die Fußball-WM, von der alle sagen, sie werden sie nicht sehen. Also mit alle meine ich jetzt Markus Gaub, er wird dann trotzdem jede Minute sich anschauen. Und Katar ist in Top 1, okay, als Gastgeber, was natürlich ein Witz ist. Deutschland mit Kroatien in Top 2. Die Österreicher spielen gegen Kroatien im Sommer. Toni, Deutschland fand ich, darf verlieren in den Niederlanden. Ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum dieser Elfmeter nicht gegeben wurde, aber ist ja wurscht. Ist Kroatien, siehst du Kroatien auf Deutschland, Toni?
Puh, das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage. Ne?
Ja, deswegen bin ich ja da. Deswegen bin ich da, aber du kannst die schwierigen Fragen ja beantworten. Ich kenne dich doch.
Ich glaube, wir hatten ja schon mal, saßen wir zusammen, ich weiß gar nicht, in welcher Konstellation hier, und ich habe mal eine gewagte These aufgestellt, dass ich durchaus meine, dass Kroatien wieder sehr weit kommen kann bei der nächsten Weltmeisterschaft. Also diese Mannschaft hat für mich immer noch das weltbeste Mittelfeld. Sie hat aber trotzdem weiteren Probleme, den Sturm zu besetzen. Ich glaube, sie ist in der Abwehr auch ganz gut besetzt. Über Torwart lässt sich streiten. Das, was Leo vorhin gesagt hat über Italien, das ist zutreffend gewesen für Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2018. Das war ein herausragender Teamgeist, den der Trainer beschworen hat und vielleicht auch der Prozess dahin mit diesen Quali-Spielen in der Ukraine und dann gegen Griechenland hat sich das dann so ein bisschen, war das ein Selbstläufer. Aber ich denke, dass Und das ist so ein bisschen wie Liverpool in der Champions League. Ich glaube, keiner möchte gerne gegen Kroatien spielen, falls es los dann irgendwann mal so sein sollte. Ich weiß selbst aus vielen Gesprächen mit ehemaligen deutschen Nationalspielern, die immer gesagt haben, also sprich Basti Schweinsteiger oder Philipp Lahm, die haben gesagt, wir haben es immer gehasst, gegen Kroatien zu spielen. Ich glaube, ist immer noch so. Und daher, um jetzt ein abschließendes Urteil zu fällen, wer besser ist, das ist schwierig. Ne? Das müsste man dann schauen, wer dann in 6 Monaten, wenn sie sich gegenüberstehen. Aber ich finde schon, dass wenn sie in Top 2, also beide sind, dann gehören sie da auch hin.
Leo, werden wir uns mit dieser WM arrangieren? Du hast mir das Video geschickt von Gianni Infantino, dass man nicht glauben kann, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Aber offenbar agiert die FIFA auf diesem Niveau. Werden wir am Ende des Tages dann im November doch alle vorm Fernseher sitzen?
Also über diese Weltmeisterschaft ist so viel gesprochen worden. Das Schlimme ist, dass gewisse Dinge, die jetzt diskutiert werden, ja eigentlich vor vielen Jahren hätten diskutiert werden müssen. Und ich vermute, am Ende des Tages, wenn Deutschland ein gutes Turnier spielt, und davon gehe ich schwer aus, ehrlich gesagt, dann werden auch wieder 25 Millionen Menschen das Viertelfinale gucken. Ja. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Aber über alles andere ist so viel gesprochen worden und so viel Wichtiges gesagt worden. Aber am Ende des Tages eine Diskussion, die meiner Meinung nach viel zu spät stattgefunden hat. Und ich finde es auch sehr schwer für die Sportler jetzt auch. Sie werden da, klar musst du eine Meinung haben. Trotzdem sind die Sportler ja in Anführungszeichen in den politischen Dingen, auch in den sportpolitischen Dingen ja nicht so tief im Thema, als dass man ihnen da vielleicht auch Unrecht tut, wenn sie sich einmal nicht zu 100% so ausdrücken, wie es die moralische Instanz erwartet. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende werden alle gucken und über die Vergabeprozesse und so, ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen zu diskutieren, dann wird es keine Big Show, sondern eine
extra large
Big Show.
Ja, also nur ein Punkt.
Ja, kann ich nur Martin. Zustimmen, dass ein Satz nur oder ein Gedanke nur die Spieler oder die dann dort auftreten, haben diese Entscheidungen ja nicht veranlasst. Die nehmen sie auch nur zur Kenntnis, genauso wie sie zur Kenntnis nehmen, dass das Champions League Finale in Paris und nicht in St. Petersburg gespielt wird. Also wenn, dann muss man genau die damals, ich glaube damals war noch dieses Exco, das Exekutivkomitee, das diese Veranstaltung ausgesucht hat. Und ich glaube, das war 2012 oder wann das war. Ja. Das sind auch die Russland ausgewählt haben. Ich meine, die bewerben sich jetzt ja wieder, ne, für die Europameisterschaft. Also da muss man schon diese Herren fragen, weil sie sind ausschließlich Herren gewesen.
Ja, und Martin, am Ende des Tages, wir nehmen jetzt nur immer so gefühlt die Sportler in die Pflicht, ne? Ja, da müssen halt vielleicht auch mal TV-Anstalten sagen, wir übertragen es nicht. Also wo fängt die Moral an und wo hört sie auf, ne? Das ist ja die alles entscheidende Frage auch mit Blick auf dieses Turnier. Aber nochmal, wir hatten auch Olympische Spiele in Beijing etc., ne? Also wir haben viele Turniere zuletzt gespielt in autokratischen Ländern.
Ja. Genau, die FIFA ist sicherlich anders zu bewerten als etwa die UEFA, das muss ich jetzt noch erwähnen, nicht nur weil der UEFA-Präsident nur wenige Kilometer südlich von Graz aufgewachsen ist, nämlich in Slowenien, und das weiß nicht, ob das jeder weiß, aber der stammt ja aus einer Familie, die im ehemaligen Jugoslawien die Oppositionellen unterstützt hat, im Sinne von rechtsanwaltlich, also seine Eltern waren Anwälte und sein Vater und seine Mutter hat die wirklich gegen größten Widerstand und auch gegen Repressalien unterstützt. Also der kommt aus einem Haus, aus einem, wo man wirklich auch, sage ich einmal, kritisch gegenüber Mächtigen gestanden ist oder gegen Systemen. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht korrigiert ihr mich, aber ich war doch positiv überrascht, wie innerhalb weniger Tage dieses Thema Champions League und Russland innerhalb des Verbandes der UEFA entschieden beziehungsweise Dinge verändert wurden. Das war früher nie der Fall.
Lass ich jetzt mal so stehen. Ich habe nur einen Gedanken noch, den Leo gestern auch in meinem Gespräch, wo wir ein bisschen geplaudert haben, aufgebracht haben, Toni, wo Leo auch wieder sinngemäß meinte, naja, November, das passt zwar eigentlich nicht in den Rahmenspielplan rein, aber man kann ja eigentlich nicht von vornherein Länder ausschließen, wo es klimatisch unmöglich ist, im Sommer eine Fußballweltmeisterschaft abzuhalten. Also ist es für dich denkbar, Toni?
Diese These, muss man dazu sagen, war aber ab abseits jeglicher moralischer und
das ist schon klar. Natürlich.
Das darzustellen,
ne? Völlig klar. Also jetzt nicht auf Katar bezogen, aber müssen wir uns vielleicht, sollten wir, Toni, vielleicht ein bisschen offener sein. In Zukunft sollte sich mal wieder ein Land bewerben, das ein bisschen anders beleumundet ist als Katar, dass die WM dann vielleicht wieder im November, Dezember stattfindet, einfach weil es klimatisch anders nicht möglich ist.
Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja schon auch durchaus offen zu sagen, also sich hinzugehen als FIFA und zu sagen, wir würden ganz gerne auch mal andere Konföderationen mit ins Boot nehmen und als Austragungsorte oder als Austragungsländer sozusagen durchführen, die Entscheidung mit Katar. Wir wissen ja selbst, dass das eine Entscheidung des Systems war und das System damals lief unter Blatter und Platini. Man wurde sozusagen man hat sich sozusagen die Bälle hin und her gespielt. Und gegen ein System anzukämpfen, ist immer schwierig, ne? Also Leo hat ja gerade eben die Olympischen Spiele angesprochen. Wo fängt man an, wo hört man auf? Aber prinzipiell bin ich durchaus auch offen, dann Spiele da auch in dem Raum austragen zu lassen. Und natürlich muss man dann auch Rechnung tragen, dass es dann in einem Sommer sicherlich nicht geht. Und dann muss man, und das haben sie jetzt auch gemacht, den Spielplan an. Das ist für uns natürlich, weil es halt ein Präzedenzfall ist, etwas ungewöhnlich. Aber ich bin immer der Meinung, wir Menschen gewöhnen uns an alles und wir werden uns sicherlich auch an eine WM im November und im Dezember gewöhnen. Dass es jetzt ausgerechnet Katar ist, ist natürlich der Streitpunkt. Aber also genau so gut hätte sie in Dubai stattfinden können. Und ich glaube, jeder geht nach Dubai und macht dort Urlaub im Winter. Also prinzipiell bin ich schon offen für...
Könnte man da vorher übrigens aber auch mal zum Thema Menschenrechte was nachlesen, ne? Aber nur so, da sind wir wieder beim Thema Moral. Ja, ist ein Fakt, ne? Punkt. Also lies mal Human Rights Watch zum Thema Dubai, ja? Also, und was ich habe die Frage gestellt, Jens, weil unser Ansatz war ja quasi, haben wir Europäer und in der westlichen Welt, haben ja so gefühlt, so den Ansatz, naja, eine WM muss halt in England, Italien, Deutschland oder sonst wo stattfinden, Spanien, und dann gucken wir, dann können wir im Juni Fußball gucken, zur besten Sendezeit. Naja, ich meine, der Aufschrei war ja teilweise auch da, wenn es irgendwo in Amerika war und die Zeiten nicht so gepasst haben, ne? Also, das meinte ich nur, wir können ja nicht von unserem hohen Ross her immer sagen, da darf es gespielt werden und da darf nicht gespielt werden. Aber, und nochmal sage ich es, natürlich vorbehaltlich, wenn es ums Thema Menschenrechte geht, die einfach, und das ist für mich ein moralischer Kompass, Menschenrechte sind nicht verhandelbar, Punkt. Ja, und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich jemand erzählen will, wie er zu leben hat. Menschenrechte sind aus meiner Sicht nicht verhandelbar.
Schönes Schlusswort, Leo. Wo werden wir dich am Samstag, wirst du mit Didi die Sendung bestreiten, Samstagnachmittag, wo werden wir dich hören?
Ja, Didi hat gesagt, er will den attraktiven Part neben sich im Studio haben, deswegen kommt Britta.
Das ist unschön.
Und ich bin am Samstagabend Interview in Dortmund und werde dann am Sonntag ins Studio gehen.
Okay, hat Leipzig ein Leiberl in Dortmund, die haben gegen Dortmund nicht gut ausgeschaut. Also im Herbst schon unter Marsch, aber ansonsten zwei Gedanken noch schnell zu diesem Spiel in Dortmund, Leo.
Ja, ich glaube, ich bin bei Hans-Joachim Watzke. Das Wochenende wird darüber entscheiden, ob es in Anführungszeichen sowas wie ein Titelrennen gibt. Die Bayern, Freiburg, Dortmund gegen Leipzig. Ich glaube, nach dem Wochenende weißt du, ob Bayern gegen Dortmund ein Bundesligaspiel ist oder ein Spiel, in dem es um die Meisterschaft geht.
Stark. Toni, wen wirst du verarzten am Wochenende?
Ich laufe parallel gegen Leo und werde wahrscheinlich den kürzeren ziehen, Manchester United gegen Leicester.
Ja. Oh. Ja. Okay.
United natürlich ein sehr spannendes Thema. Jetzt bin ich gespannt, wo Martin ist. Na bitte.
Ja, der Martin wird hoffentlich den glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz verarzten.
Nein, der Martin beobachtet euch beide am Wochenende, weil er sich vorbereitet auf eine interessante kommende Europacup-Woche. Also zunächst am Montag Talk und Tore. Unser Talk-Klassiker geht übrigens um das Thema, über das wir hier heute eine halbe Stunde gesprochen haben, ÖFB. Falls ich noch einen Gast brauche, melde ich mich. Und danach ist ja Champions League auf Sky Sport Austria. Und wie geht's wieder dem Leo? Der Didi, mit dem ich ja sehr gerne zusammenarbeite, will auch in der kommenden Woche nicht mit mir, sondern mit der Kollegin arbeiten am Dienstag. Ich bin am Mittwoch mit dem Weltfußballer an meiner Seite. Und Peter Stöger im Übrigen, ja, ist der zweite Experte. Ja,
das ist also natürlich spannend. Aber da steckt das System dahinter mit Didi, habe ich gedacht.
Da steckt System. Wir müssen mit Didi ein ernstes Wort drin. Und am Donnerstag übrigens bin ich in Frankfurt, Eintracht gegen Barcelona.
Oh. Das ist ja richtig schlecht erwischt.
Genau.
500.000 Kartenanfragen, aber Martin Konrad ist im Stadion. Was soll man da sagen? Wahrscheinlich trifft er dort auch.
Der Jens, soll ich Martin abschließen und Toni vielleicht doch noch die Anekdote der eurer Operettenrepublik
bitte
erzählen?
Mach das bitte. Bitte mach das.
Martin, du weißt, alles aus Sympathie zu Österreich. Ne? Ich war in Wien am Wochenende und habe am Freitagabend vergessen, einen Tisch zu reservieren im Lokal meiner Wahl, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. Wirst gleich hören, warum. Ruft da an, nee, alles ausgebucht. Sag ich, ja, für 4, 19:30, 2 Erwachsene, 2 Kinder, nee, keine Chance. Ja, später, nee, auch keine Chance. Und ich mache das wirklich tatsächlich, das glaubt jetzt wahrscheinlich keiner, aber ist so, normal nie, aber in dem Fall ziehe ich den letzten Joker und sage, macht's einen Unterschied, wenn ich vom Fußball komme, ne? Na bitte, na freilich macht's einen Unterschied. 19:30 kommst vorbei, hast einen Tisch für 4. Und bringt Fußdekoren mit von Sky, ja klar.
Ach so.
Ja, aber das ist natürlich. Ihr seid der Operettenrepublik, ich sag's da.
Ja, aber liebenswert. Ja,
deswegen funktioniert bei uns vieles.
Ja, genau, deswegen.
Manches auch nicht.
Nicht nur in Österreich, oder?
Wie geschmiert, ne, das müssen wir in München machen.
Toni hat auch eine Geschichte. Toni hat sicherlich auch eine Geschichte aus deiner Heimat. Das funktioniert so vielleicht auch.
Ähnliche solche Geschichten, ja, genau.
Herrlich. Martin Konrad, Michael Leopold und Toni Tomic, vielen, vielen Dank euch dreien. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Handball.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Es geht weiter in der Big Show 553 mit Uwe Semrau von der Zone. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen.
Und mit Götzi, Markus Götz von Sky. Servus, Götzi.
Grüße euch.
Also ich glaube, Götzi hat ja gestern auch zugeschaut. Uwe, ich auf jeden Fall. Habt ihr auch ergriffen, gelauscht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was man jetzt mit diesem Sieg der Flensburger anfangen soll. Ist das gut genug? Oder hätte, wo sie in der ersten Halbzeit, 25-21 ist ausgegangen, aber in der ersten Halbzeit waren sie schon mal mit 6 Toren vorne. Wie bewertest du denn den gestrigen Abend aus Sicht der Flensburger in der Champions League gegen Pick Szeged?
Das ist ein guter Kompromiss, klar, sie haben mit 6-7 Toren mal vorne gelegen, aber am Ende hätte es auch durchaus ein Unentschieden geben können oder einen knappen Sieg von Szeged. Von daher glaube ich, dass die Flensburger damit gut leben können.
Götzi, Jim Gottfriedsson ist gleich nach Beginn nur noch auf der Bank gesessen. Finde ich, spricht schon für die Qualität der Flensburger, dass sie ohne ihren eigentlich besten Spieler dann das Ding noch drehen.
Ja, aber am Ende musste er doch wieder mithelfen, das Ganze irgendwie über die Zeit zu bringen. Das ist halt auch typisch Gottfriedsson. Ich erinnere mich an echt viele Spiele, wo er schon angeschlagen reingegangen ist in die Partie, wo nochmal was passiert ist, wo er draußen saß, wo er behandelt werden musste und sich dann nochmal reingequält hat im entscheidenden Moment. Die Mentalität von Gottfriedsson, die ist schon alleroberstes Regal und seine Klasse natürlich auch. Ja, aber ganz grundsätzlich, worauf du hinaus willst, ich meine, so musst du aber auch dann besetzt sein, wenn du diese Ansprüche hast wie Flensburg, dass du es auch mal ohne deinen Topstar schaffst. Und grundsätzlich sind die Flensburger ja auch so besetzt. Aber man hat halt auch gestern wieder gesehen, dass es an ein paar Stellen ganz schön drückt. Ja, also gerade hier immer wieder im rechten Rückraum Rötter und Zemper die ganze Saison über im Grunde verletzt oder angeschlagen mit dabei. Und die anderen sind schon ganz schön ermattet. Wir haben das ja an dieser Stelle auch schon mal thematisiert. Dafür ist es auch aus meiner Sicht ganz gut ausgegangen gestern.
Ja, aber ich finde, so wie Szeged gestern gespielt hat und die rote Karte gleich zu Beginn oder relativ zu Beginn, vielleicht Uwe, magst du die nochmal bewerten? Weil ich glaube, Patrick Grötzke meinte, naja, okay, muss man nicht zwingend geben, aber die rote Karte hat sicherlich geholfen. Aber ansonsten hatten wir Szeged, es ist auch nicht so, dass mir in Angst und dass die einen in Angst und Schrecken versetzt hätten.
Ja, auch da war ja ein zentraler Spieler von Anfang an nicht dabei mit Benche Banhidi und da sieht man halt auch, dass sie dann ein bisschen limitiert sind, was so die Achse an den Kreis angeht. Und die Schiedsrichter haben ganz seltsam gepfiffen, die haben am Anfang überhaupt nichts zugelassen, erstmal in Anführungszeichen Flagge gezeigt, viele Zeitstrafen verteilt und am Ende sich eigentlich sehr, sehr zurückgezogen und gar nichts mehr sanktioniert. Also das fand ich sehr seltsam, musste man mit umgehen, aber hat beide Mannschaften irgendwo betroffen. Die rote Karte war viel zu stark bewertet, also das war eigentlich keine. Und von daher, ja, hat sich das mit den Personalproblemen auf beiden Seiten dann auch ein bisschen ausgeglichen.
Ja, schön. Also vier Tore Vorsprung für Flensburg. Ich habe nur gestern, als ich reingeschaut habe, Götzi, habe mir gedacht, okay, ich wusste nicht, dass Mikkel Hansen für Szeged spielt, um dann draufzukommen, dass es der kleine hässliche Bruder von Mikkel Hansen ist. Aber Bombac in der Mitte hat ein ordentliches Spiel gemacht. Wie hast du den gestern gesehen?
Also ich habe es jetzt nicht über 60 Minuten so konzentriert gesehen.
Götzi. Es gab doch nichts anderes. Es gab doch nichts anderes. Du hast doch hoffentlich nicht fünf Spiele von, Moment, wer ist dann Cerundolo gegen Sinner? Und bei 4-1 sagt Sinner, apropos, ich habe Blasen am Zeh, ich kann leider nicht mehr weiterspielen. Wahnsinn eigentlich.
Aber in meinem Leben gibt's tatsächlich noch was anderes als Sport-TV. Ich habe zwischendrin mein Töchterchen ins Bett gebracht.
Ah, okay, also, gut, schön.
Man möge es mir verzeihen. Deswegen kann ich echt nicht viel sagen über Bombac. Bombac ist natürlich seit Jahren einer auf der europäischen Landkarte. Aber er hat natürlich schon auch immer wieder Schwankungen in seinem Spiel. Ich weiß nicht, wie war er gestern? Uwe hat es viel intensiver verfolgt. Der kann dir das wesentlich besser beantworten als ich.
Ja, also mit seiner aufreizenden Langsamkeit hat er viele gute Dinge bewirkt, aber am Ende dann auch das Spiel ganz einfach langsam gemacht. Und die besten Momente hatte Szeged, als beide Spielmacher drin waren, also der Portugiese Martins, den ich auch sehr stark finde. Also da hatten sie dann genug an Varianten drauf, um die Flensburger Abwehr mal auszuhebeln. Aber 21 Tore ist für eine Mannschaft wie Szeged natürlich viel zu wenig, für meine Begriffe. Lag auch an beiden sehr starken Torhütern. Also Buric hat sich dann irgendwann zu einer Klasseleistung aufgeschwungen und hat natürlich viele Chancen zunichte gemacht. Aber dennoch war es keine gute Leistung im Angriff. Und das muss ich auch Bombac an die Fahne heften.
Weil Uwe gerade sagt, aufreizende Langsamkeit, helf mir mal bitte, Götze, wie hieß nochmal der Spanier bei den Füchsen?
Canean.
Ja, genau, okay, gut. Okay.
Der Mann, der in Real in Zeitlupe spielt.
Ja, okay. Ja.
Die reale Zeitlupe, sozusagen.
Wir kommen gleich zurück auf die europäische Bühne nochmal, weil Uwe ja auch am Dienstag extrem busy war mit den Füchsen, aber Götze am Wochenende. Ja, wozu war dieser Sieg gut, außer für einen Champions-League-Platz? Ist Kiel am Ende des Tages halt doch die stärkste Mannschaft in Deutschland, wenn die in voller Besetzung spielen?
Also sie sind auf jeden Fall in der Lage, und das waren sie in Magdeburg am vergangenen Samstag, sich auf den Punkt zu fokussieren und dann auch da zu sein. Und das waren sie. Und dann waren sie an dem Tag definitiv die bessere Mannschaft und haben das hochverdient gewonnen. Und die Frage ist echt schwer zu beantworten. Also für mich zumindest. Kann schon sein, dass die Kieler in voller Mannstärke und einigermaßen ausgeruht. Und sie hatten ja auch hier die Situation, die ungewöhnliche Situation für Kiel im Laufe einer Saison, die ja normalerweise im Dreitagesrhythmus spielen, die Situation, dass sie sich vorbereiten konnten, entsprechend auf dieses Magdeburg-Spiel. Also, wenn Umstände so sind, und das haben wir nicht vergessen, sie waren ja gar nicht, also sie waren zwar, was die Schlüsselspieler betrifft, vollständig, aber sie waren nicht fit. Also, guck dir das Knie an von Pekeler, wie der sich da durchgeschleppt hat. Zagosen war ja auch hier mit seiner Schulter unfassbar. Also wenn man das jetzt auch noch mit dazu rechnet, war es schon sehr beeindruckend. Oder Niklas Landin mit seiner Blinddarmnarbe. Ich bin halt jedes Mal zusammengezuckt, wenn er sich da wieder am Bauch gehalten hat. Und trotzdem gewinnen die das Spiel. Das war schon stark vom THW Kiel. Ja. Und das war irgendwo auch eine Autoritäts- und Machtdemonstration. Und wofür es gut ist, ja, für die Kieler war es natürlich elementar wichtig Richtung Champions League. Lass uns die nächsten 2-3 Spiele abwarten, das SC Magdeburg, dann reden wir nochmal drüber. Normalerweise, also sie müssten ja 3 Spiele verlieren und entweder Kiel oder Berlin müssten alles gewinnen. Ich halte beides für unwahrscheinlich, deswegen setze ich nach wie vor eine Kiste Bier auf den SC Magdeburg.
Na komm, Götze, A, trinke ich kein Bier und B, ging es ja zwischen uns dreien nur darum, wer Zweiter wird. Ich habe schon wieder vergessen, auf wen ich gesetzt habe. Ja. Ich glaube, ich habe Flensburg nehmen müssen, weil niemand mehr übrig war.
Der Tennisplatz ging ja schon hier über den Zweiten raus, ja, in Ordnung. Ja, nochmal, wofür war es gut? Magdeburg wird Meister und die Kieler haben sich sicherlich jetzt im Champions League Race in eine gute Position gebracht, ja, oder war ein wichtiger Sieg auf diesem Weg.
Antizipierst du ein kleines Down jetzt bei Magdeburg, Uwe, oder munter putzen, weil es eben der THW Kiel war?
Ja, also ich möchte Götzi noch ergänzen. Ich finde, man hat schon gesehen, dass die Kieler, genau wie er es gesagt hat, Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten und haben dem SCM-Angriff gerade in der zweiten Halbzeit einfach die Zähne gezogen. Also dieses schnelle 1-gegen-1 war zur Wirkungslosigkeit fast verurteilt worden. Und dann war Damgaard auch nicht der Joker, den sie aus dem Hut ziehen konnten. Und ich finde, das war eine Halbzeit, da ist der SCM zum ersten Mal in dieser Saison so richtig an seine Grenzen gestoßen. Ne? Und wenn sich das andere Mannschaften mit ihrem Personal, das sie haben, das ganz anders aussieht, ja, das genau anschauen, dann könnte Magdeburg schon nochmal so ein bisschen in Gefahr geraten. Auf der anderen Seite ist das Szenario natürlich mit den Rechenbeispielen ganz klar so, dass sie weiter von ihrem, also ein aufgebauter Vorsprung ist ja auch dazu da, dass man von ihm zehrt. Das ist mein Credo immer. Und dass die Magdeburger da wirklich Fracksausen bekommen, kann ich mir in der Form nicht vorstellen. Sie haben sich ja auch wieder gut verkauft im Europapokal, muss man ja auch sagen. Guter Gegner und holen da einen Unentschieden raus am Ende, wo sie lange Zeit zurückgelegen haben. Also das war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest, da ist die Krise ausgebrochen, sondern die haben sich wirklich den Mund abgeputzt, sind da hingefahren und sich eine tolle Ausgangsposition fürs Rückspiel geschaffen. Also von daher sehe ich da Indizien, dass es da kriselt.
Lass mich nur ganz kurz ergänzen, weil du ja vollkommen richtigerweise gesagt hast, Uwe, dass der THW Kiel es jetzt tatsächlich geschafft hat, den Magdeburger Angriff zu stoppen. Sie sind ja bei 25 Toren geblieben, die Magdeburger. Und sie haben es echt fantastisch verteidigt, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Immer wieder den richtigen Abstand gefunden, nicht zu offensiv, nicht zu defensiv. Immer wieder auch den Abstand verändert. Das hast du auch gesehen, genau wie du gesagt hast, in diesen 1-1-Situationen, egal ob Gisli Christiansson oder Oma Ingi Magnusson oder auch die anderen. Da hat der Abstand häufig dann nicht gepasst für den Durchbruch, weil die Kieler da super variiert haben. Und natürlich haben da die anderen ganz genau hingeguckt. Ich würde aber die Prognose wagen, dass das auch, oder die Einschätzung wagen, dass das auch ganz, ganz viel mit der individuellen Klasse der Kieler zu tun hatte an dieser Stelle. Ja, Pekela allen voran, aber auch Winzek hier auf den Halbpositionen, Duvnjak, Weinhold oder wenn Duvnjak auch vorgeht auf die Spitze, die Variante in der Kieler Deckung. Also da ist der THW Kiel einfach europäische Spitze, nicht nur deutsche Spitze in diesem Bereich und deswegen, das ist ja nicht 1:1 kopierbar für die anderen in der Bundesliga. Klar werden die da hingucken und ich bin auch übrigens gespannt heute Abend. Hannover kann ein unangenehmer Gegner sein für den FC Magdeburg, kann. Die sind ja auch etwas unberechenbar in dieser Saison. Ich bin gespannt, ja, Prokop ist ja auch nun wirklich einer, der von Taktik ein bisschen was versteht, wie sie es versuchen. Aber nochmal, Kiel hat da eben auch die Extraklasse entgegenzusetzen und der SC Magdeburg spielt nicht mehr gegen Kiel in dieser Saison.
Jetzt ist um noch ganz kurz bei Kiel zu bleiben, Uwe, in den letzten Tagen bekannt geworden, dass Niklas Landin zum zweiten Mal hintereinander Welthandballer geworden ist. Im Fußball, da scheiden sich ja die Geister dran, wie viel so eine Auszeichnung wert ist, wie viel ist sie im Handball wert?
Ja, also Patrick Krötzky hat es gesagt, es ist schön, dass Jim Gottfriedsson ganz knapp Zweiter geworden ist, aber er ist Zweiter und das Besondere an der Auszeichnung, also dass er mal fällig war, das ist ja klar, dafür bringt er jetzt im beginnenden Herbst seiner Karriere sehr lange, sehr viele gute Leistungen, aber ob das zweimal hintereinander so der Fall war, das kann man dann, also da gehört ja viel dazu, da muss es auf Vereinsebene stimmen bis zum Ende, da musst du international top dich präsentieren und von daher konnte ich die Wahl jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Für mich war da Gottfriedsson eigentlich gesetzt auf der Position, jetzt auch mit der Goldmedaille der schwedischen Nationalmannschaft wäre es der Spieler für mich gewesen. Aber das ist ja ganz selten der Fall gewesen, dass Spieler zweimal hintereinander gewählt worden. Und das ist jetzt das Besondere eigentlich an dieser Auszeichnung, dass es einer in diesem europäischen Biotop, das so reich ist an vielen Spitzenspielern und tollen Handballern, einer zweimal hintereinander geschafft hat. Das ist ja die eigentliche Auszeichnung.
Das war, glaube ich, tatsächlich jetzt erstmals der Fall, dass einer den Titel sozusagen verteidigen konnte. Und das Novum ist auch, dass mit Landin ein Torhüter zum ersten Mal, zum zweiten Mal Welthandballer geworden ist. Wir hatten ja schon ein paar Torhüter als Welthandballer, aber keiner hat es zweimal geschafft. Und ich bin grundsätzlich bei dir, Uwe. Also man darf natürlich nicht vergessen, das ist eine Jahresauszeichnung und im Jahr 21 ist Dänemark auch Weltmeister geworden.
Ja, hast du natürlich recht.
Mit einem überragenden Niklas Landin im Tor. Und die Europameisterschaft war 22. Also ich glaube schon, dass sich das auf den 21er bezieht. Gottfriedsson war trotzdem natürlich vom Eindruck her und von seinen Leistungen her absolut überragend. Ich denke allerdings auch, dass man mit Niklas Landin grundsätzlich nichts falsch machen kann. Er ist für mich der beste Torhüter der Welt, Punkt, aus, Ende. Und was ein Torhüter im Handball bedeutet, das wissen wir alle.
Ja, hat man auch gesehen, wo er gegen die Füchse nicht dabei war. Und damit sind wir eh schon bei unserem letzten Thema, die Füchse. Uwe, du hast sie am Dienstag kommentiert in Nantes mit einem Tor verloren. Wie ist die Perspektive da? Also ich habe gestern den Eindruck gehabt, Patrick Krötzky war ein kleines bisschen optimistischer als du.
Also Nord ist natürlich getragen worden von einer echt tollen Atmosphäre in dieser Halle. Und das hat ein paar Prozentpunkte ausgemacht, gerade als die Füchse eigentlich noch lange Zeit geführt haben in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, ob sie das so abrufen können, wenn sie in der Max-Schmeling-Halle spielen. Und bei den Füchsen ist noch viel Luft nach oben. Also in der zweiten Hälfte war das im Angriff nicht gut, was sie da fabriziert haben. Und da können sie mehr, aber sie unterliegen auch diesem wahnsinnigen Stress. Ne? Also die sind jetzt von Mannheim nach Nord geflogen, von Nord nach Dortmund, dann spielen sie beim BHC und dann geht es wieder weiter. Das ist einfach ein Wahnsinnsrhythmus im Moment und der ist dann am stressigsten, wenn du eben reisen musst. Ja? Also wenn du von diesen 5 Spielen 3 zu Hause hast oder 4, dann ist das alles okay, dann gehst du nach Hause, kannst dich ausruhen. Aber so sitzt du halt im Flieger oder im Bus und kannst dich nicht so richtig regenerieren. Also da bin ich sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Und da hat Nord jetzt in dieser Woche deutlich weniger zu tun. Das mag sich vielleicht auswirken in der kommenden Woche für das Rückspiel. Aber die Chancen sind intakt und ich glaube, dass die Füchse das knapp schaffen werden.
Du wirst wieder, Uwe, ist, ja, bitte, Götze, bitte.
Ganz kurz noch, vollkommen richtig, was du skizziert hast, da diese Reisewahnsinn bei den Füchsen, diese Ochsentour, die jetzt gerade hier machen, die haben heute Abend ein ganz, ganz schwieriges Spiel beim BHC, aus dieser Situation heraus, und der BHC, der sich sehr abwehrstark präsentiert hat zuletzt, ich habe die am Samstag in Wetzlar gesehen, Hammer, wie die da verteidigt haben, Wetzlar hatte überhaupt keine Chance. Und Bauchgefühl, die Berliner lassen heute Abend was liegen beim BHC.
Wir werden dich daran messen, Götzi. Und zwar vielleicht schon nächste Woche.
Gerne tun.
Ja, Uwe, kann ich davon ausgehen oder dürfen wir davon ausgehen, dass du kommende Woche dann sowohl die Berliner als auch die Flensburger wieder bei der Zone übertragen wirst, Dienstag, Mittwoch?
Zur Hälfte. Also die Berliner verfolge ich noch. Danach bin ich im Tennis-Trainingslager in Italien.
Tut mir leid.
Wo bist du da? Was machst du da? Das gibt's doch nicht. Ja, Kultur und Tennis in der Nähe von Venedig.
Es ist so Wahnsinn. Er spielt eh schon um 2 Klassen besser als wir, Götze. Und er geht auch noch ins Trainingslager. Das ist unerhört eigentlich. Götze, was machst du am Wochenende? Also nicht sportlich, sondern beruflich.
Beruflich. Ich fahre nach Mannheim. Also ich könnte direkt den Uwe besuchen, aber ich bin leider nur sehr kurz da. Ich bin am Samstagabend bei den Löwen. Die spielen gegen Flensburg und Sonntag mit dem frühen Zug zurück, um mich um die Konferenz zu kümmern, also um die Handballkonferenz.
Sehr, sehr vorbildlich. Wenn nur die Berliner auch alles mit dem Zug abreisen könnten, wäre viel, viel besser. Danke, Götzi. Danke, Uwe. Kurze Pause. Big Show 553.
Hallo, hier ist die Antje Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 553 mit unserem Motorsportteil. Die letzten Wochen haben wir uns versäumt, aber jetzt ist er wieder am Start. Von RAN, Eddie Mielke. Hi, Eddie.
Ja, schönen guten Tag.
Und wie immer dabei natürlich Stefan De Voice Heinrich. Servus, De Voice.
Eine super Runde, finde ich hier. Prima.
Prima. Es gibt wieder einen deutschen Einschlag, Eddie, am kommenden Wochenende bei der MotoGP mit Stefan Bradl in Argentinien. Ich weiß nur nicht, ja, ist das ein gutes Zeichen, wenn Marc Marquez schon wieder nicht fahren darf für die MotoGP als Gesamtes? Also die deutschen Motorsportfans, die freuen sich natürlich.
Ja, die deutschen Motorsportfans freuen sich natürlich, aber ich bin erstmal immer noch erleichtert, dass Marc Marquez, mittlerweile ist er ja schon nach zwei Rennen bei 5 Stürzen in dieser Saison angekommen. 4 alleine beim letzten Mal und dann eben dieser kapitale Abflug im Warm-up in Indonesien. Also ich bin da auch einer von denen, der Meinung ist, manchmal wäre es besser, wenn man den einen oder anderen Rennfahrer vor sich selber schützt. Und Marc Marquez mit seiner Erfahrung, der müsste das eigentlich besser wissen. Ich meine, der Wetterbericht war eigentlich nicht gut. Also er hätte sich denken können, dass er da in dem Warm-up sowieso nichts mehr reißen kann. Und dann so viel Risiko zu gehen und so abzufliegen, nachdem er es geschafft hat, da sich schon das Qualifying zu ruinieren mit 2 Stürzen im Qualifying. Klar gab es da Diskussionen über die Reifen, die Michelin gebracht hat. Insbesondere die Honda-Fahrer waren da überhaupt nicht mit zufrieden, weil es ein völlig anderes Material war als das, was man vorher beim Testen in Indonesien hatte. Aber trotzdem, da muss dann die Vernunft liegen. Das wird sonst zu gefährlich und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass er ausfällt. Also ein bisschen Vorsicht sollte man da im Team von Marc Marquez mal an den Tag legen. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich für Stefan Bradl, der meiner Meinung nach immer noch in die MotoGP gehört. Und Argentinien ist ein gutes Pflaster, da ist er schon 5. geworden. Ich bin mal ganz gespannt.
Tja, aber mit dieser Honda, De Vos, wir haben ja oft genug darüber gesprochen, es scheint also, als ob nur Marc Marquez mit dieser Honda tatsächlich gut fahren könnte.
Na, beim ersten Grand Prix haben wir schon gesehen, dass Paul Espargaró das inzwischen auch gut hinbekommen haben. Die haben die natürlich versucht, fahrbarer zu machen und nicht mehr ganz so spitz nur und allein auf Marc Marquez abgestimmt. Das ist schon klar, dass HRC da reagiert hat. Dazu war die Abhängigkeit zu groß und die letzten 2 Jahre für Honda, den größten Motorradhersteller der Welt, aufgrund der Dauerverletzungen von Marc Marquez zu desaströs von den Ergebnissen her. Aber Marc Marquez einzubremsen ist sehr, sehr schwer. Alberto Puig hätte es, wäre einer von denen, der als Teammanager bei Honda das vielleicht könnte, zumal er ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Marquez hat, aber es ist wahnsinnig schwer. Er ist sehr rational, wenn er neben dem Motorrad ist, sobald er drauf ist, und das weiß der Eddie genauso gut wie viele andere, der Insider, ist der Marc Marquez extrem heißblütig und er versucht immer wieder das Unmögliche, hat ja sehr oft tatsächlich es auch geschafft, die Grenzen der Physik zu sprengen, aber das ging in Indonesien wirklich dramatisch schief und so ein Highsider habe ich seit vielen Jahren nicht gesehen, ein Horrorsturz. Er hat wahnsinnig Glück gehabt, dass es am Ende nur bei Prellungen geblieben ist und bei der Doppelsichtigkeit. Aber das ist in der Tat ein Problem. Man muss ihn vor sich selbst schützen, bloß wer soll das machen?
Ja gut, aber diese Doppelsichtigkeit...
Das ist richtig, nur ja, da muss man mal dazu sagen, das ist jetzt schon das 3. Mal in seiner Karriere, lieber Stefan, dass er diese Doppelsichtigkeit hat. Da muss er einfach wirklich aufpassen, dass das nicht zum schlimmsten Fall zum Karriereende irgendwann führt, weil mit der Doppelsichtigkeit kann man die 350 Kilometer schnellen MotoGP-Raketen nicht bewegen. Also da muss wirklich Vernunft eingeschaltet werden und ich hoffe, sie gönnen ihm jetzt eine Pause, die lang genug ist und ich hoffe, dass er daraus gelernt hat.
So, jetzt ist aber natürlich meine Frage dann, De Vos, ja, Karriereende wäre natürlich schade für ihn, aber er muss ja niemanden mehr, also exakt niemanden mehr etwas beweisen. Und Geld braucht er auch keins mehr, hoffentlich.
Nee, das glaube ich auch nicht. Wir müssen keine Kollekte rumgehen lassen, sollte er aufhören. Aber es wäre für die MotoGP wirklich ärgerlich, denn nach dem Rücktritt jetzt von Valentino Rossi und ein paar andere der großen Stars fehlt wirklich eine Referenz. Das muss man einfach sagen. Und der Marc Marquez ist natürlich momentan die Messlatte, an der sich in den letzten Jahren immer wieder alle versucht haben. Manchmal ist es gelungen, manchmal weniger, aber klar ist, das wäre ein Rückschlag. Sollte der tatsächlich, was keiner von uns wirklich wünscht, tatsächlich zurücktreten müssen. Und Eddie hat es ja gerade gesagt, die Gefahr ist da, denn diese Sache der Doppelsichtigkeit ist völlig klar. Operativer Eingriff ist viel zu risikoreich. Jetzt die konservative Methode, einfach abwarten, hat man ja letztes Jahr bei seinem Motocross-Unfall auch schon versucht. Da hat es ja auch funktioniert. Aber je öfter sowas passiert, werden die Spezialisten sagen, desto häufiger oder desto größer ist die Gefahr, dass es dann bleibt. in der einen oder anderen Form. Nun hat man wohl am Montag eine Untersuchung gemacht und da kam bei raus, dass es schon ein bisschen zurückgegangen ist, diese Doppelsichtigkeit. Wie lange das jetzt dauert und wie lange man ihm eine Auszeit gönnt, weiß ich nicht. Aktuell gilt, glaube ich, Eddie, dass Bradl für Argentinien bestätigt ist, aber eine Woche später ist halt dann auch schon Circuit of the Americas in Texas.
Ja, und das ist ja so eine Paradestrecke von Marc Marquez, wo er bisher immer und alles gewonnen hat. Also da war er überhaupt nicht zu knacken, von gar keinem, egal in welchem Gesundheitszustand er sich befand. Ich glaube schon, dass sie versuchen werden, Marc Marquez dafür fit zu kriegen. Logisch und sinnvoll aus meiner Sicht. Die sind jetzt sowieso die beschwerliche Reise angetreten nach Termas de Rio Hondo. Da war ich auch schon mal einmal in meinem Leben und das ist wirklich ein verdammt weiter Flug. Im besten Fall ist man da 36 Stunden oder sowas unterwegs, wenn alles klappt. Hat aber auch schon mal wesentlich länger gedauert. Im Moment wartet das halbe Fahrerlager noch auf Frachtkisten, weil einer der vier Frachtjumbos kaputt gegangen ist und noch nicht alle Motorräder da sind. Also das ist schon kompliziert genug, da hinzukommen. Ja, und dann ist man eben halt auf der anderen Seite der Welt, Texas, Austin. Also ich würde Stefan Bradl, wenn ich bei Honda was zu sagen hätte, ich hätte das auch jetzt schon entschieden, ich würde Stefan Bradl auch in Austin fahren lassen. Aber das müssen die Honda-Manager selber wissen. Nur um da nochmal drauf einzugehen, das wäre natürlich ein herber Verlust für die MotoGP. Falls es zum schlimmsten Fall, was wir alle nicht hoffen wollen, kommen sollte, nach Valentino Rossis Abschied, dann auch noch Marc Marquez zu verlieren. Das wäre wirklich ein herber Schlag. Apropos Valentino Rossi, der fährt übrigens sein erstes professionelles Autorennen am kommenden Wochenende in Imola zusammen mit Frederik Verwisch und Nico Müller. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Aber ich habe schon gehört von Nico Müller, der hat mir das per WhatsApp mal kurz ein bisschen skizziert. Valentino Rossi ist auch im Audi R8 sau schnell. Ich bin gespannt.
Schauen wir uns an. Ein Wort noch zur MotoGP, The Voice KTM. Bis jetzt haben wir besprochen, die positive Überraschung. Ist KTM auf allen Strecken gut oder sind die beiden bisherigen Strecken, so unterschiedlich sie waren, den Eigenschaften von KTM entgegengekommen?
Nee, ich glaube, dass man wirklich vorsichtigen Optimismus haben kann bei Pit Beirer und Co. Ich bin nach wie vor bemüht, ihn oder Heinz Kindergarten jetzt mal für uns hier für Sportrad 360 zu bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass die eine hervorragende Maschine haben, dass die sehr gut aufgestellt sind, die strukturellen Änderungen im Team scheinen funktioniert zu haben, auch jetzt die Konzentration tatsächlich bei den Rennwochenenden auf die Rennen und nicht noch auch den Fahrern Testaufgaben aufzustülpen. Auch das hat man aus dem letzten Jahr wirklich gut gelernt. Da gibt es Grund für schönen Optimismus, dass wir die Österreicher regelmäßig vorne sehen werden. Im Übrigen sollte man sagen, Red Bull Ring gerade verkündet, dass das neue MotoGP-Layout fertig ist, also zwischen Kurve 1 und 3 haben sie jetzt eine Schikane eingebaut, um einfach diese irrsinnigen Speeds, die wir da hatten, von 350, 360 einfach wirklich rauszukriegen. Es ist eine Links-Rechts-Schikane, die von der Formel 1 nicht gefahren wird, aber eben von der Königsklasse, von der Moto 2 und der Moto 3 in der Motorrad-WM. Hermann Thielke hat den Umbau vorgenommen und diese neue Schikane soll die Motorrad-Grand Prix-Bikes einbremsen, dass wir nicht wieder solche irren Unfälle sehen wie von Franco Morbidelli 2020 und von Johann Sarko. Das brauchen wir nicht wieder.
Ach so, okay. Da gebe ich dir recht, Stefan. Und ergänzend noch dazu zur Performance von KTM. Die sind mit ordentlich Nervenflattern nach Doha, Katar gefahren. Das war immer eine Strecke, wo KTM überhaupt nicht klar kam. Ja, und was haben sie gemacht? Sind sehr gut klargekommen, wie wir gesehen haben. Also das unterstreicht nochmal ein bisschen das, was du gesagt hast. Ich glaube, da hat man die richtigen Schritte eingeleitet. Und Termas de Rio Hondo und auch Texas, Austin werden es zeigen. Aber ich bin da auch genau Stefans Meinung, dass KTM, glaube ich, die Performance balanciert hat und dass man jetzt wirklich überall konkurrenzfähig sein kann.
Ganz kurzer Blick zur DTM, The Voice, da haben wir noch ein paar Wochen Zeit. Es geht erst los am 29. April, beziehungsweise dann mit dem Rennen in Portimao am 1. Mai. Aber es gibt eine Kampfansage, oder? Durch das IF Course Ferrari Team, wenn ich es richtig gesehen habe.
Na klar. Ja, das kann man ja auch verstehen. Ich meine, wir haben alles noch in Erinnerung. Viel Diskussionen um das Norris-Ring-Finale im letzten Jahr. Und da hatte Liam Lawson tatsächlich ja die Chance, Meister zu werden. Klar ist auch die Stallorder, das Stallorderverbot, was man jetzt, an dem man gerade arbeitet, das wird schwierig umzusetzen sein. Ich habe mir jetzt gerade das sportliche Reglement nochmal durchgelesen. Da sind ein paar Passagen drin, die sehr merkwürdig sind. Und ich glaube, dass die keinen, in der Praxis keinen Sinn machen werden. Aber wie dem auch sei, sie versuchen es. Es ist sicherlich sehr, sehr schwer. Und die Insider, die ganzen professionellen Ingenieure und Strategen, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, die haben da nur einen Kopfschüttel übrig über das, was die ITR da versucht, zumindest so, wie es momentan drin steht. Das wollen wir uns aber dann in der Praxis einfach mal anschauen, wenn es wirklich losgeht. Und es werden bald die offiziellen Testfahrten in Hockenheim sein. Es ist ein Riesenstarterfeld und vor allem tatsächlich nach dem Übergangsjahr 2021 mit 19 Stammautos von 11 Teams ist es jetzt ein Riesenschritt, dass wir 29 Fahrzeuge haben von 6 Marken mit 14 Teams. Und man muss auch sagen, bei den Fahrern haben wir wirklich Creme de la Creme dabei. Der René Rast kommt zurück. Wir haben 6 oder 7 Mercedes dabei. Wir haben den neuen BMW M4, der mit Sicherheit sehr viel besser sein wird als der M6, der ja wirklich in der Ende seiner Entwicklungsphase im letzten Jahr war und bei dem Marco Wittmann trotzdem ein paar Siege noch geholt hat. Wir haben tatsächlich die Ferrari dabei und da ist klar, dass AF Corse, das offizielle Ferrari GT-Team, natürlich jetzt auf die Meisterschaft aus ist. Sie haben auch beide Fahrzeuge voll besetzt, soll heißen, als den zweiten Ferrari, den teilen sich nicht zwei, so wie es im letzten Jahr mit Albon war, sondern diesmal ist also neben Nick Cassidy, der uns ja am Nürburgring schon beeindruckt hat, einfach nur kam, reingesprungen ist und sehr schnell war, haben wir jetzt mit Felipe Frager auch einen Fahrer, den man in Europa nicht so auf dem Schirm hat, aber der in Südamerika und in den USA wahnsinnig viel schon gewonnen hat. Das ist auch ein richtiger Glühr. Und ich glaube, dass da tatsächlich Red Bull, Ferrari, AF Corse sehr gut aufgestellt ist. Aber bei dieser Besetzung momentan ist es keine gemähte Wiese, auch nicht für Ferrari. Und klar ist, das wird ein unglaublicher Kampf, bei dem, das wird der Eddie vielleicht jetzt auch nochmal sagen können, ich durchaus mir vorstellen kann, in der Schlussphase dann auch wieder ordentlich Diskussionen neben der Kulissen zu haben. Denn wenn es so besetzt ist, so viel top vorbereitete Autos, so viel top vorbereitete Fahrer, dann kann es da durchaus auch wieder zu Querelen kommen.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe zufälligerweise gestern gerade angefangen, meine Kommentatorenmappe für die DTM fertigzustellen. Ich mache das immer gerne früh. Ja, und ich gebe dir da recht, Stefan. Also wenn ich das mal so durchschaue, die 29 Fahrer und Fahrerinnen, wir haben da mit Esme Yorki im T3 Motorsport Lambo auch wieder eine Lady mit dabei an der Seite von Niki Thiem. Niki Thiem, auch so eine Last-Minute-Verpflichtung. Da sieht man mal, wie das geht. Eigentlich ja Aston Martin Werksfahrer. Der hat aber die Freigabe für T3 Motorsport und bekommen. Und das zeigt nochmal, wie gut die Leute um Jens Feucht da in Dresden arbeiten. Freut mich ungemein, dass Niki Thiem an der Seite von Aston Martin.
Super Typ und ultraschnell.
Ja, ultraschnell. Und du hast es angesprochen, AF Corse, Felipe Frager. Ja, wenn man da ein bisschen recherchiert, dann weiß man, dass das einer ist, der ganz genau weiß, wofür so ein Gaspedal da ist. Ja, und Nick Cassidy, den werde ich ja übernächstes Wochenende in Rom schon wieder treffen. Der wird dann direkt von den Testfahrten der DTM nach Rom jetten, um Formel E zu fahren, was das Problem beinhaltet, dass er zwei Überschneidungen haben wird, definitiv in diesem Jahr. Da kündigt sich dann noch ein großer Name an für die DTM. Also ich habe gehört, dass nächste Woche bei den Testfahrten Sebastian Loeb schon dabei sein wird im AF Corse Ferrari. Und es deutet alles darauf hin, ist ja langjähriger Red Bull-Fahrer Sebastian Loeb, es deutet alles darauf hin, dass dann die Rallye-Legende Sebastian Loeb der erste Stellvertreter für Nick Cassidy sein wird, wenn er denn dann Formel E fahren muss und nicht kann. Und da haben wir dann den nächsten Granatennamen. Also, und wie gesagt, meine Mappe ist fertig, wenn ich die so durchblätter. Ich kann es kaum erwarten. Ja, und dann geht's auch noch auf dieser fantastischen Rennstrecke in Portimao los, Ende April. Ich zähle tatsächlich die Tage.
Aber der Voice, ganz ehrlich, dann bin ich noch aufmerksamer dabei bei der DTM, wenn Sebastian Loeb hier am Start ist. Ist es denkbar, ich meine, da wird er nicht nur für zwei Rennen kommen, ist es denkbar, dass dann irgendwie doch ein Plätzchen gefunden wird, wo der alle Rennen bestreitet?
Ja, das glaube ich nicht, denn der hat dermaßen viel zu tun in diesem Jahr, weil er ja Rallye Raid fährt und das Ziel hat, die Dakar im nächsten Jahr dann zu gewinnen. Und ich glaube, dass das Team von Dave Richards da durchaus auch so viel Fortschritte A, im letzten Jahr gemacht hat, B, jetzt in diesem Jahr machen wird. Er fährt den Marathon-Weltcup. Er ist mit Ford in Verhandlungen nach dem Auftritt bei der Rallye Monte Carlo vermutlich in Korsika auch nochmal anzutreten. Weitere Starts in der Rallye-WM mit dem Ford Puma-Hybrid sind auch angedacht. Also über mangelnde Arbeit kann sich der Sebastian Loeb nicht beklagen. Und GT ist er übrigens auch schon gefahren, hat ja im Übrigen auch ein eigenes Team in der französischen GT-Meisterschaft. Also der wird sicherlich nicht das ganze Jahr fahren, das kann er gar nicht. Aber wenn er kommt, ist es nicht nur ein Name, der da ist und froh ist, dass das paar Leute um ihn rum sind, sondern der wird da schon zeigen wollen, dass er auf der Rundstrecke auch gut ist. Und dass auch Rallye-Fahrer auf der Rundstrecke sich gut zurechtfinden hat, so war, hat nicht nur Sebastian Ogier ja auch schon bewiesen. Das kennen wir ja auch noch von Walter Röhrl. Der hat ja auch auf der Rundstrecke alle platt gemacht. Unter anderem der DTM ist er auch gefahren für Audi und war da auch sauschnell.
Ja, Stefan, um das nochmal zu ergänzen, Sebastian Loeb, der hat wirklich unglaublich viel zu tun, weil eins hast du noch vergessen, Xtreme E fährt der ja auch noch. Ne? Also,
stimmt.
Das kommt ja auch noch dazu. Aber für mich als DTM-Kommentator, um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn er dann auch nur die zwei Rennen fährt, an denen Nick Cassidy die Formel E fahren muss, trotzdem, was ist das für eine Bereicherung, was ist das für ein Ausrufezeichen für die DTM nach dieser schwierigen Umbruchzeit, 29 Autos und dann noch oben on top so ein Weltstar wie Sebastian Loeb, wollen ja auch die jungen Fahrer nicht vergessen, wie David Schumacher, Ricardo Feller. Also ich finde, das ist eine sensationelle Mischung aus jung, alt, erfahren, aus alten Hasen, die die Titel schon geholt haben und eben großen, großen Namen wie dann Sebastian Loeb. Viel besser hätte ich es mir in meinen kühnsten Träumen eigentlich nicht vorstellen können. Die DTM lebt und zwar mehr denn je.
Okay, dann abschließende Frage ganz schnell. Eddie, wir wissen ja, die letzten zwei Jahre nicht einfach ist untertrieben. Wirst du in Portimao an der Rennstrecke sein?
Ich werde nach jetzigem Stand der Dinge sowohl in Rom bei der Formel E übernächstes Wochenende an der Rennstrecke sein dürfen und ich werde auch in Portimao an der Rennstrecke sein dürfen. Freue ich mich total drauf. Ich habe gestern Abend noch lange mit Timo Bernhard telefoniert, noch so ein großer Name, wollen wir auch nicht vergessen. Er mit seinem Porsche, ja auch das eine Bereicherung, drei Porsches mit dabei. Bei Timo Bernhard fährt Thomas Breining, aber ich habe neulich in einem Interview gelesen, der Timo, der schielt schon so mit einem Auge auf die eventuelle Möglichkeit, weil er ja sowieso alle seine Autos testet und fahren muss. Vielleicht kommt da ja auch nochmal ein Gaststart zustande mit Timo Bernhard. Und Stefan, da gibst du mir recht, oder? Das hätte doch auch nochmal was.
Ja, der war ja schon zu Class One Zeiten war der ja schon immer wieder mal im Gespräch tatsächlich und hat dann einen Wechsel, hat dann nicht geklappt, weil es oft und leider von Porsche keine Freigabe gab, als er Werksfahrer da war. Da waren die sehr, sehr eigen und haben nicht sehr souverän reagiert. Aber der DTM-Start stand schon öfter mal bei ihm im Haus und das ist so was noch auf der To-Do-List, glaube ich, das ihn schon noch fuchst und wurmt, dass er das bisher nicht gemacht hat.
Jetzt war es halt so Wahnsinn. Wenn ihr alles kennt, Leute, von denen ich noch nie was gehört habe, aber es ist großartig, euch beiden zuzuhören. Danke, Eddie. The Voice bleibt für den Formel-1-Teil auch noch dabei. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 553.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 553 mit dem Motorsport. Große Runde in der Formel 1. Der Voice ist da geblieben. Dann der Chef von Formel 1.de ist mit am Start. Das ist Christian Nimmervoll. Servus Christian.
Servus Jens.
Und Stefan Eden, natürlich auch mit dabei. Motorsport.com. Servus Stefan.
Servus.
Wir müssen mit Stefan Eden beginnen, den wir alle als sehr, sehr zurückhaltenden, vornehmen Menschen kennen. Aber wenn ich deinen Facebook-Post richtig deute, Stefan Eden, vor ein paar Tagen, dann wirst du nicht spontan einen Franz Tost Fanclub aufmachen. Liege ich da richtig?
Ja, also der Franz Tost hat ja in der Vergangenheit schon hier und da mal so ein bisschen ein paar Worte fallen lassen. Vielleicht darf man die auch alle nicht auf die Goldwaage legen, aber so in die Richtung, wer halt nicht so viele Rennen machen will in der Formel 1, der muss halt zu Hause bleiben und sich eine andere Arbeit suchen. Und da gab es jetzt dann danach wieder so ein paar Aussagen nach Saudi-Arabien, die waren vielleicht nicht 100% ernst gemeint von ihm, aber fallen natürlich auf einen interessanten Boden, wenn er dann sagt, na, war doch alles zu dufte und hat doch alles prima gepasst am Wochenende. Und der Meinung bin ich halt eben nicht. Und auch Stefano Dominicani hat sich da in einem Interview mit Sky geäußert, als ob nichts gewesen wäre, als ob sicherheitstechnisch alles völlig in Ordnung gewesen wäre im Wochenende in Jeddah, und das war es halt nicht. Und davon ungeachtet immer noch die schwierige Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien insgesamt und dass da wenige Wochen vorm Rennen 81 Leute hingerichtet werden, die Formel 1 aber nicht irgendwie in irgendeiner Form mal zuckt oder das in Frage stellt, das ist halt schon hart, muss man dann sagen. Ja, also ich habe ja auch eine regelmäßige Kunde bei motorsport.com, da habe ich den Herrn Dominicali auch etwas angeprangert, dass er sich halt gar so gehen lässt und überhaupt nicht auf die Themen eingeht, die halt wirklich auch im Raum stehen hier und die auch heftige Kritik an der Formel 1 zur Folge haben. Aber er stellt sich irgendwo hin und sagt quasi, so alles kein Problem, passt doch alles. Und wir haben natürlich einen moralischen Kompass. Und da wird mir der Christian beipflichten, diesen moralischen Kompass, den sehen wir jetzt so nicht unbedingt, ne? Und der Vorwurf, dass die Formel 1 halt dorthin geht, wo das viele Geld ist und sich um alles andere herzlich wenig schert, der wird halt so auch nicht entkräftet. Also ich finde, Dominicali extrem macht hier überhaupt gar keine gute Figur und damit die Formel 1 auch nicht. Und das stört mich, muss ich sagen, dass man dann nicht den Schneid hat und sich hinstellt und sagt, ja, okay, natürlich nehmen wir das Geld und alles andere ist uns wurscht. Das finde ich halt dann zum Beispiel auch ein bisschen schwierig. Und da macht auch der Weltverband FIA kein gutes Bild. Ich meine, die FIFA ist da nicht sehr viel anders. Die großen Weltverbände scheinen da ähnlich
zu sein. IOC auch nicht.
Und das ist auch ein weiteres Beispiel. Genau, und das ist halt einfach schade. Und ich glaube eigentlich, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Es war noch nie zeitgemäß und das ist es jetzt umso weniger. Und dass da nicht langsam mal ein Umdenken einsetzt, dass man dann mal sagt, hey, man macht jetzt wirklich mal ernste Grundsätze und an die hält man sich auch verbindlich und dass halt in den Austragungsländern bestimmte Regeln, bestimmte Sachen vorhanden sein müssen. Ansonsten wird da kein Vertrag abgeschlossen. Da verstehe ich nicht, warum das nicht längst mal passiert. Auch der öffentliche Druck wächst, ja, aber das scheint den Herrschaften schnurzpiep egal zu sein, solange die Kohle stimmt. Ne? Das finde ich bedauerlich.
Christian.
Ist das eine Frage?
Naja, wenn sagt Stefan, wenn Stefan eben sagt, Christian wird mit mir übereinstimmen, dann stimme mit ihm überein. Oder füge noch an.
Das stimmt. Ja, stimmt. Also ich stimme mit Stefan hundertprozentig überein. Was ich habe einen konkreten Vorschlag für die Formel 1, weil ich finde, ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, wenn jetzt der König von Saudi-Arabien anruft in London und sagt, liebe Leute, stellt mich mal zum Herrn Dominicali durch, wir würden da gerne Formel 1 Rennen machen bei uns. Ja, so läuft es natürlich nicht, aber ich überzeichne das jetzt ganz bewusst. Dann ist es natürlich brutal schwierig, wenn der Herr Dominicali dann mit dem König telefoniert, dass man sagt, ganz schwierig, ihr bringt da 81 Leute um. Ja, so direkt, glaube ich, ist die Kommunikation sehr, sehr schwierig tatsächlich. Deswegen habe ich am Wochenende in einer Kolumne von mir, um da auch ein bisschen Eigenwerbung zu machen, einen Vorschlag gebracht, der da lautet, liebe Formel 1, lasst euch doch einen Wertekodex einfallen. Ja, den veröffentlicht ihr. Und jeder Partner, der überhaupt nur auf die Idee kommt, irgendwas mit der Formel 1 zu machen, weiß, dass er nur in Frage kommt, wenn er sich an diesen Wertekodex hält. Und wenn jetzt jemand anfragt bei der Formel 1, zum Beispiel ein Königreich Saudi-Arabien, wir würden da gerne Formel 1 Rennen machen, dann muss die Formel 1 nicht sagen, das geht nicht, weil ihr seid so böse Menschen und ihr tötet so viele durch die Todesstrafe, sondern dann kann man sagen, schaut mal, wir glauben, dass der Wertekodex nicht übereinstimmt, oder könnt ihr uns Garantien geben, dass der eingehalten wird. Deswegen glaube ich, halte das für einen sehr, sehr vernünftigen Vorschlag. Ich hoffe, dass das ein bisschen Traktion bekommt. Bisher habe ich noch nichts davon gehört.
So, The Voice, und da sind wir beim nächsten Problem. Wir haben auch im Fußballteil schon drüber gesprochen, da habe ich es nicht gesagt, aber es läuft auch in den USA nicht alles rund, was die Menschenrechte angeht, auch mit Todesstrafe. Dann reduziert sich ja die Anzahl der möglichen Länder schon um einiges. Wenn jetzt dann auch noch ein zusätzliches Rennen in Las Vegas stattfinden sollte, natürlich die USA werden immer ein Markt bleiben, der interessant bleibt, werden auch nicht ausgeschlossen werden. Aber da müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, nicht mit zweierlei Maß zu messen, oder?
Ja gut, der Westen ist gut beraten, in einigen Bereichen, glaube ich, den Ball tatsächlich auch ein bisschen flacher zu halten. Nicht unbedingt, was jetzt gerade die Ukraine und Russland angeht, dass man sich da klar positioniert. Aber prinzipiell haben Christian und Stefan völlig recht, was wirklich...
Ja, Stefan, wir haben The Voice verloren, aber ich glaube, die Message ist grundsätzlich angekommen. Die gute Nachricht ist ja, dass das Racing, also nicht, dass es im letzten Jahr hinten raus langweilig gewesen wäre, aber das Racing scheint gut zu funktionieren in diesem Jahr, oder?
Ja, grundsätzlich, wobei ich würde da anfügen, dass das Ganze doch ein bisschen verzerrt wird dadurch, dass es jetzt sehr viele DRS-Zonen gab auf diesem Kurs und dass die DRS-Zonen sehr Hand in Hand gearbeitet haben. Ich persönlich finde es nicht so prickelnd. Ich bin ja eh kein großer Fan von DRS, wie ihr alle wisst, wenn man vorher schon weiß, wie das Duell ausgehen wird. Und jetzt ist es im Prinzip in Jeddah ja so, mit der doppelten DRS-Zone, dass klar ist, okay, in der einen Situation wird der Hintermann überholen, und in der anderen Situation, ein paar Meter weiter, wird der neue Hintermann wieder zurück überholen. Das heißt, du hast das Status quo wieder hergestellt nach zwei Kurven. Und das wird mir dann als Spektakel verkauft. Und da muss ich sagen, naja, wenn ich genau weiß, dass es so kommt, dann ist das irgendwie nicht so meins. Dann ist das irgendwie nicht so prickelnd. Ja, die überholen sich. Ja, das sieht aus wie ein super toller Zweikampf. Und die geben sich's richtig. Aber irgendwie ist es halt nur so halb ein richtig toller Zweikampf. Und dass dann halt sowas entsteht, wie man bremst sich quasi nochmal hinter das andere Auto zurück oder beide bremsen, damit sie am DRS-Messpunkt, am zweiten DRS-Messpunkt bloß nicht vorne sind. Also da muss ich dann sagen, da hört der Spaß dann wahrscheinlich auch auf. Das ist dann ein Gefährdungsmoment. Das kann auch dann mal böse in die Hose gehen, sowas. Ne? Also wenn ein Rennfahrer absichtlich bremst, damit er keinen Vorteil hat, beziehungsweise wenn er absichtlich bremst, damit er einen Vorteil kriegt, weil er dann zurückliegt und der Zurückliegende einen Vorteil haben kann, dann muss ich mir klar wie schon die Frage stellen, ob hier nicht grundsätzlich was falsch läuft. Also was da mit DRS oder in dieser Konstellation halt mit der doppelten DRS-Zone sich erkauft wird, finde ich, ist zumindest in Frage zu stellen. Und ja, es war grundsätzlich gut, es war spannend. Der Zweikampf an sich an der Spitze, der wurde natürlich durch DRS überhaupt erst möglich, dass da Max Verstappen so spät noch attackieren konnte. Aber für mich auf alle Fälle jetzt nicht eines der größten Duelle überhaupt in der Formel 1-Geschichte. Da haben wir schon ganz andere gesehen. Aber unterhaltsam, vom Entertainment-Faktor her unterhaltsam, das war's, ja.
Jetzt hat Christian Ralf Schumacher vor Beginn des Jahres im SZ-Interview ein bisschen hinterfragt, ob Leclerc wirklich so gut ist, weil er eigentlich nicht besser als Sainz wäre. Aber die ersten beiden Rennen, muss man sagen, okay, Leclerc scheint tatsächlich dieses unfassbare Megatalent zu sein. Vielleicht hat er mal eine kurze Pause genommen von seinem Talent sein. Wie schätzt du denn die Situation da vorne ein?
Ja, tatsächlich so, wie du es gerade skizziert hast, Jens. Also ich will mich jetzt nicht als Oberkleidler hier aufspielen, aber ich habe in unseren Livestreams zum Beispiel, die wir ja auf unserem YouTube-Kanal von Formel 1.de machen, eigentlich immer gesagt, dass für mich das ein bisschen ein Betriebsunfall ist und dass ich glaube, dass Leclerc einfach auf lange Sicht das viel größere Talent ist als Carlos Sainz. Das ist. Ich glaube auch, dass Sainz ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Ich glaube, er tut genau das, was Ferrari von ihm erwartet, nämlich sehr nah dran sein an der irgendwie insgeheim Nummer 1, die auch ein bisschen fordern dann und wann, aber doch auf lange Sicht glaube ich nicht, dass er ihm das Wasser reichen kann. Leclerc ist einfach einer von diesen absoluten Überfliegern der Kategorie Verstappen, Hamilton, Leclerc. Das wären so die drei, glaube ich, aktuell, wenn man mich fragt. Ich glaube, der hat einfach ein bisschen Aussetzer gehabt letztes Jahr oder hat damit zu tun gehabt, dass das Auto vielleicht seinem Fahrstil weniger entgegengekommen ist und das hat sich jetzt wieder ein bisschen zurechtgedreht. Es ist ja doch ein bisschen anders zu fahren mit diesen Ground-Effect-Cars. Also da gibt es immer viele Faktoren, die darauf Einfluss nehmen können. Aber ich glaube schon, dass Leclerc derjenige ist, der einerseits sich vom fahrerischen Talent her durchsetzen wird und auch der auf den Ferrari setzt auf lange Sicht.
Okay, wir versuchen einmal noch The Voice reinzuholen auf ein letztes Moment. Ja, Stefan, du hast ja letzte Woche gesagt, dass du dran glaubst, dass Mercedes rankommen kann. Jetzt ist George Russell ein ordentliches Rennen gefahren, Fünfter geworden. Lewis Hamilton fand ich auch ordentlich, aber im Rahmen der Möglichkeiten halt dann Zehnter. Hast du irgendeinen Fortschritt erkennen können bei Mercedes?
Nee, du hast es ganz gut geschildert. Im Rahmen der Möglichkeiten und so gut es halt ging, mehr als Platz 5 ist unter realistischen Bedingungen und normalen Bedingungen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert vorne, einfach drin. Ja, aber mehr halt nicht. P5 ist dann das Maximum für Mercedes. Und man hat dann schon wieder gesehen, einige Autos, die liegen halt sehr ruhig auf der Fahrbahn und der Mercedes hüpft und tut und bounced und porpoising tut und macht alles andere halt. Ne? Also dieses Auto ist extrem unruhig, dieses Auto passt nicht auf die Fahrbahn, so wie ein Ferrari auf die Fahrbahn passt oder ein Red Bull zum Augenblick. Und das wird Mercedes nicht so schnell aufholen können. Also ich glaube, der Satz von letzter Woche, der passt immer noch, das wird schon einige Rennen dauern, bis die das alles abgestellt haben. Und dann ist der Speed immer noch nicht gut genug. Also es ist nicht nur damit getan, dass man dieses Hüpfen, dass man dieses Bouncen abstellen muss, sondern man muss tatsächlich auch noch die Lücke schließen zu Ferrari und Red Bull. Und das wird nicht so einfach gehen, glaube ich. Man darf ja auch immer nicht vergessen, die Formel 1 operiert ja mit Testverbot. Da wird jetzt nicht groß irgendwie ein Auto mal auf die Teststrecke gefahren, sondern das muss man alles virtuell erledigen und im Rahmen der Budget-Obergrenze. Also das sind schon so zwei Handicaps. Ansonsten würde ein Mercedes-Werksteam sicherlich schneller aufholen können. Aber unter der Situation sehe ich nicht, wie sich da wirklich vor dem Sommer wirklich großartig was ändern sollte. Also auch die anderen Teams stehen ja nicht still. Ferrari, Red Bull, die werden ja alle entwickeln, die werden ja alle neue Teile bringen. Und dann muss Mercedes im Prinzip zwei Schritte auf einmal aufholen. Das können die schon, die haben die Fähigkeit, aber die sind, glaube ich, auch, und das sollte man nicht unterschätzen, ein bisschen baff, dass sie sich jetzt in der Situation wiederfinden. Und machen jetzt gerade so die Erfahrung, es läuft halt nicht immer nur das Wasser den Berg rauf, ne, sondern es geht auch mal ein bisschen anders. Und so platt es auch klingt, das sind die einfach nicht mehr gewohnt, zum Teil auch. Also das ist schon eine völlig andere Situation, wie sie es halt seit 2014 gewohnt waren. Und deswegen, glaube ich, ganz schwierig vorherzusagen, was da kommt und wie viel technisch noch im Köcher steckt. Aber sobald da irgendwie mal ein Fortschritt drin ist, glaube ich, kann es auch ganz schnell gehen und Mercedes wird da richtig mitspielen. Nur, ich glaube, mit der WM wird es dann möglicherweise zu spät sein für dieses Jahr.
Ich glaube, Toto Wolff wäre ja schon happy, wenn sie jetzt mal in der ersten Saisonhälfte ein Rennen gewinnen. Christian, unsere Lieblingsequipe, na, sagen wir mal so, unser Lieblingsteamchef ist natürlich Günther Steiner, seit Drive to Survive. Davor hatte ich den gar nicht so wahrgenommen. Jetzt hat Haas schon wieder gepunktet, wenn auch nur mit einem Auto. Warum nochmal? Also Mick Schumacher war ja dann beim Rennen dabei. Hatte das Startverbot oder der Nichtstart von Mick Schumacher auch finanzielle Gründe? Ich meine, so etwas bei Servus TV gehört zu haben, um Ressourcen zu sparen. Oder bist du völlig damit einverstanden, dass Günther Steiner oder wer auch immer dann entschieden hat, Mick Schumacher aus Sicherheitsgründen am Sonntag nicht fahren zu lassen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Jens, ich kann es dir bis heute nicht plausibel beantworten, weil ich mich selbst ein bisschen über diese Entscheidung wundere. Mhm. Denn die haben am Samstagabend sich sehr früh festgelegt darauf, dass Mick das Rennen am Sonntag nicht fahren wird, noch bevor klar war, ob er die Medical Clearance, also die Frage, ob er die Ärzte kriegt oder nicht. Und die hat er dann bekommen. Das heißt, er hätte dieses Rennen eigentlich fahren können. Haas hatte davor argumentiert, wegen Ersatzteilen für Melbourne nicht so gut, ja, weil dann endet es im schlimmsten Fall so, dass er dann Melbourne vielleicht nicht fahren kann, weil sie nicht genug Teile haben. Mag sein, aber das würde dann nicht für Haas sprechen, weil ganz ehrlich, dass ein Fahrer, der grundsätzlich die Voraussetzungen erfüllt, ein Rennen zu bestreiten, von seinem Team erfährt, nee, du fährst nicht. Ja. Das habe ich in jetzt 23 Jahren, wie ich das mache, noch nie erlebt. Das ist mir ein bisschen untergegangen, um ehrlich zu sein, dass das auch kritisch hinterfragt wurde am vergangenen Wochenende. Aber wenn es wirklich die Ersatzteile sind, so wie die letzte offizielle Kommunikation des Teams war, die zumindest mir bekannt ist, dann muss man sagen, sind sie nicht wahnsinnig gut vorbereitet.
Naja gut, und Christian, in diesem Jahr haben wir natürlich auch die Chance, Punkte zu machen, was ja am Ende des Jahres auch Kohle bringt. Also das ist dann ja, vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der nicht nachvollziehbar ist in dem Fall. Aber gut.
Genau, und Mick hätte es auch bitter nötig gehabt, im Vergleich zu Magnussen mal was Positives zu zeigen, weil das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Die ersten zwei Rennen sind jetzt nicht für ihn gelaufen. Also der beginnt auch, sich langsam so ein bisschen Druck aufzubauen.
Ja. Und gefeiert wurde, Stefan, du wirst es nicht gesehen haben, aber gefeiert wurde auf Servus TV Nico Hülkenberg, weil der dort ja eigentlich Experte ist. Und es war bei Servus immer nur von unserem Nico die Rede, der auch wirklich ein lässiges, lauschiges Interview gegeben hat, noch ganz kurz vorm Rennen. Sebastian Vettel wird ja wahrscheinlich oder ja mit ganz großer Wahrscheinlichkeit zurückkommen in Australien. Wie war die Performance jetzt von Nick Hülkenberg, abgesehen von der Folklore, die natürlich darum betrieben wird, dass er eigentlich ohne Vorbereitung dann in diesen Aston Martin hat hupfen müssen?
Also ganz grundsätzlich, der Vettel kommt zurück in Australien, das ist schon bestätigt. Also Aston Martin sagt, er wird wieder reinsitzen. Und ich finde, der Nico Hülkenberg hat es echt gut gemacht. Also man darf vor allem nicht vergessen, der Aston Martin AMR 22, das ist halt einfach sportlich eine Krücke. Da wird nichts funktionieren, da geht nichts groß voran. Da muss man schon mal drauf hoffen, dass man in die Top 10 reinfährt. Und das wäre dann eine Überraschung. Also man muss da im Prinzip die Messlatte extrem tief ansetzen. So leid tut's uns für Nico Hülkenberg und Sebastian Vettel, weil das Auto einfach nicht gut genug ist. Mhm. Und insofern muss man, glaube ich, sagen, hat Nico Hülkenberg einen Kaltstart hingelegt, ohne Testfahrten vorab, ohne diese aktuelle neue Autogeneration zu kennen, hat er den Stroll nach drei Stunden Maximalzeit freies Training, da ist er ja nicht immer auf der Strecke gewesen, da hat er den Stroll im Qualifying in Bahrain gebügelt. Das muss man erstmal so stehen lassen und das muss man auch erstmal so hinnehmen. Das war schon richtig stark, muss man sagen. Also das war richtig gelungen, dass es dann im Rennen nicht reicht, glaube ich, dass man da irgendwie sagt, da muss man ein paar Abstriche machen, weil er halt die Reifen nicht kennt, weil er nicht weiß, wie sich das Auto mit welcher Spritmenge und welcher Reifenkombination anführt. Das, glaube ich, ist vollkommen klar, dass vielleicht auch die Fitness nicht ganz reicht, wenn er ein Jahr lang kein Formel 1 gefahren ist und so. Also da muss man, glaube ich, einfach natürlicherweise ein paar Abstriche machen bei Nico Hülkenberg, aber unterm Strich hat er das sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien echt gut gemacht. Und ich glaube, für sich das persönlich Maximum rausgeholt. das Auto einigermaßen solide durchs Rennen belegt und keine großen Fehler gemacht. Mehr kann man im Prinzip unter diesen Umständen auch nicht erwarten. Am Ende steht, glaube ich, ein 12. Platz für ihn in Saudi-Arabien. Und das ist mit einem Auto, das einfach nicht funktioniert, schon mal ganz ordentlich. Punkte gibt's halt keine, aber da wird sich auch Sebastian Vettel umschauen müssen, wenn er ab Melbourne mit dem Auto sitzt, weil das wird sicherlich ähnlich schwierig. Dann Aston Martin ist momentan wohl eines der beiden schlechtesten Teams im Feld, neben Williams, und das wird ein richtig, richtig zähes Jahr. Insofern braucht sich dann Nico Hülkenberg nichts dabei denken, wenn er da keine Punkte geholt hat, weil die waren halt einfach nicht drin.
So, abschließende Frage, Christian. McLaren. Ja, bei den Testfahrten vorne haben wir letzte Woche ja auch schon ganz kurz erwähnt. Hast du einen Fortschritt gesehen für McLaren in Saudi-Arabien?
Ehrlicherweise nicht wirklich. Also sie waren ja schon eine Spur näher dran, was die Ergebnisse betrifft und das letztendliche Abschneiden. Allerdings so auf die Performance geschaut, war es nicht wahnsinnig viel besser. Was man so ein bisschen als ersten Trend rauslesen konnte, war, oder was man rausgehört hat, wenn man Andy Seidel und James Key, dem technischen Direktor, zugehört hat, war, dass die sich offensichtlich mit Bodenwellen zum Beispiel sehr, sehr schwer tun. Und Bahrain ist ein Kurs, wo das Asphaltband nicht mehr das neueste, frischeste ist. Da ist in Saudi-Arabien noch ein bisschen ebener. Das heißt, es kann schon sein, dass Bahrain eine der Strecken waren, die denen besonders wehtun und sie deswegen ein bisschen schlechter ausgesehen haben dort beim ersten Rennen, als sie vielleicht wirklich sind. Aber ich glaube, so irgendwo die Wahrheit bei Bahrain, Saudi-Arabien ist schon die tatsächliche Wahrheit für McLaren. Sehr viel besser sind sie momentan nicht. Aber, und das wurde eh schon oft gesagt, Jens, trotzdem nochmal wiederholt, dieses Jahr ist mehr denn je wirklich entscheidend, wer kommt jetzt am besten voran, denn diese Autos sind noch absolut nicht ausgereift und die Entwicklungsschritte werden sehr, sehr schnell sein. Das heißt, das, was jetzt aktuell Status quo ist, ist nicht gesagt, dass das in 3-4 Rennen noch genauso ist.
Und das nächste Rennen übrigens, wir freuen uns sehr, also ich freue mich zumindest sehr, denn endlich geht's wieder zurück nach Australien, wo ja 2020 diese ganze absurde Phase der Corona-Pandemie dann auch die Formel 1 erreicht hat. Danke Stefan, danke Christian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 553.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratiopharm Ulm, und Sie hören Sportradio 360.
Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de.
Ah, jede Woche das Gleiche. Robin und ich wissen nicht, wen wir... Doch, wir wissen schon. Gerade bei den Teams in dieser Woche gibt es ein paar Aspiranten bei den Power Rankings, aber bei den Einzelsportlern...
Wenigstens ein paar neue. Neue Namen wenigstens.
Ja, okay, aber das ist ja auch zweifelhaft, die neuen Namen. Weil ich habe jetzt nicht so viel gefunden. Gib mir mal einen neuen Namen.
Jamal Musiala, weil dem musst du mir erklären, warum er der Gewinner der Länderspiele ist. Ich habe das Spiel nicht angeschaut gegen...
Weil Hansi Flick, finde ich, den Musiala, der mag den gern, der kennt ihn von den Bayern, der setzt den auch immer ein, und ich glaube halt einfach, dass der Nagelsmann vielleicht keinen Platz für ihn hat oder irgendwas, ihn halt nicht so oft spielen lässt, und das war wie ein Schaulaufen. Das ist wie früher damals, als ich die E-Jugend gezeigt, trainiert habe und du vorne die Kisten gemacht hast.
Damals,
einer gewissen Kaltblütigkeit, und der FC Bayern hat dich nie entdeckt. Leider. Oder zum Glück. Und ich finde, der Musiala ist da am besten weggekommen. Man hätte auch den Müller nehmen können, weil, ja, ich finde es einfach lässig, immer wie der Müller sich freut über seine Tore. Hast du nicht gesehen?
Ich habe gar nichts. Also ich habe die Highlights gesehen, dass der Elfer am Schluss sehr fragwürdig nicht gegeben wurde.
Genau. Also warum wird dieser Elfer zurückgenommen? Gerade in Realtime hätte ich gesagt, okay, der ist in Ordnung, aber dass er nicht gepfiffen wird, und dann aber je mehr man gesehen hat, fand ich nicht. Ja, Musiala, finde ich, ist derjenige, der übers Wochenende bei den Kickern zumindest herausgestochen hat.
Das glaube ich dir.
Ja, muss man
sonst glauben, sonst war ja auch nichts.
Ja, nee, also österreichischen Kicker kann man keiner nehmen.
Ja, das ist Katastrophe.
Naja, aber in Wales, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Fußballteil, das ist ja nicht selbstverständlich, dass Österreich nach Wales fährt und dort gewinnt.
Ja, aber sie haben auch nicht, also sie waren zwar dominant, aber sie haben ja in sich keine, diese Flanken aus dem Halbfeld, die verstehe ich nicht. Wie soll der Ball da jemals reingehen? Dann muss er dreimal abgefälscht irgendwo vor einem Fuß landen.
Ja, der Baumgartner muss die Kiste halt machen. Okay, also wir haben Musiala haben wir mal aufgeschrieben. Wen haben wir noch?
Also wer nicht dabei sein wird, aber er hätte, also er hat es ja heute früh in der Hand. Alexander Zverev. Also wenn man gegen Kasper Rüth, der ist gut, aber dieses Jahr hat er auch noch nicht so viel gespielt, oder? Der hat die Australian Open ja nicht mitgespielt.
Genau, ist verletzt gewesen und natürlich dieser Hartplatz muss sehr langsam sein. Wir sprechen dann im Tennisteil noch drüber mit Kaiser und mit Häuser, aber gegen Rüth auf Hartplatz darf Zverev, kann er eigentlich nicht verlieren.
Hat er vorher auch noch keinen Satz verloren und ich glaube letztes Jahr irgendwann mal 6-1, 6-4. Also er war ja relativ souverän immer.
Naja, also es war in Cincinnati, hat er glatt gewonnen und er hat dann in Paris-Bercy, da ist es ein bisschen enger gewesen, aber auch keinen Satz abgegeben und jetzt ja hat er einfach im dritten Satz deppert seinen Aufschlag abgegeben. Also Zverev in dieser Woche leider nicht, das war alles vorbereitet, weil er hätte im Halbfinale gegen Cerundolo gespielt, geschenkt. Und da hätte das Turnier gewonnen. Hätte Vari.
Ja, stimmt.
Ja. Du hast einen anderen Vorschlag.
Ich habe aber einen anderen Tennisvorschlag. Ah. Juri Rodionow, neuer Name bei uns. Oder vielleicht mal erwähnt, dass er Davis Cup gespielt hat oder irgendwas.
Kann sein, aber ja. Ja, der Juri.
Er hat das Turnier gewonnen, hat gestern oder vorgestern seine Erstrundenpartie gewonnen. Das heißt jetzt, ich glaube, 6 Spiele am Stück ungeschlagen. Heute wird er wahrscheinlich, oder er geht zumindest als Favorit ins Spiel gegen den Sugita, wie man den auch ausspricht. Und dann hat er sich mit dem Turniersieg in dem Challenger, wie viel gab das? War das ein 800?
80. 80? War 80er, ja.
Ja, dann immerhin 80 ATP-Punkte hat er sich erarbeitet und den Platz in den Power-Rankings.
Ja, das schon, weil wir haben ja vor 2 Wochen, war es glaube ich, Daniel Altmaier gelobt,
ja,
als der bei diesem super besetzten Challenger in Phoenix gewonnen hat, ins Finale gekommen ist.
Aber das war ja auch 100, oder? Das waren ja
das 100, war 125.
125, ja, also genau. Das war schon gut.
Und Juri, ja, okay, mit Juri, man muss ihn einfach zwangsweise mögen, weil er eben für Österreich Davis Cup spielt, egal ob man ihn nun wirklich mag oder nicht, aber er hat ein lässiges Spiel und schon gut, er hat jetzt auch bei diesem, also den Lugano hat er gewonnen und jetzt, nein, den Biel hat er gewonnen, jetzt spielt er in Lugano, hat erste Runde gegen den Stricker gewonnen, Stricker war gesetzt, Juri nicht und Stricker ist ein guter, bisschen jünger als Juri, nicht ganz austrainiert und das ist stark. Also ich finde, Juri können wir ohne weiteres ins, natürlich nicht ganz vorne, aber wir können ihn in Erwägung ziehen.
Top 3 ist er heute dabei, weil wir auch nur 5 zur Auswahl haben. Ja, deswegen okay, gut. Schafft er die Top 3.
Ja, wir haben ja nicht mal 5, weil es wäre, wenn nicht zur Auswahl steht.
Ja, gut, und wir dürfen ja nur einen Basketballer nehmen. Aber die Basketballer, die wir zur Auswahl haben, Franz Wagner und Jakob Pöltl, sowie, eigentlich das sind ja immer die 2, die zur Auswahl stehen.
Schon, weil ich habe nochmal nachgeschaut, Dennis hat nichts
gewesen. Und der Kleber ist halt offensiv. So, er hat irgendwie sein Mojo verloren offensiv. Also zumindest die Spieler, die ich sehe, da denkt man sich schon viele offene Dreier, die er eigentlich getroffen hat am Anfang der Saison. Aber der Doncic überragt halt auch alles. Da ist man halt auch geflasht von der Show.
Ja, das ja, aber ich habe mit Dre vor 2 Wochen oder vor 3 schon gesprochen. Doncic wird nicht MVP werden, weil er halt in den Beginn des Jahres nicht gut genug war.
Ganz ja, weil er kann ja trotzdem vielleicht die Mavs bis in die zweite Runde sollten die, sind ja jetzt 3. Platz heute, aktuell, haben sie die Warriors überholt, mit gleichem Rekord, aber das habt ihr ja sicher gerade besprochen im NBA-Teil.
Naja, da kommt natürlich erst später, aber ich sehe gerade, sie wären im Moment, wären sie Nummer 3 und würden gegen Utah spielen.
Ja, die auch heute aktuell abgerutscht sind auf 6. Die waren ja eigentlich immer auf 5, dann war es 4-5 Dallas, Utah und jetzt ist es 3-6 Dallas, Utah. Aber ich weiß gar nicht, was, ich will ja, dass die Warriors und die Mavs weiterkommen.
Ja, geht ja.
Ich weiß aber gar nicht, gegen wen ich, welches Matchup ich lieber hätte. Weil ich glaube, die Warriors sind schon stärker als die Mavs dann.
Naja, aber also, ist doch gut. Ist ja für alle gut. Phoenix wird weiterkommen und wird dann gegen die Warriors spielen in der 2. Runde.
Ja, das ist
damit,
gut.
Dann müssen die Warriors halt dann abliefern.
Ja. So wäre es perfekt, ja. Das stimmt.
Okay, das hilft uns aber bei den deutschsprachigen Power Rankings nicht weiter.
Das stimmt. Aber das war nur Franz Wagner heute Nacht 28 Punkte. Und der Pöltl hatte 9, 17, 12 die letzten 3 Spiele, Wagner 28, 10, 19 und was Rebounds und Assists angeht, ja, war der Pöltl ein bisschen stärker, aber ich glaube, die 28 Punkte heute Nacht, die überzeugen.
Ja.
Also das wäre
unser. Also Franz Wagner hätten wir auch dabei, aber ich glaube, in dieser Woche ganz vorne.
Ja, gibt's nur einen.
Ja, es kann nur einen geben. Du bist aufgeweckt worden heute früh.
Ich habe auf Snapchat ein Bild bekommen von einem guten Freund, und er meinte heute, dass um 6:30 in der Früh habe ich es bekommen, schön jetzt nach dem wichtigsten Sieg in der Saison ins Bett gehen, der Oilers. aber ich weiß nicht, warum das der wichtigste Sieg war.
Ja, die Oilers sind jetzt Stand jetzt sind sie in den Playoffs, weil sie Dritte in der Pacific Division sind, haben gegen die Kings, glaube ich, gewonnen. Und vielleicht war das wichtig, weil die Kings sind halt einen Platz vor ihnen. Vielleicht hat er das gemeint, der Kevin.
Das kann sein. Aber auf jeden Fall die Leistung vom Dreiseitel. Wir fangen an mit dem 24.3., oder? Das ist ja noch in unserer
ja,
Woche.
Ja, ist noch in der Range drinnen, gerade noch.
Zwei Tore, am 26.3. drei Tore, ein Assist, 28.3. ein Tor, ein Assist und dann 30.3. heute, also das war ja gegen die Kings dann, das Spiel, auch ein Tor und insgesamt, wenn ich das richtig sehe, 49 Tore, 48 Assists.
Ja, und das ist Connor McDavid hat jetzt 100 Punkte nach dem Spiel, heute Nacht, und Leon wird bald die 100 Punkte knacken. Also ich glaube, was die Einzelsportler angeht, führt in dieser Woche kein Weg an Leon Dreiseitel vorbei.
Führt auf jeden Fall kein Weg dran vorbei. Ist der Kandidat für den MVP in der NHL? Oder
ist halt schwierig. Ist halt schwierig, wenn man den McDavid, der eben ein paar Punkte noch mehr hat, an seiner Seite hat. Müsste ich nächste Woche mal Heiko fragen.
Ja gut, dann können wir das Ranking schnell durchführen. Ich würde einen Dreiseitel haben wir ja zusammen auf 1 und dann vielleicht sogar einen Juri auf 2 und einen Franz Wagner auf 3. Er hat das Juri Turnier gewonnen.
Ja, okay.
Er hat das Turnier gewonnen. Und wir haben so selten Tennisspieler bei uns.
Das ist richtig. Alle. Ja, wir haben sowieso. Also ich hätte mal gern, macht uns mal bitte einen Vorschlag da draußen, einen Volleyballspieler oder irgendwie jemand, der herausragendes leistet in Sportarten, die wir nicht covern. Also wenn Nico Hülkenberg mal einen Punkt machen würde oder Mick Schumacher, das würde uns ja schon reichen. Oder wenn Stefan Bradl am Wochenende in der MotoGP einen Punkt macht, würde uns auch reichen. Aber okay, gut. Zu den Teams noch.
Ja, wir müssen ja gleich bei der Formel 1.
Ja.
Können wir Red Bull mitnehmen. Pole Position und Sieg.
Ja, Pole Position Perez. Bisschen unglücklich für ihn der Rennverlauf dann.
Ja, aber dafür bisschen glücklich der Rennverlauf für den Verstappen.
Ja, das
Mit der gelben Flagge kurz vor Schluss, dem Virtual Safety Car. Hat mich sehr geschmerzt als Leclerc-Fan, dass der da noch überholt hat.
Naja, gut, aber natürlich hat er zu Recht auch gesagt, dann am Ende... Wie kann das sein, dass Leclerc in der gelben Flagge da eine halbe Sekunde aufgeholt hat? Also nicht ganz fair, nicht ganz fein. Aber Red Bull.
Ja, aber nicht ganz fair, nicht ganz fein trifft ja perfekt auf den Verstappen.
Ja, natürlich, natürlich. Also,
was wäre da immer während dem Safety Car macht? Das haben die Kommentatoren auch gesagt. Und so, was wäre, wenn der Leclerc jetzt mal einfach abgebremst wäre und der Verstappen nach vorne gefahren, wenn er immer so, die fahren
ja
immer nebeneinander.
Ja, fährt immer auf 4 Zentimeter hin, was man früher auch nicht kannte. Ja, stimmt natürlich. Aber warum Red Bull Racing? Ja, weil es offiziell ein österreichisches Team ist und wir in den deutschsprachigen Power Rankings sind. So einfach ist es.
Ja, aber bei der Formel 1 hätten wir eigentlich, kann man jede Woche einen mitnehmen.
Ja, natürlich. Wenn Mercedes gewinnt, ist gut.
Was ist Haas? Ist Haas nicht?
Ja gut, Haas können wir nehmen, weil der Günther Steiner deutschsprachiger Südtiroler ist und das geht dann auch noch rein als Teamchef.
Ja, okay. Aber ich habe jetzt auch die neue Staffel gesehen, da gibt es ja jetzt ganz viele deutsche Teamchefs. Auch der neue von
Andreas,
Williams, oder?
Andreas Seidel, bei Williams weiß ich nicht, aber der Seidel bei McLaren. Toto Wolff natürlich überragend mit dieser Frisur, eigentlich wäre er der Mitarbeiter der Woche, aber okay.
Ja gut, dann haben wir noch zweimal Handball,
ja.
Einmal als Angebot Flensburg und dann natürlich den THW Kiel, der gegen Magdeburg gewonnen hat.
In Magdeburg sogar, ja, also wir haben ja vorhin gerade mit Götzi und mit Uwe drüber gesprochen. Das ist natürlich stark und die Flensburger haben wir auch gefeiert, gegen Szeged vorgelegt. Das heißt, sie könnten jetzt, naja, 4 Tore sind jetzt nicht die Welt, gerade im Handball nicht, aber sie könnten jetzt tatsächlich ins Viertelfinale der Champions League aufsteigen. Aber hier sehe ich dann schon Kiel vorne einfach.
Aber für die Meisterschaft hat es nicht mehr so viel ausgemacht, aber Champions League oder zweiten Platz sichern.
Genau, zweiten Platz sichern, das ist wichtig für Kiel. Ja, und dann haben wir noch, glaube ich, einen Kandidaten aus der
BBL.
Ja, also...
Ludwigsburg, 6 Siege in Folge.
Ja, dritter Platz in der Tabelle. 77-75 gegen MBC. Naja, nicht so fisch.
Kiel 1, Red Bull 2, Ludwigsburg 3.
Bitte, and there you have it.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Herrschaften, einmal noch Wintersport in diesem Frühjahr und ich freue mich sehr, dass wir haben zu Beginn des Winters mit ihm gesprochen, auch über sein Buch über das Skispringen. Jetzt hat er noch mal ein paar Minuten Zeit für uns. Volker Kreisler von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Volker.
Hallo. Servus.
Volker, du hast ja in diesem Buch auch versucht, die Geheimnisse des Skispringens zu finden, zu erläutern, zu begreifen. Aber wenn ich die letzten Wochen mir so anschaue, Skifliegen ist nochmal eine ganz eigene Wissenschaft, oder?
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich so ein bisschen ja auch die, also für viele auch so ein bisschen die Königsdisziplin oder die Sportart, wo es nochmal einfach nochmal in eine ganz andere Dimension geht, was die Weite geht, was das Fluggefühl geht, was den Flugrausch angeht. Und das war natürlich in dem Winter schon so ein bisschen extrem. Manche, denke ich auch, haben so ein bisschen gedacht, dass es gerade noch an der Grenze war. Also mit der Serie, die da hinten noch rangehängt wurde an eine eh schon lange Olympiasaison.
Weil du natürlich auch vom Konzentrationslevel, glaube ich, ist unfassbar. Also ich weiß gar nicht, welcher Österreicher das war, der in der Anlaufspur, es war glaube ich eh in Planitzer, mal kurz in den Schnee gegriffen hat und man schon gedacht hat, um Gottes Willen, jetzt fliegt er in der Anlaufspur schon hin. Aha. Aber der Joe Fenech war es, glaube ich, dem das passiert ist. Also das ist hinten raus schon schwierig, aber wahrscheinlich vom Kalender her wird es früher gar nicht gehen.
Das weiß ich jetzt gar nicht, aber die haben natürlich auch so ein bisschen ihren eigenen Rhythmus, die Skispringer. Es geht am Anfang natürlich um die traditionellen Geschichten, Vierschanzentournee und dann eben auch der eigentliche Jahreshöhepunkt. Da konzentriert man sich und hat seinen Rhythmus. Also man muss ja am Anfang im Dezember erstmal seine Form finden oft. Da ist ja noch viel Bewegung drin. Und dann kommt die Vierschanzentournee, in der es schon richtig um die Wurst geht eigentlich. Für viele ist es ja auch fast schon der Höhepunkt überhaupt. Und dann geht es im Januar dann mit den großen Weltcups weiter und dann mit der Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Oder Olympische Spiele. Und da passt dann so ein Skifliegen nicht rein, weil da muss man sich ja völlig neu umstellen. Das ist eine ganz andere Nummer nochmal vom Fluggefühl und so weiter. Also da, das ist schon normalerweise eh immer dran hinten nochmal angehängt. Und diesmal war es halt besonders lang.
Ja, besonders lang und besonders slowenisch ist es hinten raus auch wenn Marius Lindwig Skiflug-Weltmeister geworden ist. Wenn man sich jetzt den Weltcup anschaut, ich habe Ryoyo Kobayashi hat den Gesamtweltcup gewonnen. Ich habe ihn schon souveräner gesehen. Für Karl Geiger hat's knapp nicht gereicht. Wie wird denn Karl Geiger diese Saison bilanzieren, denkst du?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass er mit einem lachenden Auge eher als mit einem weinenden Auge bilanzieren würde.
Okay.
Denn er hat tatsächlich bravourös begonnen, ist Weltranglisten-Erster gewesen im Dezember die ganze Zeit. Und also Gesamtweltcup-Erster, muss man sagen. Die ganze Zeit gewesen. Und dann hat sie ihn zur Tournee gebeutelt erst und dann ist er aber hinten raus in Bischofshofen nochmal aufs Podest gesprungen und war ziemlich glücklich. Also da war er schon, hat man schon gesehen, dass er erleichtert war, weil er gemerkt hat, er kann es wieder. Und dann eine ähnliche Geschichte war noch später auch nochmal, wo man sagen konnte, er hat im Grunde genommen das Beste draus gemacht. Mhm. Und zwar war das in Peking, wo er auch auf der Großschanze überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Entschuldigung, andersrum,
auf der Kleinen
Schanze, die Kleinschanze, die Normalschanze ist die erste, genau. Und da ist er überhaupt nicht zurechtgekommen, weil sie einen miserablen Radius hatte, wo er einfach keinen Druckpunkt gefunden hat. Und dann hat er auf der Großschanze die Bronzemedaille gewonnen. Und da hat er sich so unfassbar gefreut, dass man gemeint hat, was ist denn da jetzt los? Aber es ist halt einfach für Skispringer halt einfach dann doch wurscht, welche Farbe die Medaille hat. Hauptsache, man hat sich selber bewiesen, dass man es doch noch kann, ja, dass man nicht in so ein langes elendes Tief rutscht, sondern dass man das selber doch noch so gut steuern kann. Und insofern glaube ich, hat er eigentlich schon ein gutes Gefühl bei dieser doch sehr schwierigen Saison gehabt. Und ein Wort noch zu Kobayashi, der ist tatsächlich, das sieht tatsächlich so aus, dass er so ein bisschen hinten nachgelassen hat, im Dezember auch schon, aber der hat im Grunde genommen eine krachend überlegende komplette Saison gesprungen, von vorne bis hinten, weil dass er da so ein bisschen zurückgehangen war, das lag an den drei Disqualifikationen bzw. Ausschlüssen in bei drei Weltcups im Dezember. Mhm. Da hat er einmal einen falschen Anzug gehabt. Das ist nichts anderes als Pech. Also manche übertreiben es halt auch ein bisschen, aber das, so schätze ich den Kobayashi nicht ein. Da hat er halt einfach irgendwo einen Zentimeter oder ein paar Millimeter zu viel gehabt am Anzug. Und das andere waren zwei Corona-Ausfälle von ihm. Ansonsten hat der Kobayashi insgesamt 18 Mal in den Top 5 gelegen, war der gelegen. Ja, ja. Das ist von 29 Weltcups, das ist das zwei Drittel. Und davon sind es 11 Mal Top 3 gewesen und 8 Mal war er Erster. Also das ist, besser kann man eigentlich nicht performen in dem Sport. Insofern, der ist schon, auch wenn er hin und wieder mal ein bisschen verschwunden war, ist der schon der Überflieger dieser Saison gewesen.
Ja, und hat er auch Olympia gefeiert. Und meine Theorie, weil du das vorhin nur sagst, ich glaube ja mittlerweile, dass die Silbermedaille die schlimmste ist. Dass man sich über die Silbermedaille wahrscheinlich am wenigsten freut. Der Bronzene freut sich ja, okay, gerade noch geschafft. Der Goldene freut sich sowieso. Aber irgendwie mit der Silbermedaille, da ist man möglicherweise, nur meine Theorie, ich habe keine, aber möglicherweise ja, könnte man mit der Silbermedaille am wenigsten happy sein, oder?
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Theorie. Das könnte zutreffen, weil die Silbermedaille natürlich dann schon so irgendwas ist, wo man sich sagt, eher daran denkt, den und den Fehler hätte ich den nicht gemacht, dann hätte ich jetzt den großen Kuh gelandet und umgekehrt bei denkt man überhaupt nicht darüber nach, denke ich mal, dass man jetzt immerhin schon den Bronzegewinner abgehängt hat. Also man schaut, glaube ich, da weniger nach hinten, sondern eher nach vorne. Insofern ist das durchaus eine interessante Theorie, ja, dass die Silbermedaille eigentlich das wahre Blech ist.
Ja. Ja, ein anderer Springer, der natürlich auch erst am Ende seinen Groove gefunden hat, aber der sich auch irgendwie gefreut hat wie ein Schnitzel, als die österreichische Mannschaft Olympiasieger geworden ist in der Mannschaft, das war Stefan Kraft. Das ist manchmal für mich, also jetzt klar, als Österreicher schaue ich da besonders drauf, aber auch bei Kraft finde ich, dass man da sagen kann, der hat ja ein überragendes Talent seit Jahren schon, aber ja, selbst ja, der Kraft, selbst ein, lass es mich mal als Pass pro Toto nehmen, selbst ein Springer wie Stefan Kraft, egal aus welchem Land er kommt, hat manchmal Phasen, wo er nicht weiß, warum er 10 Meter kürzer hupft als die anderen. Und das finde ich extrem faszinierend an dieser Sportart.
Ja, der ist tatsächlich auch, vor allem auch in diesem Winter, der ist, lass mich lügen, irgendwie im Anfang Januar, glaube ich, ist der in so ein Tief gerutscht oder Mitte Januar und hat auf einmal überhaupt nichts mehr gekonnt. Es hat sich, glaube ich, einer oder zweimal sogar nicht mal für den zweiten Durchgang qualifiziert und ist nur noch kopfschüttelnd durch die Gegend gelaufen. Und dann ist es aber auch wieder genau das, was die Großen ausmacht, dass die eben mit diesen Tiefs auch zurechtkommen können, dass sie dabei nicht irgendwie hektisch werden und irgendwelche verrückten Sachen probieren, sondern dass sie einfach nur an ihren eigenen Sprung, ihr eigenes Fluggefühl und vor allem ihren eigenen Absprung einfach weiterhin glauben und den auch dann irgendwann mal wieder hinkriegen, weil es sie genau auch in dem Moment, in dem es ihnen wieder gelingt, dass sie da dann entsprechend gut festhalten können dran und sich dann wieder das alles wieder memorisieren und umsetzen können. Und das ist beim Kraft natürlich exzellent gelungen jetzt auch wieder.
Ja, ja, wobei er bei der
Skispringer... Außerdem ist er eh ein super Skispringer schon seit Jahren. Also einer der konstantesten überhaupt, finde ich. Also ja.
Und ein großer Flieger. Nach dem Training bei der Skiflug-WM hätte man natürlich gedacht, dass er das gewinnen wird. Dann hat es doch der Lindwig gewonnen, was nach dieser Saison auch absolut verdient war. Also Marius Lindwig natürlich auch eine unfassbare Saison gehabt mit dem Olympiasieg auf der Großschanze und dann Skiflug-Weltmeister. Ja, jetzt haben sich zwei deutsche Skispringer verabschiedet nach diesem Jahr, Richard Freitag und Severin Freund. Haben die beiden den Abschied bekommen, den sie verdient haben, Volker?
Also ich würde sagen, dass Severin Freund natürlich den Abschied bekommen hat, den er verdient hatte, das mit der Silbermedaille bei der Skiflug-Weltmeisterschaft dann noch und also im Team. Und das war tatsächlich schon hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr gedacht, aber da hat sich tatsächlich nochmal berappelt, weil er natürlich auch wahrscheinlich auch ein bisschen so wieder so ein Flow erwischt hat, nachdem er gemerkt hat, dass er nach seiner langen Verletzungsphase, die er die letzten 2 bis 3 Jahre hatte, doch wieder sehr gut zurückgekommen ist. Und das ist natürlich dann schon, wenn einer mit so einer Karriere, wie, keine Ahnung, lass mich lügen, 15, 18 Jahre mit den ersten Erfolgen lang war, dass der, dass man dann nochmal nachdem man einen Meniskusschaden, eine Hüftverletzung und zwei Kreuzbandrisse und noch kleinere Wehwehchen, Grippephasen und so weiter in dieser Zeit durchgemacht hat und eigentlich nie richtig wieder zurückgekommen ist, dass man dann eben doch nochmal auf die Schanzen kommt und dann eben auch wirklich so gut fliegt, dass man in dieses Team auch wieder reinkommt. Wenn er auch bei Olympia nicht dabei war, aber dann hinten raus eben gerade, weil er ein guter Flieger ist, auch bei diesen sechs Flugveranstaltungen, wenn er da wieder dabei war, das ist natürlich schon eine Riesensache. Und insofern hat der natürlich einen sehr großen Abgang, also einen sehr
würdigen Abgang, kann man sagen.
Würdigen und ein Abgang, der ihm sozusagen mit allem wieder ein bisschen versöhnt hat, hingelegt. Dass Richard Freitag, ich weiß es nicht, inwiefern er, der wird bestimmt in seinem Milieu im Erzgebirge entsprechend auch wieder gefeiert worden sein, was er auch absolut verdient hat. Aber er hatte insgesamt natürlich jetzt eine Zeit hinter sich, wo ich mir vorstellen kann, da wünscht sich ein Skispringer schon was anderes zum Karriereende. Und da ist er natürlich auch noch nie so derjenige gewesen, der jetzt so riesig feiern hat lassen, auch bei seinen großen, bei seinen größeren Erfolgen, sagen wir mal so. Er war halt einfach ein großes Talent und viele sagen halt, er hätte vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Und das, was er aber daraus gemacht hat, das hat ihn schon irgendwie tatsächlich in den Vordergrund gerückt zu der entsprechenden Zeit. Deswegen ist er natürlich auch ein großer Skispringer gewesen für meine Begriffe mit seinem Talent. Aber jetzt ist er natürlich dann am Schluss, es war also tatsächlich meines Erachtens auch ein Abgang mit oder ein Karriereende mit einem traurigen Aspekt, weil der Freitag natürlich in der dritten Liga, also im FIS Cup am Schluss noch gesprungen ist und auch da nicht mehr in seine Form gekommen ist. Und das hat man auch mit es gibt so ein Zitat ganz am Schluss, als er dann gesagt hat, er ist dann sogar da, hat er einen Misserfolg gehabt und dann hat er gesagt, da hatte ich dann keine Ideen mehr, so ungefähr. Das heißt also, irgendwo hat dann sein ganzes System, sein Körper irgendwo innerlich aufgegeben und hat und gesagt, jetzt lass gut sein, jetzt mach was anderes. Und das ist schon einerseits natürlich eine klare Haltung dann. Man weiß, es geht halt einfach nicht. Man muss nicht groß noch mit sich ringen. Aber es ist halt auf der anderen Seite auch ein bisschen schade. So, das ist beim Richard Freitag so die Tendenz gewesen.
Erinnert ein kleines bisschen erinnert natürlich an einen der größten Skispringer überhaupt, an Gregor Stirnzauer, der auch die letzten Jahre einfach nur gesucht hat und aber nichts mehr gefunden hat in sich und dann halt auch irgendwann gesagt hat, jetzt lassen wir es gut sein. Ja, eine Frage noch zum Skispringen. Was erwartest du vom Sportskameraden Wellinger? Kommt da noch was? Wird er im nächsten Jahr wieder ganz, ganz vorne mitspringen, der Olympiasieger von 2018? Oder haben wir schon alles gesehen in dieser Hinsicht?
Der ist ja noch nicht so, der ist ja noch relativ in den besten Springerjahren. Also da ist mal das eine. Das andere ist, dass er auch Verletzungen hatte, die man erstmal hinter sich bringen muss. Und er hat ja auch immer mal wieder gezeigt, was er kann. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der zurückkommt. Allerdings ist er auch so ein bisschen manchmal ein Rätsel oder beziehungsweise
Enigma.
Man nicht so richtig man kann ihn nicht wirklich berechnen, noch weniger als sowieso schon die Skispringer.
Insofern ist das wird es eine Überraschung sein. Ist eine etwas vage Antwort, gebe ich zu.
Aber nein, ist alles okay. Nein, um Gottes Willen. Ja, beim Skispringen ist alles vage. Das haben wir mittlerweile schon gelernt. Außer meist Kobayashi. Da weiß man, dass man konstant vorne hinfliegen kann. Ja, Volker, in diesem Sommer wird auf Matten gesprungen, aber in München stehen ja große Ereignisse an, und zwar diese European Games. Ich weiß, dass eines deiner großen Steckenpferde das Turnen ist. Jetzt, wenn du mich fragst, nenne eine Turnerin oder einen Turner weltweit, komme ich auf Simone Biles, und das war's dann auch schon. Die wird in München nicht turnen. Warum sollte sich der deutsche Sportfan jetzt schon darum bemühen, Karten fürs Turnen in der Münchner Olympiahalle zu bekommen? Ist das was aus nationaler Sicht interessant ist, weil die deutschen Turner und Turnerinnen in aussichtsreicher Position sind, oder gibt es irgendwelche internationalen Stars, die man unbedingt sehen muss?
Ja, also das ist jetzt ein bisschen schwierig zu diesem Zeitpunkt das so zu sagen, weil die Turnsaison ja noch gar nicht richtig begonnen hat, und da kann natürlich auch noch, das muss man eher noch mal abwarten, wen man da jetzt nimmt. Die deutsche Riege, sowohl die Männer wie die Frauen, hat schon bessere Zeiten gesehen, das ist kein Geheimnis. Die Phase haben Büchen, Philipp Boy, Marcel Nguyen, wobei der hatte auch lange noch irgendwie so ein bisschen andeuten lassen, dass er vielleicht sogar nochmal dabei ist. Das weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin noch so ein bisschen mehr im Wintersport drin. Aber die Zeiten sind halt vorbei, und das ist dann immer ein bisschen undankbar für die nachkommen, da jetzt irgendwie mitzuhalten. Ich glaube, im Turnen geht es jetzt tatsächlich eher mehr darum, was Neues aufzubauen, neue Talente wieder zu finden. Und das ist natürlich nochmal, kann man eigentlich mit so Wintersportarten wenig vergleichen. Dieses Turnen ist dermaßen umfangreich und trainingsintensiv und verlangt extrem viel Talent und extrem viel Fähigkeiten, sich im Training Dinge zu erarbeiten, an ganz viel unterschiedlichen Bewegungsabläufen, dass es da halt einfach schon sowas wie ein Multitalent geben muss, um jemals wieder sozusagen jetzt jemanden zu hervorzubringen, der die Vorgaben erfüllt, die du gerade gegeben hast. Sprich, ein Star, der so hell leuchtet, dass man danach jetzt nach München kommt. Ich könnte mir vorstellen, also wenn jetzt nicht noch im Sommer irgendwie jemand plötzlich irgendeinen Weltcup gewinnt und so ein bisschen was aufflackert, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich jetzt mehr eine Veranstaltung ist, um überhaupt mal so ein bisschen sich das Turnen anzuschauen und so ein bisschen vielleicht da Feuer zu fangen. Mit Sarah Voss und mit einigen anderen haben die Deutschen natürlich schon auch Turner dabei, die in den Top Ten oder auf den vorderen Plätzen landen können. So ist es nicht. Aber das die Erwartung, dass da jetzt ein neuer Fabian Hambüchen irgendwie ums Eck springt, das sollte man vorsichtig sein. Und wenn jemand sich dann anbietet, der zumindest die Aussicht vielleicht hat, wo man sagt, okay, da ist das Talent da, dann umso besser. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da müsste man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch übrigens bei den European Championships auch Leichtathletik und Rudern und alles Mögliche. Also das ist nicht die einzige Disziplin.
Na klar, aber für Turnen gilt natürlich, was für die meisten Sportler, man muss es live sehen, wie du gerade gesagt hast, einfach um mal zu verstehen, mit welcher Dynamik, welche Höhen da bei den Sprüngern teilweise, auch wenn am Reck geturnt wird. Also wir hatten früher mal in diesem traurigen Dorf, wo ich herkomme, oder diesem großartigen Dorf, wo ich herkomme, waren die chinesischen Turner mit Li Ning, hieß der, glaube ich, damals, auf Tournee. Mhm. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du das erste Mal jemanden siehst, der im Kreuzhang an den Ringern da hängt und dann gerade auch die Reckübungen, die natürlich mittlerweile, also für die Übungen, die Li Ning damals gemacht hat, wird Fabian Hambüchen, wäre da gar nicht mehr aufgestanden, weil das macht er im Schlaf. Aber das ist einfach großartig, diese Turnen live zu sehen, generell Sport live zu sehen. Volker, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's mit dem Skispringen für diesen Winter. Wir melden uns garantiert im nächsten wieder. Kurze Pause, Big Show 553.
Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 553, weiter geht's mit US-Sport mit dem Baseball. Und wie letzte Woche schon, da musste er durch schwere Stunden in der American League. Heute sprechen wir vielleicht ein bisschen mehr über die National League. Wieder dabei ist Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Tom.
Servus.
Und die Legende, Günther Zapf. Wenn es um die National League geht, dann sind wir bei der Legende, weil er war selbst ein Pitcher, wenn er Pitcher gewesen wäre, so rum ist richtig. Günther, ich glaube, du hättest dich verweigert, Günther Zapf, selbstverständlich, du hättest dich verweigert, an deiner Stadt einen Designated Hitter schlagen zu lassen, oder?
Ja, selbstverständlich. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Will man schon selbst zeigen, was man kann. Vor allem natürlich dem Gegenüber. Nee, ich war in der Tat Pitcher, das ist schon richtig. Allerdings natürlich im Softballbereich und da gelten andere Qualitäten. Ich war halt sehr sneaky.
Moment, pass auf. Du warst Softball-Pitcher in München. Gab es da eine Liga auch? Ich weiß ja, bei dem Munich, wie hießen sie nochmal? Waren es die...
Ja, es war so eine Privatliga.
Quasi
ein Ableger von den Cowboys. Wir haben zum Spaß wir hatten sogar mal ein eigenes Tennisturnier und so weiter und hatten auch mal 2 Jahre ein Baseballteam und das hieß Hot Legs.
Okay.
Und wir haben aber tatsächlich in so einer kleinen privaten Liga gespielt im Englischen Garten. War sehr lustig. Was anders soll es auch nicht sein. Also es war wirklich nur just for fun.
Wer jemals so wie ich im Hochsommer mit Günther Zapf in kurzen Hosen Golf gespielt hast, weiß, warum dieses Team Hot Legs hieß. Ja, das ist mal das eine. Günther, Tom fragt mich gerade, ist denn Günther Zapf noch nicht im NFL Draft Fieber? Und da sag ich ihm zurück, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber mein Eindruck ist, der oder die Draft lässt dich dann mehr oder minder eher kalt, oder nicht?
Fast komplett. Also du liegst völlig richtig. Also nicht ganz kalt natürlich. Ich schaue dann schon, wenn sich die Cowboys holen und so weiter. Aber dieser ganze Humbug vorher und diese Mock-Draft, geht mir sowas am, du weißt wo, vorbei. Ja. Weil A, kann ich es eh nicht beeinflussen und muss mit dem leben, was kommt. Es tut sich dann noch so viel kurzfristig. Und das ist bei ein paar Teams, natürlich weiß man und sieht, was bräuchten die. Und dann kommt es doch wieder ganz anders. Also ich warte es ab und selbst dann wirklich bewerten, sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, frag mich in 3 Jahren wieder, dann kann ich die Draft, dann kann ich sie wirklich bewerten.
Ungefähr gleich schlimm, Tom, sind ja die Vorhersagen der Baseball-Experten in den USA, wer denn die World Series gewinnt. Und wenn diese Ansage ungefähr um den 21. oder 22. März herum getroffen wird, dann ist sie besonders unverfroren. Aber es war, glaube ich, war es einer von den richtig guten, John Heyman oder jemand, der wirklich eigentlich sich tagtäglich damit beschäftigt, hat gesagt, Braves gegen Blue Jays World Series. Warum, Tom, werden die Baseball-Fans so eine World Series nicht erleben?
Oh, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich würde das nicht ausschließen. Also die Blue Jays haben auf alle Fälle, gut, eingekauft kann man ja immer nicht sagen bei amerikanischen oder nordamerikanischen Sportteams, aber die sind schon relativ gut aufgestellt. Also die wollen es, glaube ich, wissen. Die haben eine sehr gute Rotation in dem Jahr, muss man dazu sagen. Also sie haben zwar den Kollegen Ray verloren an die Mariners, aber wenn du dir anschaust, wer da sonst noch rumläuft, die haben den Kevin Gausman geholt von den Giants, die haben Ryu, das ein Workhorse ist, die haben Jose Berrios geholt, oder der ist noch da, die haben Alec Manoa noch, die haben den Yusei Kikuchi geholt, also das ist schon eine gute Rotation, also die ist jetzt nicht die schlechteste. Und gut, die Mets, Entschuldigung, die Braves, gut, die Mets haben natürlich die beste Rotation, ist
das für mich klar. Das ist klar, ja.
Stimmt ja, aber auch.
Ja,
also, ohne Schmarrn würde ich unterschreiben.
Naja, also das hängt schon davon ab.
Blue Jays bin ich auch durchaus dabei, dass die World Series Kaliber sind.
Ja, die sind total World Series Kaliber. Ich meine, du musst ja auch schauen, wenn die das sonst noch geholt haben. Also das ist schon allererste Sahne, was die da am Start haben. Das kann man gar nicht anders sagen. Und die Braves, der letzten Saison kann man gar nichts mehr ausschließen. Und schlechter sind sie mit Sicherheit nicht geworden. Und wenn wir schon bei Rotations sind, das ist mit Sicherheit auch eine, die sich durchaus sehen lassen kann. Also die haben immerhin noch Max Fried, die haben noch Charlie Morton, die haben Ian Anderson, Kyle Wright, Huascar Yanoa. Also das ist jetzt nicht das Schlechteste am Start, was die da haben. Also ausschließen will ich es nicht. Ja, also
da ist schon noch was da, ja.
Da ist schon echt noch was da. Also ausschließen würde ich das auf gar keinen Fall. Also Also und außerdem, nach dem letzten Jahr wissen Sie, wie es geht. Ja. Außerdem haben Sie einen guten First Baseman jetzt, Matt Olson. Also, ja.
Endlich mal einen guten First Baseman, jetzt wo Freeman weg ist.
Nein, du, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Das ist eine World Series, die durchaus möglich ist. Und ja, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe die Blue Jays auf alle Fälle ganz weit vorne in dem Jahr. Ja,
okay, also das
ganz weit.
Spricht schon mal die Division dagegen aus meiner Sicht, weil man halt nie weiß, wie gut die Yankees sind und die Rays, die dann aus dem Nichts kommen. Aber ich wollte jetzt gar nicht so tief in die NL East eintauchen, Günther, aber wenn du sagst, die beste Rotation. Nee, lass nur. Ist ja gut, Günther, die beste Rotation. Steht und fällt nicht diese ganze Division mit der Gesundheit von Jacob deGrom? Weil ich glaube, wenn deGrom gesund ist mit Scherzer, das ist ein One-Two-Punch, der mich ein bisschen erinnert, 2001 Arizona mit Randy Johnson und mit Curt Schilling.
Ja, du sagst es ja schon selber, Gesundheit, das ist ja generell im Baseball. Es ist ja immer die Frage, wer ist fit, wer kann wie viele Spiele dann tatsächlich absolvieren. Und das wird uns natürlich auch in diesem Jahr begleiten. Von daher sind, und da komme ich auf deine Anfangsworte zurück, natürlich Vorhersagen jetzt. Wir sind ein bisschen später, wir sind eine Woche vor Opening Day. Trotzdem alles Makulatur, denn im Baseball kann so viel passieren, dass du dann nicht mehr auffangen kannst. Teams, die sich plötzlich in die andere Richtung entwickeln und zur Wechselfrist dann plötzlich alles abgeben, oder die anderen, die sich gerade noch entsprechend richtig verstärken, haben wir ja die letzten Jahre erlebt. Also von daher ist natürlich klar immer dieses Fragezeichen im Hintergrund, wer ist fit, und Grom natürlich ist jetzt einer, da würde ich nicht drauf wetten, dass er das Jahr durchhält, ohne irgendwann mal auf der Injury List zu landen.
Das gleiche gilt ja für Max Scherzer auch. Ich meine, der hatte ja am Saisonende letztes Jahr auch ein bisschen Probleme.
Die werden alle nicht jünger.
Nee, die werden nicht jünger. Und der Scherzer ist 37, gell? Aber auf dem Papier. Ich meine, sie haben noch Chris Bassett geholt. Also, und Taijuan Walker ist jetzt auch nicht so ein schlechter für eine Nummer 4 oder für eine Nummer 5. Also, das ist schon nicht schlecht, was die da am Start haben. Also, auf dem Papier echt gut.
Jetzt im fortgeschrittenen Alter, finde ich, wird man immer weniger Fan. Man wird vielleicht interessierter Beobachter, aber wenn Günther schon sagt, okay, Draft interessiert ihn hauptsächlich, wenn die Cowboys draften. Und ich weiß, vor ganz wenigen Jahren war ich einmal am Abend zu Gast bei Günni, netterweise, in seiner Man Cave, und da haben die Bayern, ich glaube, es war damals gegen Atletico Madrid gespielt, wo irgendjemand einen Elfer übers Tor gesammelt hat. War es Robben, war es Ribéry, war es Müller? Ich glaube, Müller war es. Und da habe ich gedacht, okay, Günni, diese Leidenschaft, die mag ich am Günther. Ich mag viele Dinge am Günther, aber auch diese Leidenschaft für den Sport nach wie vor. Aber zu sagen, dass du ein Fan der Cubs wärst, wir stellen es einfach mal in den Raum, Günther. Hat sich irgendwas, ist es weniger lustig geworden, seit 2016 dieser Titel gekommen ist? Oder ist es immer noch gleich schön, ein bisschen nach Chicago zu schauen?
Sind zwei Dinge, die man da unterscheiden muss. Zum einen ist das Sportliche, das Fansein, und zum anderen ist es einfach die Kultur, die Geschichte, die Tradition. Mhm. Und die hat natürlich, also die Tradition und das alles hat natürlich gelitten. Ja. Haben wir uns lang genug unterhalten, dass dieser tolle, dieser Pitch weg ist, dass du eben 108 Jahre auf den Titel wartest und so weiter und so weiter. Mit dem schlechten Jahrhundert, das jeder mal haben kann, wissen wir. Also das ist dieser kleine, feine Zusatz, den gibt's jetzt nicht mehr, aber ihr habt doch gewonnen. Jetzt kommt natürlich das Sportliche plötzlich in den Vordergrund. Jetzt erwartest du, ja, jetzt will ich da mal wieder hin, ich will das Efeu streicheln und ich will mir nochmal einen Meistercap irgendwo besorgen. Das ist aber leider Gottes, und da kommen wir halt wieder zum Fansein, in weite Ferne gerückt. Die geben Geld aus wie verrückt, also nicht in diesem Jahr, aber seit 2016, glaube ich, dreimal eine Payroll über 200 Millionen. Also sie haben schon nochmal versucht nachzusetzen mit durchaus mäßigem Erfolg, und das zeigt eben auch wieder, dass Baseball nicht berechenbar ist. Aber als Fan, du kommst ja nicht weg, vor allem wenn du einmal im Wrigley Field warst, und es war halt mein erstes Aufeinandertreffen mit Baseball, ohne auch nur irgendwie zu wissen, um was es geht, außer dass einer einen Schläger hat und einer einen Ball. Viele, viele Jahrzehnte liegt das zurück. Dann kannst du auch nicht anders. Ich werde immer dieses Team im Süden, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt, nicht in den Mund nehmen, und er hat immer die Cubs vor, egal wo sie stehen. Das ist so. Und auch wenn ich weiß, dass in diesem Jahr, Tom wird mir, befürchte ich, recht geben, nicht viel geht, ich freue mich drauf. Du, das sind Jungs, die kennt man noch nie so, da kommt ein bisschen was hoch und wenn das Gefüge stimmt, haben wir oft an dieser Stelle ja auch schon besprochen, dass im Baseball mehr auf das Mannschaftsgefüge ankommt, auf die Stimmung im Clubhouse. Verletzungen müssen wir nicht nochmal ansprechen. Alles ist möglich. Also ich freue mich auf die Saison.
Ich unterstreiche alles, was Günther gesagt hat.
Ja, okay, aber wenn Günther sagt, alles ist möglich, wie viel ist alles? Ist alles alles oder ist alles eben nicht ganz alles? Für die Cubs.
Naja, also wenn man mal ehrlich ist, wenn sie in ihrer Division Dritter werden, dann ist es schon mal ganz gut. Und wenn sie über 500 sind, ist es auch ganz gut. Grundsätzlich hast du halt in der Division hast du halt die Brewers, die, und jetzt kommen wir wieder zum Pitching, die halt wirklich eine Wahnsinns-Rotation haben. Und die Cubs, Mai, also die haben ein paar junge und ein paar lustige Kerle, die man sich gerne anschaut. Also ich bin mal gespannt, was diese Jungs da machen, die da letztes Jahr irgendwie aufgepoppt sind. Der Frank Swindle da, der First Baseman, oder auch Patrick Wisdom da, der Third Baseman. Ja, und dann haben sie ja auch ein gutes, junges Infield mit dem Madrigal und mit dem Hörner. Gut, der Hörner ist natürlich auch ständig verletzt, also... Und sie haben ja immerhin den teuersten Japaner in der Geschichte der Major League Baseball eingekauft. Also ein bisschen Geld war offensichtlich noch vorhanden. Wobei das meiste Geld wird jetzt ja nach Chelsea gehen, nachdem ja die Familie Ricketts offensichtlich den Zuschlag bekommt, Chelsea zu kaufen. Ja, die haben ja auch noch ein bisschen was übrig. Also die haben, ihre Payroll ist glaube ich bei 170 Millionen oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass sie das nicht irgendwie ausgenutzt haben. Und ich bin auch ein bisschen irritiert, weil sie haben ja relativ viele Leute geholt, aber auch relativ viele nur mit Einjahresverträgen ausgestattet. Also jetzt, wenn man mal den Suzuki Suzuki ausnimmt und Strowman ausnimmt, Wade Miley hat einen Einjahresvertrag, Smiley hat einen Einjahresvertrag. Also das ist irgendwie, ich habe ein bisschen so den Eindruck, die wissen nicht so richtig, wo sie hinwollen.
Ja, absolut. Genau, das ist, wollen sie neu aufbauen oder wollen sie doch nochmal einen draufsetzen? Und vielleicht, mir geht's ähnlich. Also die Hoffnung ist natürlich da als Fan, dass du sagst, mit dieser jungen Truppe, dann hast du Robertson ja noch geholt, wo immer der dann auch pitchen wird, ob er nicht vielleicht doch closer wird, weiß man ja auch nicht. Sie haben keine klare Starting Rotation, also Hendricks wird wohl beginnen, denke ich mal, dass da wird sich nichts dran ändern.
Oder Strowman vielleicht doch.
Aber dann, ja eben, dann wird's. Aber dann hinter den beiden weiß er schon nicht mehr. Also da kann man sich momentan auf nichts verlassen. Von daher Wundertüte. Ich hätte mir auch natürlich einen Freeman oder einen Correa bei das Geld wäre ja da gewünscht, aber
wobei
Wünsche werden nicht immer erfüllt.
Ja, wobei gerade bei Correa muss man ja zum Beispiel sagen, das finde ich ja insofern interessant, dass der ja schon eine Opt-out, also dass der nach dem ersten Jahr schon aus seinem Vertrag rausgehen kann. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Cubs, wenn die Saison einigermaßen gut läuft, dass die spätestens dann zum nächsten Jahr wieder ein bisschen angreifen werden, weil also ich habe ein bisschen so den Eindruck, sie wollen keinen Full Rebuild machen, sondern sie wollen mal gucken, ob sie mit diesem Mittelweg, den sie da jetzt gerade gehen, ob sie da gut durchkommen. Ja, also Correa wäre natürlich schon nicht schlecht gewesen, aber der hat natürlich einen Agenten, der mit den Cubs jetzt nicht so besonders gut kann, gell? Scott Boras ist jetzt ja nicht so der Freund von den Cubs, muss man ja mal deutlich sagen.
Zähl mir drei Teams auf, mit denen Scott Boras gut kann. 1, 2, 3, go!
Naja, also mit den Twins kann er jetzt
bestimmt. Naja, okay, ganz mit den gut. Twins kann, okay, meinetwegen, ja.
Okay. Ist ja schön für Max Kepler.
Ja, naja, es ist ja gut, das ist
doch.
Die haben sich deutlich verbessert. Das ist ja, aus deutscher Sicht wollen wir nichts verhehlen und wir sind ja Gott sei Dank in der Lage, jetzt auch ein bisschen über Sport 1 das dem breiten Publikum nahe zu bringen. Da sind wir doch froh, wenn das Team von Max Kepler zumindest mal auf dem Papier eine Playoff-Chance hat.
Keine Frage.
Ja, und die sind ja auch so gut aufgestellt. Ich meine, die haben auch Byron Buxton irgendwie den Vertrag verlängert, wobei man jetzt nicht weiß, gut, auch da wieder Verletzungsprobleme. Aber der war natürlich letztes Jahr schon bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann ausgefallen ist, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht der beste Spieler in der MLB, aber er war schon ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Hat meinem Fantasy-Team damals viele Punkte gebracht.
Ich sinniere jetzt seit 3-4 Minuten und ich weiß, es ist eine peinliche Frage, Günther, aber wir haben jetzt also dann diese Verbindung zwischen Liverpool und zwischen den Red Sox über John Henry. Oder über die Fenway Sports Group heißt, glaube ich. Dann haben wir offenbar bald eine Verbindung Chelsea und den Chicago Cubs. Und welches Team, wo sind die Glazers aktiv? Weil die, das kann es ja nicht gewesen sein mit Manchester United.
Damit haben sie genug zu tun.
Die Glazers haben doch auch ein Sportteam, oder? Oder nicht?
Ja, freilich.
Du vielleicht ist jetzt mal die Zeit gekommen, dass man sich von den internationalen Sportteams wieder ein bisschen löst. Ich weiß es nicht. Also das, was da ja in England gerade abgeht, so mit Premier League.
Ja, ich weiß nicht,
wie lange das noch gut gehen kann.
Ja, aber haben die Glazers, haben die ein US-amerikanisches Team in irgendeiner Liga?
Oder die Buccaneers zufällig.
Ach, die Buccaneers können Glazers. Ach was.
Ja.
Schon relativ lange.
Ja.
Okay. Ja, das ist mir durchgeronnen. Ich fand es ja lustig und fast possierlich, dass bei Chelsea so die Idee war, jetzt könnten doch die Fans den Verein übernehmen als Besitzer, so quasi nach einem Green Bay Vorbild, aber da war mir schon klar, das wird nicht funktionieren. Naja.
Nee.
Allerletzte Frage noch. Gerne an beide. Ich fange mit dir mal an, Günther. Wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen. Klar, das Bestreben ist natürlich, die Spiele so kurz als möglich zu machen und vielleicht auch eine Idee, dass man wirklich nur mal über 7 Innings spielt. Bei den Doubleheaders ist ja schon. Aber sprich da nicht dagegen. Und ich kann es nur aufs Tennis umlegen. Wenn es jetzt plötzlich heißt, bei Grand Slam Turnieren wird bei den Männern nicht mehr Best of 5 gespielt, dann ist für mich das weniger wert. Und in Baseball geht es ja so viel um Statistiken. Spräche dann nicht dagegen, dass eben die Hitter dann weniger Chancen bekommen, zum Beispiel Home Runs zu schlagen, wenn man die Spielzeit jetzt radikal verkürzen würde, immer nur 7 Innings spielen würde. Ist das der Hauptgrund oder muss man diese Crowd fressen, wie der Österreicher sagt?
Das sind eben zwei Geschichten, die da gegeneinander spielen. Zum einen natürlich, du musst kürzer, du musst schneller werden, weil die neue Fangeneration, die nachwächst, die ist es nicht mehr gewohnt, 3-4 Stunden sich irgendwas anzuschauen. Selbst wenn sie einen Second Screen noch haben und nebenbei was anderes läuft und am Handy noch twittern und instern und so weiter, das ist ganz schwer zu vermitteln. Das muss zack, zack, zack gehen, es muss sich permanent irgendwas tun und die Spiele dauern einfach zu lang. Das haben sie, versuchen sie mit mehr oder weniger Erfolg ein bisschen hinzukriegen. So richtig geklappt sind wir uns, glaube ich, einig, hat es bisher noch nicht. Auf der anderen Seite hast du die Tradition, was ja ein ganz, ganz gewichtiges Pfund ist im Baseball. Und das auch keiner missen möchte, auch ich nicht. Das gehört aber mit dazu. Und natürlich gehören dann die Statistiken mit dazu. Das ist ja das unter anderem das Faszinierende am Baseball, dass du wirklich realistisch eine Statistik aus 1930 mit einer von heute vergleichen kannst. Weil natürlich haben sich die Spieler verändert, aber im gleichen Maße. Aber der Ball und der Schläger und so ist im Großen und Ganzen, die Ballparks, die Abmessung, ist alles gleich geblieben. Und von daher kannst du wirklich, also realistisch, nicht mit 100-Meter-Lauf, was ja 1920 auf einer Aschenbahn gelaufen ist, brauchst du nicht mit der heutigen Zeit vergleichen, aber im Baseball geht das eben. Und da gebe ich dir schon recht, das würde ein bisschen verlieren. Der Durchschnitt natürlich, den kannst du immer noch heranziehen, aber wenn ich immer nur 7 Innings spielen würde, bin ich ja auch fitter und für die Pitcher ändert sich, wenn du vielleicht nicht jedem dann zum dritten Mal gegenüberstehst und so weiter. Es würde schon elementar was verändern, so dass eben diese schöne Seitennote fehlen würde, dass ich wirklich über die Jahrhunderte hinweg alles vergleichen kann auf nahezu einem Limit. Und da ist die Tradition, das wird noch dauern, glaube ich.
Ja.
Aber was ich gut finde, ist, also aus meiner Sicht, weiß nicht, wie es Tom geht oder dir, also so die extra Innings mit auf der zweiten Base zu beginnen, das finde ich eine gute Idee.
Tom?
Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich finde es eine sehr gute Idee. Also bin auch froh, dass sie es beibehalten. Und Doubleheader spielen sie aber doch jetzt wieder mit 9 Innings. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es
die Spieler wollten es, glaube ich.
Ja, die Spieler wollten es. Also die Doubleheader werden mit 9 Innings gespielt und Runner und Second Base, wenn es in Extra Innings geht, mit Ausnahme der Playoffs. Da ist es dann wieder aufgehoben, soweit ich weiß. Aber grundsätzlich gebe ich dem Günther schon recht, gut, unabhängig davon, dauert natürlich auch ein Footballspiel 3 Stunden. Insofern
aber es sind ja viel schnellere, kleinere
Häppchen. Ja, ich glaube, das Wichtigste, um das Ganze zu beschleunigen, wird, glaube ich, sein, dass sie jetzt irgendwann mal eine Pitch-Clock einführen. Weil dieses ewig lange Gedöns da immer zwischen, dann reibt er den Ball nochmal in die Hose, dann wuschelt er noch ein bisschen mit seinem Handschuh rum, dann geht der andere noch 15 Mal aus der Batter's-Box raus oder so. Ich glaube, das ist das eigentlich Langweilige am Baseball, weil das verzögert die ganze Angelegenheit viel zu lange und auch, ja, das ist, glaube ich, die tote Zeit, die du irgendwie ein bisschen wegbringen musst. Also Sie haben ja nach wie vor, glaube ich, in diesem Collective Bargaining Agreement haben sie ja irgendwie festgelegt, dass die MLB das wohl einführen darf. Ich weiß nicht, ob es schon in diesem Jahr ist oder im nächsten Jahr, aber das wird auf jeden Fall kommen, diese Pitch Clock. Und wenn es dann du nur noch 20 Sekunden Zeit hast, dann wird sich, glaube ich, die Spielzeit schon deutlich reduzieren. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die sollten sie auf jeden Fall einführen. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten bringt, um die Spielzeit zu verkürzen.
Okay. Pitcherwechsel haben sie eh schon ganz gut hingekriegt.
Ja.
Soll der elektronische Umpire dann doch noch kommen irgendwann vielleicht?
Der kommt auch noch, ja.
Dann geht es auch zack, zack, zack. Also ja. Es geht aufwärts.
Zack, zack, ja, zack.
Auf jeden Fall.
Und in diesem Jahr, zack, 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 Günther hat schon angesprochen, bei Sport 1 auf jeden Fall, mit Günther vielleicht auch noch mit anderen aus diesem Podcast bekannten Personen. Schauen wir mal. Danke Günni, danke Tom. Kurze Pause, Big Show 553.
Ja, grüß euch, servus, das ist Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 553 und wir rufen mal wieder in Boston an. Moin Heiko.
Hallo,
moin. Wir haben auch Shampoos Schmieder versucht, aber der ist im Silicon Valley und ist busy. Wir auf Wiederverlage, kommen nächste Woche. Ja, Heiko, die Amerikaner, nämlich die amerikanischen Fußballspieler, haben am Samstag, was glaube ich, oder war es am Freitag, schon etwas premature, wie die Amerikaner sagen, ihren Einzug zur Fußball-WM in Katar gefeiert. Aber trotz der 0-2 Niederlage in Costa Rica, jetzt ist Butter bei den Fische, jetzt sind die Amerikaner dabei. Wie wichtig ist es denn für US Soccer, hier am Start zu sein?
Ganz wichtig natürlich. Zum einen muss ich kurz korrigieren, das war am Sonntag, da haben sie gegen Panama 5-1 gewonnen. Ja. Und damit war aufgrund des um 10 Tore besseren Torverhältnisses gegenüber Costa Rica klar, dass da heute eigentlich in Costa Rica nichts mehr anbrennen kann. Und das ist natürlich richtig wichtig, weil wir erinnern uns, 2018 waren die Amerikaner das erste Mal seit 1986 nicht dabei. Die waren von 1990 an 7-mal nacheinander bei einer WM dabei gewesen, 94 Jahre als Gastgeber. Und vor 4 Jahren haben sie halt das vermasselt, und zwar am letzten Spieltag beim tabellenletzten Trinidad und Tobago. Da hätte ein Unentschieden gereicht, da haben sie 2-1 verloren. Und da war ja das erste Mal so richtig hier, ich weiß nicht, wie sehr Taylor Twellman ein Begriff ist, ehemaliger Nationalspieler, auch bei ESPN hier, großer Fußballkommentator oder bekannter Fußballkommentator. Der hat da bei Scott Van Pelt war im Sports Center und hat da in die Kamera geschrien, what are we doing? What are we doing? Und dann ging es auch wirklich mal darum, okay, wer wird zur Verantwortung gezogen? Ist es wirklich wichtig hier? Also was lernen wir daraus und vor allen Dingen, wie reagieren wir auch? Ist das so wie, naja, ist halt nur Soccer, ne? Interessiert uns nicht wirklich, wir haben es versucht, wir waren dabei, weil sind wir mal ganz ehrlich, als Amerika, zwar global keine große Fußballnation, aber hier im CONCACAF dann doch schon Schwergewicht, musst du dich einfach qualifizieren. So, und wenn du dich jetzt, wo du die vermeintlich beste Generation hast, mit einem jungen Christian Pulisic, der halt das Gesicht ist, mit einem jungen Taylor
Tyler Adams, ja.
Tyler Adams, genau, ja. Mit einem Giovanni Reyna. Das sind halt Leute, die spielen in Europa bei bekannten Vereinen, die spielen auch Champions League, die ist halt eine andere Klasse als damals auch in den 90ern an Alexi Lalas. Ne? Also dann musst du dich einfach qualifizieren und du bist halt 2026 Gastgeber und dann soll diese Generation natürlich von der jetzigen WM-Erfahrung profitieren und ja schon, also nicht nur die Gruppenphase überstehen, sondern wenn es geht schon Richtung Viertelfinale gehen. Gut, das ist letztlich alles ein bisschen schwieriger geworden, für Mexiko aber auch, dadurch, dass es Kanada hatte sich ja am Sonntag schon qualifiziert als erstes Team und dass Mexiko und die USA diesmal wirklich bis zum letzten Spieltag warten mussten, liegt auch an Kanada. Und zwar hat Kanada gegen Mexiko und die Amerikaner jeweils 4 Punkte geholt oder andersrum, die Mexikaner und Amerikaner haben gegen Kanada jeweils nur 1 Punkt geholt. Da waren sonst in der Vergangenheit immer 4 bis 6 Zähler drin, die waren garantiert. Diesmal aber nicht. Falls Kanada überhaupt in diese letzte Finalrunde gekommen ist, Aber Kanada, liest man hier auch in den Medien und hört man, ist im CONCACAF the most exciting team right now. Und das liegt natürlich an, also ich sag mal, wenn man bei den Amerikanern von der jungen, von der besten Generation spricht, mit jungen Spielern, die ich ja gerade genannt habe, Kanada ist eigentlich noch cooler. Also ja,
aber Anthony Davis hat nicht gespielt, oder? Davis hat nicht gespielt. Ich habe mir die
Alfonso Davis. Nee, der hat schon, aber im Januar und im Februar nicht schon gefehlt wegen seiner Herzmuskelentzündung, und trotzdem haben sie da alle drei Spiele gewonnen, unter anderem 2-0 zu Hause gegen die Amis. Das war ganz wichtig. Und jetzt hat er auch noch gefehlt, aber das war jetzt, sag ich mal, die haben zwar jetzt Fenster jetzt, also in den letzten drei Spielen, da haben sie zwei verloren in Costa Rica und jetzt auch heute dieses belanglose Spiel in Panama, aber sie haben halt, brauchten nur noch einen Punkt holen am Sonntag gegen Jamaika, den haben sie geholt, da haben sie 4-0 gewonnen im kalten Toronto, und das war einfach schön zu sehen, was da los war, was überall im Land los war, wie so Sportkommentatoren oder auch generell Kommentatoren von Sendungen, wie die so ihre Geschichte auch damit verbunden haben, weil viele sind halt Einwanderer hier und die sagten immer, ja, mein Vater, der kam ja einst her mit wenig und hat hier was aufgebaut, aber der hat seine Liebe für Soccer mitgebracht und ich wollte eigentlich auch dann immer, ja, wollte auch hier so für Kanada sein, aber Kanada war halt nie dabei. Ne? Und meine Generation, sagen sie dann, wir haben Trikots von Beckham getragen oder Messi und Ronaldo, weil es gab keinen Kanadier. Und dann sagte der eine, aber jetzt meine beiden Neffen, die sind am Sonntag zum Spiel, sind die von Ottawa gekommen nach Toronto, die sind beide Alfonso Davis Trikot getragen. Und das ist halt wirklich dieser, als Kanadier hast du jetzt wirklich einen internationalen Topstar. Jetzt mag man vielleicht in Deutschland ein bisschen schmunzeln, war es Davis internationaler Topstar, aber für kanadische oder nordamerikanische Verhältnisse ist dieser 21-Jährige ein Topstar, weil der spielt beim FC Bayern München, der war damals im Champions League Finale gegen Paris, war nicht irgendwie am Ende 3 Minuten eingewechselt, der hat die komplette Spielzeit durchgespielt, der ist mit Bayern schon 3-mal Meister geworden, der ist ein absoluter Leistungsträger da auf der linken Verteidigerposition und der ist wirklich das Gesicht nicht nur von des kanadischen Fußballs, sondern ich habe es schon mehrfach gesagt, des nordamerikanischen Fußballs. Und um den herum wird eine Truppe aufgebaut. Und dass auch du ohne den halt die Amerikaner besiegst und wichtige Punkte, ich weiß gar nicht, wann das da Ende Januar, Anfang Februar auswärts noch holst, das zeigt natürlich auch, wie ausgeglichen dieser Kader ist. Und da sind Leute dabei, die spielen beim FC Porto, die spielen beim französischen Meister OSC Lille, die spielen beim FC Brügge oder bei Beşiktaş Istanbul. Also das sind auch Leute, die in Europa in Top-Ligen spielen, die dort wichtige internationale Erfahrung bringen. Und das war wirklich schön zu sehen, wie diese Kanadier, die 20 Spiele seit vergangenen März gemacht haben, weil die in der ersten Qualifikationsphase noch einsteigen mussten gegen, ich glaube, die Cayman-Inseln und so, weil die waren 73. der Weltrangliste. Also sprich, die erste Runde haben die Amis und die Kanadier die Amis, Mexikaner, Costa Rica immer freilos. Aber Kanada musste da anfangen. Ja, die haben seit 25. März vergangenes Jahres 20 Spiele gemacht, halt wirklich hier durch die Karibik getingelt überall. Und das war, wie sich das so entwickelt hat, diese Mannschaft, wie auch der Trainer, der John Hurtman, ganz interessanter Mann, ist Engländer, 2011 nach Kanada gekommen, erst Trainer der Frauen gewesen, mit denen 2012 und 2016 jeweils Olympia Bronze geholt, 2018 zu den Männern gegangen, aber dass Kanada jetzt vergangenes Jahr noch bei den Frauen Olympiasiegerin geworden sind oder Olympiasieger geworden ist, da hat dieser Hurtman doch einen wichtigen Anteil dran, weil der das halt alles in die Gänge gesetzt hat. Und der hat sich dann früher halt nicht nur mit den Frauen für die WM qualifiziert, sondern jetzt auch mit den Männern und ist der erste Coach überhaupt in der Geschichte des Fußballs, der sich mit Männern und Frauen für eine WM qualifiziert hat. Und man merkt halt wirklich, also der ist ein Engländer, der sagt, ja, das ist wirklich ein Soccer, also it's a football country now, wenn du siehst wirklich die Begeisterung, was da bei der Anreise schon los ist. Also ein Axel Goldmann würde eine feuchte Hose bekommen, wenn er da die Bengalos alles sieht, wenn die mit dem Bus davor fahren, alles drum und dran. Also merkst vielleicht schon, ich bin da echt begeistert und es ist eine mitreißende Truppe und natürlich am Freitag ist die Auslosung, die werden im Top 4 sein. Ich hoffe auf Deutschland, wäre super, hätte ich voll Bock da zu denen ins Trainingslager zu fahren und über die Jungs zu berichten, und weil das natürlich auch dann mit Alfonso Davis eine mega Geschichte wäre. Und mal gucken, gegen wen die dann ja kommen in der Gruppe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die da, wenn ich sage Überraschung, dann heißt es nicht, dass sie ins Halbfinale kommen, aber dass die Gruppenphase durchaus überstehen. Also das ist jetzt nicht, sage ich mal, Honduras wie beim letzten Mal oder Panama, wo du weißt, die kommen da halt nicht raus. Ne? Aber das ist eine Truppe wirklich. Ich glaube, die haben sich so selbst an sich und an ihrem Run so ein bisschen berauscht und ja, wie gesagt, auch spiegelt halt auch dieses Land so wieder. Ne? Also es geht darum, Kanada ist ja wirklich ein Einwanderungsland und Fonzie Davis ist das beste Beispiel. Die Eltern haben damals ihre Heimat Liberia im Bürgerkrieg verlassen. Alfonso ist dann im Flüchtlingscamp in Ghana zur Welt gekommen. Die sind dann nach Kanada gekommen, wollten sich hier was aufbauen. Und der ist wirklich so dieser Posterboy, dieser Immigration auch. Dann gibt's andere, die sind in Serbien geboren. Milan Bojan, der Torwart, damals auch in Jugoslawien, dann im Krieg noch, ist nach Kanada gekommen. Andere kommen aus Trinidad und Tobago, aus Haiti, aus Kolumbien, aus England. Und die alle bekennen sich jetzt aber zu Kanada. Mit Stolz auch. Und deshalb geht hier was. Wenn du mal zurückguckst, Owen Hargreaves zum Beispiel. Ja, ja. Der ist Kanadier, der ist in Calgary geboren, den haben die Bayern als 16- oder 17-Jährigen aus Calgary geholt zu sich in die Jugendakademie und der ist dann da groß geworden. Der hat aber eine walisische Mutter und einen englischen Vater. Der hat sich da deshalb für England entschieden, obwohl der noch nie in England war, also da irgendwo gespielt hatte früher. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr. Also diese Jungs hier und die nächste Generation auch. Also ich glaube, die werden was aufbauen. Die werden ja auch, vor allem Kanada war ja auch zuvor erst 1906 und nur 1986 dabei. Da ist kein Effekt gewesen, weil diese sind mit 3 Niederlagen ausgeschieden und haben sich danach jahrzehntelang nicht mehr qualifiziert. Aber jetzt bist du jetzt dabei und dann als Gastgeber 2026 auch. Und deshalb wirklich, da wird was kommen. Und du hast halt, wie gesagt, das Gesicht ist dann mit Alfonso Davis jetzt 21 bei der Heim-WM 25. Das ist doch perfekt. Also wirklich, Kanada musst du ab sofort im CONCACAF immer mit dabei oben erwarten. Das heißt jetzt nicht auf Jahrzehnte, aber die nahe Zukunft auf jeden Fall.
Ja, das ist, ich habe Alfonso Davis gleich mit Anthony Davis verbaselt. So tief bin ich im Thema drin. Dann hatte ich vergessen, dass die Amis 2018 nicht dabei waren, komplett verdrängt. Und dass Kanada Olympiasiegerinnen geworden sind im Fußball, hatte ich auch verdrängt. Jetzt haben wir ja mit...
Das ist ja so, Jens. Also die muss man mal wirklich sagen, Kanada und Amerika oder Kanada und die USA, das sind die einzigen beiden Nationen, wo die Männer einfach im Schatten der weitaus erfolgreicheren Frauen stehen. Nennen wir eine weitere Nation. Gibt's nicht.
Schweden, nein. Weil Schweden hat eine große Tradition auch, was die, also relativ große Tradition, was die Männer angeht. Und die Japanerinnen und die ungefähr auf gleichem Level sind.
Ja, aber die waren ja 2011 an die Weltmeister, ne? Ja, in Deutschland.
Ja, ist doch schon
genau. Ein bisschen länger. Aber guck mal, die Amerikanerinnen seitdem haben die 2015 und 2019 sind die Weltmeister geworden. Und die Kanadierin, wie gesagt, 2012, 2016 Olympia Bronze jeweils und dann vergangenes Jahr in Tokio Gold gewonnen. Im Halbfinale war es, glaube ich, dann der wichtigste Sieg dagegen, gegen die Amerikanerin, gegen die sie oft gescheitert waren vorher. Und ja, also das ist schon Fußball-Country gewesen, aber halt für Frauen, ne? Ja, und jetzt ist es wirklich auch für Männer und ja, das ist schön zu sehen.
Jetzt haben wir ja auch mit Jürgen öfter mal drüber gesprochen, dass auf Jürgen Klinsmann nicht viel Liebe eingeprasselt ist, vor allen Dingen von Grant Wall, nicht, dem Journalisten von Sports Illustrated. Im Moment ist Greg Berhalter der Nationalcoach in den USA. Ist bei dem jetzt alles gut? Wird der geliebt?
Nee.
Okay,
nee. Bitte. Ja, also, okay. Also weil der natürlich auch, oder müssen wir nochmal zurückgehen, wenn du sagst, Klinsmann, der wurde ja damals zu Beginn des WM-Zyklus für Russland entlassen, nachdem die Amis mit 2 Niederlagen gestartet waren. Ich glaube 1-2 zu Hause gegen Mexiko und dann 0-4 in Costa Rica und da war dann genug. Und dann sollte, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein Übergangscoach, der sollte nur eigentlich, der war letztlich, glaube ich, ein Jahr da und dann hat die Allzweckwaffe Bruce Arena übernommen. Der hat es aber auch nicht geschafft. Wie gesagt, am letzten Spieltag hätte in Trinidad und Tobago und unentschieden gereicht, haben sie verloren 2-1. Und dann, also die haben viel zu lange gesucht. Oder vielleicht haben sie auch gedacht, naja, wir sind ja der US-Verband und nach Klinsmann kommt dann jetzt, ich habe keine Ahnung, ob Pep Guardiola da mal im Gespräch war oder so. Also die suchen, glaube ich, wie einst Schalke immer diesen internationalen großen Namen. Und letztlich ist es dann Greg Burr halt der geworden.
Wie Österreich auch übrigens. Und, in Österreich wird ja auch fabuliert, wer da als aller kommen würde aus England. Völlig sinnvoll. Ja. Ja.
Wer seinen laufenden Vertrag aufgibt, um nach Österreich zu kommen.
Ja, das ist absolut absurd.
Und Greg Burr halt, der ist es letztlich geworden. Der hat das Minimalziel, das ist ja auch nicht mehr ein Minimalziel, der hat das erreicht, was er erreichen musste, sich für die WM zu qualifizieren. Das war nicht immer schön, unter anderem, weil du halt in El Salvador nur 0-0 gespielt hast, weil du in Panama sogar verloren hast. Aber letztlich hast es geschafft. Aber die Kritik ist jedes Mal, also man merkt halt, manchmal muss ich schmunzeln, wenn ich so an die Klinsmann-Tage zurückdenke. Vielleicht ist Klinsmann natürlich auch ein anderer Name gewesen und anders aufgetreten als Burrhalter. Weil der da auch erzählt hat, auch hier und da will er alles besser machen und jeden Spieler besser machen und so. Und Burr halt, der ist eher so, ja, das war der liebe, treue Vorstopper mehr oder weniger hinten, ne? Bei Energie Cottbus jahrelang zum Beispiel. Ich meine, das sagt ja auch einiges aus. Der hat sehr viel Kritik, weil ich glaube auch die Erwartungen so ein bisschen. Ich meine, es ist ja gut, wenn man hohe Erwartungen hat, aber vielleicht sind sie sogar zu hoch. Weil du hast halt jetzt diese junge Generation mit dem Gio Reyna, mit dem Christian Pulisic allen voran, der aber warum auch immer, jetzt hat er neulich mal wieder gegen Panama, glaube ich, 3 Tore geschossen, aber irgendwie ist der in der Entwicklung für die Nationalmannschaft, wo sie ihn gerne sehen würden, da ist er immer noch nicht. Und der ist jetzt schon einige Zeit dabei. Und dann hast du halt auch einen Tyler Adams noch, der ja mehr so diese defensive Wühlmaus ist im Mittelfeld. Also du hast eigentlich genug Talent, wahrscheinlich mehr Talent als früher, weil du auch diesmal, das Gros kommt aus Europa. Und das, also ich glaube, selbst bei Klinsmann in Amerika, 2014 in Brasilien, da waren doch wichtige Spieler, die kamen aus der MLS. Und du hast das jetzt hier und du kriegst es aber einfach nicht zusammen. Das Problem bei einem US-Nationaltrainer ist allerdings auch, das hatte Klinsmann auch schon, du hast immer 2 Nationalmannschaften. Du hast einmal den Kader, der sich aus MLS-Spielern zusammensetzt und dann den aus Europäern. Und aus diesen beiden einen zusammen zu machen und wirklich mal deine Zeit zu finden, das verschmelzen zu lassen und die Stärksten herauszufinden, zu filtern, das ist wirklich schwer, weil die MLS spielt ja hier von März bis Dezember und die spielen ja mitunter sogar weiter, wenn internationale Turniere sind und alles drum und dran. Und dann haben die halt Trainingslager im Januar nur für MLS-Spieler, Länderspiele nur für MLS-Spieler. Und das ist zwar schön, aber du weißt, von dem, was ich hier sehe, von den Spielern, brauche ich eigentlich 70%, vielleicht sogar 80% nicht, weil ich eigentlich die Europäer brauche. Ne? Das ist immer... Da hat Klinsmann schon Probleme gehabt und das wird sich auch nie ändern. Aber nochmal, ich glaube, dass die Erwartungen eigentlich, oder was man so hört, in diesem Kader zu hoch sind. Mhm. Und das sagt vielleicht einiges aus über die Arbeit von Greg Berhalter bislang. Weil ich denke, es aber da kommen wir wieder auf Kanada zurück. Wenn Kanada nicht so stark spielt, qualifizierst du dich souveräner, dann sieht alles lockerer aus. Aber was man hier so hört in Nordamerika, sind eigentlich die Erwartungen für Kanada bei der WM weitaus größer. Und wie gesagt, die sind erst zum zweiten Mal überhaupt dabei, zum ersten Mal seit 86, als bei den Amerikanern, die seit 1990 bis auf Russland vor 4 Jahren jedes Mal dabei waren, die ja unter anderem 2-2 auch sogar mal im Viertelfinale waren. Und dann 2-10 und 2-14 im Achtelfinale jeweils.
Wir sind ganz gespannt, was die Auslosung bringen wird, aber wenn du das so sagst, das erinnert mich natürlich an Österreich, wo natürlich auch interessante Namen da sind, aber wenn du aufschließt, Pulisic ist kein Stammspieler bei Chelsea, Tyler Adams spielt sehr, sehr selten in Leipzig und Gio Reyna
mittlerweile war, unter dem neuen Trainer, ne?
Also ja, so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht und Gio Reyna war lang verletzt und ja, spielt, wenn er, aber das sind halt, ja, vielleicht kriegt man das in Österreich, ja, schon wieder der Vergleich, da, was haben wir für eine tolle Mannschaft, stimmt halt leider nicht, ja, weil Sabitzer bei Bayern nie spielt und das ist genau das Gleiche in Grün. Ein Wort noch, ja bitte.
Aber ganz kurz, Jens, du musst aber auch sagen, weil du fragtest, wie schwer oder wie gut war diese Qualifikation oder alles. Nächstes Mal sind ja Kanada, Mexiko und USA als Gastgeber gesetzt und nächstes Mal, das betrifft die dann nicht, aber ab 2026 werden es ja dann 48 Mannschaften. Und danach wären dann diese drei Nationen und Costa Rica, die werden nie wieder Probleme haben, sich zu qualifizieren, weil dann kriegt der CONCACAF nicht drei Direkttickets, sondern sechs, vielleicht sogar sieben, was viel zu viel ist, finde ich. Das verwässert das alles. Und selbst neulich, vergangenen Donnerstag, da haben die USA in Mexiko gespielt, im Aztekenstadion, und das war noch so dieses, oh, wenn sie da verlieren, könnte es nochmal kritisch werden. Und selbst da haben die Berichterstatter hier im US-Fernsehen gesagt, das ist das letzte Mal, dass es in diesem Duell um was geht, weil danach ist es egal, ob du da gewinnst oder verlierst, du wirst einfach genug Punkte gegen die anderen holen und du wirst halt auch, wie gesagt, es werden dann sechs oder sogar sieben Tickets, sieben Mannschaften aus dem CONCACAF. Wenn ich jetzt mal durchgehe, die Abschlusstabelle, das wären nach jetzigem Stand Kanada, Mexiko, USA, Costa Rica, alle schon mal gehört. Dann kommt aber Panama, bei Panama erinnere ich an 0-6 gegen England letztes Mal, dann kommt Jamaika und dann kommt El Salvador.
Träumchen.
Die wären alle dabei.
El Salvador war, glaube ich, 1982 dabei. 82, haben 10-1, genau, da erinnere ich mich auch noch dran. Wahnsinn. Großer Sport mit Heiko Olderb. Danke dir, Heiko. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 553.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte. Vous écoutez la radio 360.
Weiter geht's in der Big Show 553. Er ist wieder da aus New York und er hat Leckerlis mitgebracht. Jetzt nicht wirklich, wir haben das ja zum Glück nicht in New York dabei gehabt, aber Drake, Gratulation. Was für ein wunderschönes Heft, das es geworden ist. Ich bin nur ein kleines bisschen nicht irritiert, sondern erfreut, dass es verschiedene Cover gibt für Gab Next, das Mag Nummer 1.
Ja, danke. Ja, es sind einige irritiert, ob des Covers, was sie stellenweise bekommen haben. Also da gibt es jetzt auch eine, glaube ich, recht rege Tauschbörse, die ich da auf meinem Discord-Channel eingerichtet habe. Gibt ja welche, die noch warten, was für uns natürlich auch ein ziemliches Learning ist, dass wohl nicht alles ungefähr am gleichen Tag ankommt, was man am gleichen Tag in die Post gibt, sondern dass es sich über ein paar Tage erstreckt. Aber wir hoffen, dass jetzt heute, spätestens morgen, dann wirklich alle Magazine bei den Leuten angekommen sind und hoffentlich auch unversehrt. Das ist so, das, was mich momentan bei aller Freude darüber, wie es ankommt und den Lobeshymnen, die sich darüber einergießen, was mich echt nervt und was eigentlich diese ganze Woche verhagelt, dass wir bestimmt schon, weiß ich nicht, 100 Mails bekommen haben von Leuten, deren Heft halt nicht unbeschadet ankam, sondern da waren dann so Ecken abgekatscht, da waren dann ziemlich große Knicke am Rand drin. Und ich meine, wir haben ja über die letzten 10, 11 Jahre ja schon über so 7000 Bücher verschickt, die mache ich ja alle selber in so Bubble Wrap, in so Luftpolstertaschen, da ist noch nie was passiert. Und jetzt so viel, und wir hatten ja extra noch eine Woche verschoben, weil der Dienstleister, der das alles verschickt, wir selber könnten das ja gar nicht leisten, gesagt hat, naja, also wir haben, glaube ich, erst die falschen Versandtaschen bestellt, das passt da zwar rein, aber das kann gut sein, dass es dann verknickt. Und jetzt ist es halt trotzdem so verknickt und das ärgert mich aber brutal. Aber mal gucken, ich hoffe, dass wir die Leute, die da wirklich einen großen Schaden genommen haben, ersetzen können. Aber das schlägt natürlich ein bisschen ins Kontor. Aber ansonsten, ja, es ist echt Wahnsinn, was für ein Feedback es gibt. Und es ist ja auch wunderschön geworden. Obwohl wir selber ein bisschen kritisch sind, weil es vielleicht zu viel Text war, zu wenig eigentlich grafisch schöne Strecken, die wir uns auch mal so vorgestellt haben. Aber mein Gott, es war nicht die letzte Ausgabe. Man muss ja auch besser werden können.
Ich habe die bekommen mit Magic und mit Bird auf dem Cover und hinten ist, glaube ich, MJ auf dem Backcover, aber ich habe nur das Frontcover. Ich bin total happy damit. Es gibt ja auch eins mit LeBron, glaube ich, und es geht eben in dieser ganzen ersten Ausgabe von God Next Magazine um Goats. Und ich habe natürlich wieder ein kleiner Spoiler-Alert, obwohl ich schon mal was Ähnliches, ich habe eine Dokumentation, glaube ich, gesehen, aber die Personalie Len Bias, die lässt einem keine Ruhe, oder? Wenn man sich auch nur peripher für Basketball interessiert.
Ja, wir hatten, du hast gesagt, das Oberthema ist ja GOAT, also Greatest of All Time. Und da hätte man es ja leicht machen können und sagen können, wir schreiben halt diese GOAT-Diskussion von Jan. Das Längste, was ich, glaube ich, je in meinem Leben redigieren musste. und wir hangeln uns dann wieder so, schreiben Geschichten über die besten Spieler aller Zeiten. Aber das ist ja ein bisschen billig so. Und so wollen wir ja nicht sein. Und von daher war relativ schnell auch die Idee, okay, aber wie weit kann man das denn auffächern, dieses Thema Greatest oder Biggest oder wie man da jetzt Synonyme benutzen will. Und dann kamen wir dann relativ schnell auch auf Len Bias, weil der natürlich jemand ist, der diese GOAT-Diskussion einfach auch wahnsinnig beeinflusst, um vielleicht die mitzunehmen, die nicht wissen, wer das ist. Das war ein begnadeter Basketballer, begnadeter College-Spieler, der so ein bisschen als der ja, Antagonist dann für Michael Jordan gesehen wurde. Jordan geht ein, zwei Jahre vor ihm vom College dann ab und in die Liga und dann kommt Bias eigentlich nach, wird dann an zweiter Stelle von den Boston Celtics gedraftet, wo ja eigentlich Larry Bird auch noch spielt, noch gut spielt, 86. Und man denkt sich so, oh Gott, da kriegt der Meister, kriegt jetzt vielleicht sogar den besten Spieler seines Jahrgangs. Und wie läuft die Geschichte denn anders, wenn der wirklich da ankommt in Boston? Denn er kommt nicht an. Also er ist zwar da, unterschreibt seinen Vertrag und alles, aber stirbt dann in der Nacht direkt danach an einer Überdosis Kokain. Und das ist natürlich so das größte What-If, also was wäre, wenn der NBA-Geschichte. Und deswegen ist die Story da drin und auch, weil Len Bias überragende Bedeutung zukommt, das spoilern wir jetzt vielleicht nicht, außerhalb des Basketballs, so, ne, für die Gesellschaften in den USA, gerade für Afroamerikaner. Und das finde ich, ist genauso dieser Themenspagat, den wir hinbekommen wollen. In jeder Ausgabe, es wird in jeder Ausgabe ein Überthema geben, dass wir dann auch Sachen finden, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit dem Überthema zu tun haben, aber auf den zweiten Blick dann sehr wohl. Und deswegen ist zum Beispiel, sagt Len Bias, mit dabei.
Ganz, ganz harter Cut. Aber du hast ein Bild gepostet, aus New York noch. Und zwar erstens mal, wie bekommt man als Normalsterblicher Karten für Hamilton? Und zweitens, wie bekommt man so gute Karten für Hamilton? Das ist mal eine Einstiegsfrage.
Es ist gar nicht so schwer, das hat mich auch gewundert, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kann mit Musicals eigentlich nichts anfangen, muss ich dazu sagen. Das Einzige, was ein Musical war, das war auf Englisch Leistungskursfahrt nach London damals, Return to the Forbidden Planet. Oh mein Gott. Ein ganz kleines Theater in London. Und das fand ich schon cool, aber es war im Endeffekt, ist das ja so ein B-Movie, der dann einfach mit so Songs, die meine Eltern gehört haben, sag ich mal, ja. Oldies hätte man damals gesagt, versetzt wurde. Und das waren also Songs, die man kannte, alles klar, cool, B-Movie-Trash, hat alles gepasst. So. Aber dann hatte ich gesagt, also ich würde nie bei Ketzer so reinschauen, denke ich. Aber meine Frau hat mich dann während des Lockdowns des Erstens auf Hamilton gebracht und ich immer so, ja, also ich hatte schon noch mitbekommen, dass das voll der Banger war und voll der Knaller und das Hip-Hop ist und so. Aber ich dachte mir auch, vor allem nach Michael Rappaport, der mal gesagt hat in einem Podcast, ja, okay, wir können alle darüber reden, dass das ein Hip-Hop-Musical ist, aber ich habe noch nie irgendwo in der Bronx gehört, dass irgendwer sagt, ey, pumpst du gerade das aktuelle Hamilton-Album? So, das sagt da halt keiner. Ne? Naja, aber jetzt hat sie mir damals trotzdem hier Comes the General mal mich da wirklich fast physisch gezwungen, es anzuhören. Und das fand ich schon ganz okay, hab dann aber nicht weitergehört. Und dann aber doch angefangen und dann kam ich da nicht mehr von los. Und dann kam ja auf Disney Plus dieser Film von dem Original Cast, der auch in dem Originaltheater am Broadway aufgetreten ist. Und dann war es vorbei. Da war für mich klar, wir müssen uns das angucken. Und eigentlich sollten ja meine Mädels mitkommen, also meine Frau und meine Tochter nach New York, was da nicht ging, weil da die diese Impfpflicht für Innenräume galt ja noch ab 5 Jahre. Und dann war klar, mit einer 5-Jährigen nach New York zu fahren, ohne dass sie in den Innenraum gehen kann, das macht keinen Sinn. Gut, viel danach.
5 Jahre ist deine Tochter schon.
Ja, und deswegen war ich alleine da und dachte, gut, wenn ich alleine bin, dann kann ich auch zu Hamilton gehen. So, und dann habe ich geguckt nach den Karten und ich saß in der 5. Reihe, jetzt nicht in der Mitte, aber auch jetzt nicht so am Rand, dass man irgendwie nicht sehen kann, was passiert. Und das waren im Endeffekt $230. Und das ist natürlich echt, also wenn man überlegt, was es früher gekostet hat und was es auch jetzt immer noch kostet, wenn man irgendwie bei irgendwelchen Resell-Seiten sich da einkaufen will, jetzt hat man das Vierfache, Fünffache. Okay. Aber irgendwie, keine Ahnung warum. Die waren ja auch relativ frisch wieder offen. Ne? Broadway hat ja noch nicht so lange wieder aufgemacht. Und das war, ich muss es sagen, also das vielleicht Basketball außen vor, ist das Beste, was ich in meinem Leben jeweils gesehen habe, so im Entertainment-Bereich. Und ich saß so wirklich die 2,5, 3 Stunden, die das halt geht. Ich meine, ich kannte die Lieder ja alle und ich kannte die Story und natürlich ist auch da kann ich spoilern, das ist natürlich tragisch am Ende und so, aber ich saß da echt sehr lange mit tränenden Augen und immer unter der Maske, weil also da ist wirklich noch Impfpflicht und Maskenpflicht und alles und musste mit offenem Mund immer atmen, weil es einfach mich so begeistert und geflasht hat. Das war wirklich ein krasses Erlebnis und ich kann es nur jedem empfehlen. Und es war so krass, dass ich wirklich also ich bin nach Hause gekommen ins Hotel und gesagt, okay, wann ist morgen die nächste Vorstellung? Ich kaufe mir nochmal Karten. Aber dann war montags ist dann halt keine Vorstellung und dienstags war dann nur abends und hatten wir ja Karten oder ich war akkreditiert für ein Knicks-Spiel. Ja, Mittwoch ging es dann nach Hause und dann, ja, London, das ist der nächste Termin mit meiner Frau dann zusammen wieder Hamilton.
Okay, steht auf meiner Liste. Ich weiß, Doris Henkel, Tennisjournalistin seit Jahren, hat es, glaube ich, 5 oder 6 Mal schon gesehen.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Ich weiß aber nicht, ob sie es letzten Sommer, als ich dort war, im September überhaupt, ob da Broadway schon wieder offen war. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, schön, das zu sehen. Ich habe ja nur dieser Hauptdarsteller, dessen Doppelnamen ich eh nicht auf die Reihe kriege, aber der hat ja auch mitgespielt in einer Staffel von Curb Your Enthusiasm. Und ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich dort sitze, dass ich den Dialogen nicht folgen kann, weil ich mir denke, die sprechen so einen krassen Slang oder Dialekt, dass ich das nicht.
Nö, also die singen ja die ganze Zeit. Ja. Okay, zu wenig nur gesprochen. Okay. Also was ich schon sagen muss, ist, jetzt bist du hier voller Hamilton-Podcast, aber jetzt bei jedem, also jetzt das auf der Bühne zu sehen und ich bin natürlich auch direkt in irgendwelche YouTube-Algorithmen reingetappt. Jetzt mit verschiedenen Videos, wirklich die History dahinter, dann versteht man etwas, das auch für ein unfassbares Meisterwerk ist, also wie diese Lieder auch geschrieben sind, wie man es auf der Bühne sieht, einfach was für Kleinigkeiten da drin sind. Das interessiert mich auch, also gerade jetzt auch Hintergrund vor unserem Magazin, was wir jetzt gemacht haben, diese Liebe zum Detail und diese Kunst, Inhalte so rüberzubringen und so auch auf den Punkt zu bringen, dass, also auch von der Warte, professionellen Warte her, ganz abgesehen davon, dass mich die Musik abholt, das ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, ich werde da noch einige Stunden auf YouTube verbringen und mich damit. Auch zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit gefragt, hey, also ich sitze hier eigentlich quasi im Orchestergraben, aber augenscheinlich sitzt keiner neben mir, der Geige spielt. Wo sind die Leute? Und dann hatte ich immer nur gesehen, man sieht dann auf so Bildschirmen, dass da halt, also das ist dann, also man sieht, dass ein Mann, wo normalerweise quasi der Dirigent sitzt, ja, da sitzt einer und der spielt Keyboard und das konnte man oben auf Monitoren sehen und ich so, hä, aber der spielt doch jetzt nicht alleine hier auf seinem Keyboard die ganze Mucke, das kann ja gar nicht funktionieren. Also kommt das jetzt vom Band? Und dann habe ich dann natürlich auch auf YouTube rausgefunden, nein, das Orchester, was ja gar kein richtiges Orchester ist, sondern so die Musiker, die sitzen quasi alle unter der Bühne. In so echt super beengten Sachen. Da müssen sich denken, es ist ja nochmal krasser, dass das alles so funktioniert. Also absoluter Wahnsinn.
Bin jetzt schon angefixt. So.
Mit Recht.
Ja. Jetzt hast du heute ein kleines Video retweetet. Am Vormittag habe ich gesehen und ich habe gestern ein Zitat gelesen von Brian Windhorst, der ja die NBA schon sehr lang begleitet und vor allen Dingen LeBron James sehr lang begleitet. Und der hat irgendwie sehr, sehr plakativ rausgebrüllt, dass LeBron James bis jetzt es immer noch geschafft hat, nach 4 Jahren jedes Team zu, ich formuliere es mal positiv, zu überfordern. Und dein, was du retweetet hast, war, glaube ich, ein Layup, der nicht funktioniert für die Spurs, der vielleicht die Lakers schon in die Playoffs gebracht hat. A, hat Windhorst recht und B, war es das für die Spurs oder gibt es eh noch genug Spiele, dass sie die Lakers überholen könnten?
Ja, genug Spiele gibt es natürlich noch. Ne? Also sie waren ja Sieg gleich mit den Lakers spielen ja heute Nacht gegen Utah. Von daher, also sie standen ja vor LA. So, das war das Problem. Also das Problem für LA ist einfach momentan, dass man sagen muss, die beiden Teams, die vor ihnen stehen, auf den Plätzen 9 und 10, die ja berechtigen zu diesem Play-in-Turnier, ne, wo man dann sich ja noch um Platz 7 und 8 bewirbt, oder in dem Fall um Platz 8. Gegen diese beiden Teams haben die Lakers den Tiebreaker nicht. Also wenn man gleich viele Siege hat, dann landen die New Orleans Pelicans und die San Antonio Spurs im Endeffekt vor den LA Lakers. So. Also heißt, die brauchen über einen Sieg mehr als die. Und der Spielplan jetzt am Ende, es sind ja noch ein paar Spiele zu geben, was habe ich, 5 oder 6 jetzt noch, der ist für beide Teams nicht unbedingt leicht oder für alle drei Teams nicht unbedingt leicht. Allerdings kann man schon davon ausgehen, dass die Pelicans so das Restprogramm haben, das, wo man am ehesten sagt, ja gut, die kriegen wahrscheinlich keine Probleme mehr, sind ja noch ein Sieg vor den Lakers momentan, also ne, da müssen die sogar, oder sogar zwei, glaube ich sogar, also ne, die, glaube ich, holen sie jetzt nicht mehr. Also geht es für meine Begriffe um Lakers gegen Spurs und die Spurs spielen noch 2-mal gegen Portland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eine Mannschaft, die hat kein Interesse daran, Spiele zu gewinnen, ne, weil man ja mit, wenn man verliert, gewinnt durch die Draft.
Ja, ja.
Und die Spurs hatten eben gestern das Spiel gegen Memphis, also eine Mannschaft, die ja unglaublich gut drauf ist, auch ohne Ja Morant und sie hatten halt die Chance, am Ende mit einem grandiosen Play von Greg Popovich, was da aufgemalt wurde, das Spiel zu gewinnen. Und dann gab es ja halt diesen Korbleger von Cal Johnson, was, glaube ich, der dann halt wieder rausfliegt. Und hätte man diesen Sieg geholt, sagt plus den beiden Spielen gegen Portland, wo man von ausgeht, die gewinnen die wahrscheinlich. Oh, ey, dann, also dann wäre es schon verdammt schwer geworden für die Lakers. Und wer weiß, vielleicht wenn am Ende wirklich dann ein Sieg entscheidet, vielleicht ist es dann wirklich diese eine Szene jetzt gewesen, die dann den Lakers die Playoffs bringt. Was LeBron angeht und die Überforderung, ich habe das Zitat ist nicht im Kopf, aber naja, es ist natürlich eine Saison für die Lakers, die, also bei aller Kritik und bei allem Zweifel, die man haben konnte und haben musste, wahrscheinlich auch an den Meisterschaftsambitionen dieses Kaders, wie er zusammengestellt war, das, was jetzt passiert vor unseren Augen hier, seit Wochen und Monaten, ich glaube, es hat keiner kommen sehen. Selbst die größten Kritiker hätten nicht erwartet, dass die immer auf Platz 11 stehen. Also es gibt ja nur 15 Teams in der Western Conference und sie sind Elfter. Und das, obwohl sie ja eigentlich auf dem Papier LeBron James haben, Anthony Davis und Russell Westbrook. Gut, letzter, also Davis war jetzt lange raus, der wird am Freitag zurück erwartet gegen New Orleans, also einfach auch ein Spiel, wo eventuell sich schon eine Menge entscheiden kann dann für die Lakers. Und ohne Davis haben sie halt nichts hinbekommen. Ich glaube, von den letzten 16 Spielen, seit dem All-Star-Break, haben sie nur 4 gewonnen. Die Paarung Westbrook und James funktioniert nicht. Viele Rollenspieler funktionieren nicht. Das ist eine Mannschaft, die einfach, glaube ich, sich nicht gerne trifft, um zusammen Basketball zu spielen. Und das ist, glaube ich, in der Kreisliga wie in der NBA kein Erfolgsrezept, wenn man eigentlich keinen Bock aufeinander hat. Denn da gab es jetzt auch eine Menge öffentliche Zitate, die das klar belegt haben. Also wenn jemand wie Malik Monk, einer der jüngeren Spieler, der eigentlich gut funktioniert, dann mehr oder weniger so einfach so sagt, naja, also bei uns ist schon so, wenn wir verlieren, dann sind immer wir Jungen schuld und wenn wir, und die behandeln uns auch, als ob wir keine Ahnung hätten. Naja, wenn wir gewinnen, dann sind es ja die Alten, die es dann gewonnen haben. Das zeigt dann auch schon relativ plakativ, dass da intern einfach eine Menge nicht stimmt. Und da kann man natürlich auch, jetzt klar, muss man auch auf LeBron James gucken. Man sieht auf der einen Seite natürlich die Leistung, die er auf dem Feld bringt, die Statistiken, das ist wahnsinnig gut. Ohne den wäre schon lange der Schicht im Schacht dort. Auf der anderen Seite sieht man aber auch dieses, und ich würde sogar fast das passiv streichen, so passiv-aggressives Verhalten, was man in seiner Karriere schon öfter gesehen hat, was natürlich, wenn es funktioniert, einfach weggewischt wird, aber wenn es nicht funktioniert, wenn das Team struggelt, dann wird das ein Thema. Auch intern. Und das sind eben diese Momente, wo er halt dann einfach eine Körpersprache zeigt, die, naja, also die nicht die aussieht wie die eines Leaders, der ein Team antreibt. Noch nicht mal irgendwie mit so was mit harter Liebe oder so mit ätzenden Kommentaren. Solche Leader gibt's ja auch. Nein, er ist dann wirklich einer, der dann nicht zurückläuft, der so mehr oder weniger so eine Distanz schafft zwischen sich und seiner Mannschaft. Oft. Klar gibt's noch wieder genug Beispiele, wo er diese Distanz abbaut, aber alles zusammen, diese ganze Gemengelage. Also ich würde sagen, sie schaffen es nicht am Ende. Denn selbst wenn Anthony Davis zurückkommt jetzt, und das wird ihnen natürlich einen Schub geben, ich glaube, sie stehen einfach nicht zusammen. Und ein Team wie die Spurs, ich glaube, die haben da total Bock drauf und die wollen das. Und wenn die Lakers dann die Playoffs verpassen, dann ist das ein absolutes Desaster. Und dann bin ich sehr gespannt, was dann in der Offseason in LA passiert.
Bis dorthin sind noch ein paar Körbe zu werfen. André Vogt war das, aber hat mich jetzt so wuschig gemacht auf Hamilton, dass ich gleich mal schaue, dass ich früh genug meine Karten für den Sommer bekomme. Danke Dre, Big Show 553, kurze Pause.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Debakelalarm in 3, 2, 1. Zwei angeblich erwachsene Männer, die ihr Rollenspiel probieren.
Eddie Baby, when you first...
I'm sorry, I don't like being called Eddie Baby.
Na sauber.
Look, my lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at one right now.
Kann man den nur aufhalten?
Can I call you Frank? Why Frank? Frank's a nice name.
Jens, wer bin ich?
Du bist Lewis Hamilton.
Morning.
Mr. Hamilton, Sie waren heilfroh, aus Saudi-Arabien heil wieder herausgekommen zu sein. Warum sind Sie überhaupt hingefahren?
Eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich gehofft hatte, dass wir besser performen als zu Beginn in Bahrain. Oder aber auch, weil das in meinem Vertrag steht und ich nicht rechtzeitig einen positiven Corona-Test organisieren konnte.
Toto Wolff hat ja davon gesprochen, dass man derzeit richtig demütig sei.
Und fucking angefressen. Ich komme derzeit ja nicht einmal an einem Haas vorbei.
Apropos Toto Wolff. Wir sympathisieren seit Jahren mit Ihrem Boss, aber nach dem Interview vor dem Start des Rennens sind wir aufs neue schockverliebt.
Geile Frise, was?
Unglaublich.
Einfach großartig. Toto ist immer top rasiert. Aber obenrum, da geht es so richtig ab. Wahnsinn, ist mir schon bei Drive to Survive aufgefallen. Aber wie sich am Sonntag die Haare im Wind im Starting Grid aufgestellt haben, das war noch Next Level.
Markus, wer bin ich?
Du bist Nico Schlotterbeck.
Guten Tag.
Herr Schlotterbeck, ganz ehrlich, waren Sie ebenso überrascht wie wir, dass bei einem so sinnlosen Länderspiel wie in den Niederlanden ein VAR am Start war?
Absolut. Und wenn man sich dann den nicht gegebenen Elfer anschaut, in Echtzeit hätte ich gesagt, niemals. Und nach den TV-Bildern sage ich immer, großartig, dass die Entscheidung zurückgenommen wurde.
Ihr Name wird in letzter Zeit immer öfter mit jenem des FC Bayern in Verbindung gebracht. Dürfen wir schon Vollzug melden?
Das würde Coach Streich nicht freuen. Aber es ist natürlich völlig klar, ich werde im kommenden Jahr bei den Bayern spielen, dann wird sich herausstellen, dass ich nicht gut genug bin. Und 2023, 2024 bin ich dann bei Dortmund.
Mehr trauen Sie sich nicht zu?
Also, ich spiele keine zwei Minuten in der Nationalelf, ruft schon die SZ bei meiner Oma an. Der Medienrummel hat schon angefangen und dabei bin ich noch gar nicht mal bei den Bayern. Aber gut, für eine Spielzeit nehme ich die Erfahrung und die Kohle halt mit.
Jens, wer bin ich?
Du bist Philipp Jicher.
Und das sehr gerne.
Herr Jicher, Ihre Mannschaft, der THW Kiel, hat beim SC Magdeburg, dem kommenden deutschen Handball-Champion, souverän gewonnen. Was haben Sie aus diesem Spiel gelernt?
Dass wir die Besten sind, aber eben nur, wenn alle dabei sind. Und mit alle meine ich zuallererst Niklas Landin.
Landin ist eben zum zweiten Mal in Folge als Welthandballer ausgezeichnet worden. Sie selbst war in diesem Jahr 2010. Wie verändert so ein Titel eine Karriere?
Genau zero. Im Handball ist die Wahrheit doch die. Jede Mannschaft ist größer als irgendein Spieler. Beim THW haben so viele Superstars gespielt, aber die Leute wären auch in die Halle gegangen, wenn es nicht ganz so große und gute Namen gewesen wären. Das heißt, ich habe keinen Cent mehr verdient. Und Niklas wird auch keinen Cent mehr verdienen.
Markus, wer bin ich?
Du bist Ray Dagg.
Bitte wer?
Na, der Polizist, der damals das Konzert der Beatles auf dem Dach beendet hat.
Ach, der Ray Dagg. Natürlich. Wie kommen Sie denn auf mich?
Michael Körner hat uns gerade ein Video geschickt.
Ah, der große Körner.
Mr. Dagg, Sie bezeichnen sich selbst als den unglücklichen Ray Dagg. Dabei sind Sie an jenem Nachmittag doch nur Ihrer Pflicht nachgegangen.
Schön, dass Sie das so sehen.
Warum hat denn die ganze Aktion so lange gedauert?
Weil ich komplett überfordert war. Über Jahre war immer nur von den Fab Four die Rede. Und dann komme ich auf die Dachterrasse und stelle fest, da sitzt ja ein Fünfter am Keyboard. Und der ist der Beste von allen.
Sie sprechen von Billy Preston?
Unglaublich, der Junge.
Ein Genie. Aber dann haben Sie ja doch die Stecker ziehen lassen.
Nicht mit großer Überzeugung. Aber nur so konnte ich zur Legende werden.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Tennis, Big Show 553 hinten raus, selbstverständlich. Und dabei heute von der Bild-Zeitung unser Mann, der einzige Mann, der noch näher an Alexander Zverev dran ist als Paul Häuser, das ist Sebastian Kaiser. Grüß dich, Sebastian.
Hallihallo.
Und eben jener Paul Häuser ist auch am Start. Servus, Paul.
Ja, servus.
Sebastian, was hörst du aus Miami? Die amerikanischen TV-Kommentatoren, da hatten mir Heiko Olderb zugerufen, hätten gemeint, Sascha wäre etwas under the weather gewesen. Geht das auch mit deinen Informationen überein?
Ja, brauchen wir nur aufs Ergebnis zu gucken und auf die Ergebnisse der letzten Wochen. Also ich bleib bei meiner Meinung, da läuft einiges nicht so, wie es laufen sollte. Und die Souveränität des letzten Jahres ist weg. Der knallharte Bums des letzten Jahres ist weg. Also ja, da kann man jetzt natürlich spekulieren, woran das liegt, ne?
Ja, ich weiß es nicht, aber Paul, gestern habe ich mit meinem Sohn so geredet und wir haben beide, hätten wir all unser Hab und Gut auf Zverev gesetzt, weil er eigentlich Kaspar Rüth ein Spieler ist, der ein lässiger Spieler ist, aber dessen Spiel Zverev einen nicht wehtun kann. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich habe den dritten Satz gesehen.
Aber in der gegenwärtigen Phase mit dem, was in seinem Umfeld passiert, darfst du nie dein Leben auf Alexander Zverev setzen. Da kann der gegen die Nummer 277 der Welt verlieren. Ja. Also sind vorbei. Erstmal.
Das ist zu harsch, Paul. Das ist zu harsch, oder?
Ja, weil er hat jetzt ja schon 3 Siege eingefahren. Und gut, gegen Borna Coric war es auch mit einigen Wacklern. Gegen Borna Coric, gut, der ist unangenehm für ihn. Auch ein sehr beständiger Spieler, gegen den er eine negative Bilanz vorher hatte. Und der zweite Satz von Coric, auch blitzsauber, der ist schon wieder in erstaunlicher Form. Er hat gezogen, hat da auch Probleme gehabt im dritten. Aber Sieg gegen McDonald war dann ganz souverän, glatt in 2. Und gegen Thanasi Kokkinakis, ja, auch glatt in 2. Aber da war Kokkinakis jetzt auch nicht ganz auf der Höhe. Der war, glaube ich, auch leicht angeschlagen. Also, okay, 3 Siege eingefahren. Jetzt Kaspar Rüth. Ich sehe es schon so, dass er den eigentlich drauf haben muss in einer guten Form. Natürlich. Vor allem, wenn er ihn auf der Rückhand hält. Kaspar Rüth ist wahnsinnig beeindruckend, wie der sich entwickelt hat. Auch nach seinem Aufschlag wieder, der ist wahnsinnig schwer zu breaken, wenn er gut serviert, weil er das Spiel so krass auf seine Vorhand zieht. Das hat teilweise echt ein bisschen Nadal-Niveau bei Kaspar Rüth. Und wir dürfen jetzt nicht vergessen, in Miami ist es ein sehr, sehr langsamer Hardcourt. Das geht schon so ein bisschen Richtung Sand. Und dann macht es der Norweger echt klasse. Der ist mittlerweile einfach ein gestandener Top-10-Spieler. So. Aber wenn Zverev ihn auf der Rückhand hält in den Rallyes, ja, dann kann er ihn nicht wehtun. Dann spricht alles für Zverev. Und ich hatte ein bisschen Schlafwandel heute Nacht, habe dann geguckt, hier, was ist da los? Bin Anfang zweiter Satz reingegangen. Da hatte Rüth schon Breakchancen zum frühen Break im zweiten. Und dann hat Zverev das gedreht. Da hatte Rüth aber auch große Probleme, weil er eine Blase an der kleinen Zehe hatte und hat dann so laufen lassen. Und dann ging bei Rüth plötzlich gar nichts. Er hat nur noch Fehler geschossen und war dann aber im dritten, nachdem er einen Medical Timeout genommen hatte, seine Blase nochmal ganz frisch tapen hat lassen, war der wieder voll da. Und letztendlich muss man dann sagen, war es im ersten und im dritten Satz ein verdienter Sieg für Kaspar Rüth. Der hat sich das eine Break geholt und hat das dann transportiert. Und Zverev kam nicht rein in die Aufschlagspiele von Rüth und hat auch das Break viel zu leicht kassiert. Im Endeffekt viel zu viele unnötige Fehler sich geleistet und kam nicht in die Rückhand von Rüth rein. Und wenn da mal diese Rallyes da waren, dann habe ich nicht verstanden, warum er ihn nicht auf der Rückhand penetriert hat. Also da war es auch vom Matchplan her für mich ein bisschen schwierig.
Ja, bin ich bei dir. Er hat eine Chance gehabt, das war, glaube ich, im siebten Spiel, wo er 15-30 gehabt hat, wo ihm Rüth mit einem katastrophalen Volley was angeboten hat zum 15-30, aber ansonsten schwierig. Aber Sebastian, was meinst du mit Umfeld? Das ist doch alles gut in seinem Umfeld. Frau Tomala sitzt dort, Sergi Bruguera sitzt neuerdings in seiner Box. Was genau meinst du mit Umfeld, Sebastian?
Ja, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist, ob ihm das so gut tut und ob das alles jetzt noch ein neuer Trainer dazu holen, den man mal testet und keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch eine Weile mit ihm nicht mehr gesprochen, aber offensichtlich scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ne? Also wir brauchen jetzt auch keine Spielanalyse zu Kaspar Rüth zu machen. Wenn er Nummer 1 der Welt und werden will und Grand Slams gewinnen möchte, muss er den schlagen. So, und die anderen drei, die kennt auf der Straße kein Schwein. Also die muss er schlagen und die muss er auch was er ja gemacht hat, bei einem großen Turnier wie jetzt hier erst recht schlagen. Aber das war auch mehr oder weniger gestolpert. Also nochmal, also der hat andere Ansprüche und wir müssen ihn ja danach messen, was er auch selber von sich verlangt und fordert. So, und da, wenn alles stimmen würde, dann würde er jetzt nicht so aus dem Tritt sein, wie er aus dem Tritt ist. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt die Ursache dieser Ausraster ist, dass ihm das noch in den Kopf rumspukt. Mhm. Das da bin ich fest davon überzeugt, dass er das schon längst vergessen hat. Aber irgendwas scheint nicht zu klappen. Und wie gesagt, da kann man eben nur spekulieren. Ich weiß nicht, was da jetzt genau nicht gestimmt hat, dass es sich jetzt da den Procuera holen muss. Aber tja, wir werden es irgendwann erfahren, wenn er wieder in Europa und besser erreichbar ist. Also ich glaube, Michael ist auch nicht bei ihm. Der Ledowski weiß ich jetzt gar nicht, ob der jetzt noch drüben ist. Also ja, da ist alles...
War da?
Okay. Okay.
Micha
ist nicht da, das weiß ich genau, aber er ist da, Ledowski, dann ist das okay. Dann hat er aber jetzt wieder zwei, auf die er dann hört im Training. Und dann, also wie gesagt, ich bin ja beim Training nicht dabei. Das wäre mal interessant zu sehen, wie die sich dort miteinander abgeben. Also ich kann mich erinnern, 2017, da hatte dann Angie Kerber mal zu Torben Belz noch in New York einen Trainer dazu geholt und das waren unfassbare Bilder da auf dem Trainingsplatz. Der eigentliche Trainer stand daneben wie ein Schuljunge und der neue Trainer hat dann das Kommando geführt und so. Also das ist dann immer eine ganz, ganz interessante Sache, aber da muss man halt vor Ort sein, um das zu sehen. Das bin ich nicht. Wie gesagt, irgendwas kann nicht stimmen, weil sonst würde Alexander Zverev gut spielen.
Ja, aber die Absenz von Mischa ist natürlich, der war nicht mit in Australien. Jetzt war er hier nicht mit, in Acapulco war er. In Australien war Mischa dabei? Nee. Australien war Mischa nicht dabei.
Wir haben mit Mischa in Australien am rumgesessen und ich habe mit ihm gegessen.
Okay, dann war er dort. Okay, habe ich ihn übersehen, Kaiser.
Keine Halluzination.
Habe ich ihn übersehen, Kaiser. Okay, meinetwegen.
Ja, offensichtlich. Ich schicke dir Bilder, wie wir da auf dem Federation Square zusammen sitzen.
Okay, gut. Dann war er dabei. Also meine Theorie komplett in der Luft zerrissen. Bitte, dann ist es halt so.
Ah, ja, aber vielleicht doch.
Er wird auch Vater. Jetzt. Also er ist, er wird jetzt in den nächsten Wochen Vater und okay. Deswegen. Es ist klar, dass er sich jetzt ein bisschen mehr um seine Frau kümmert als um Sascha. Hm. Aber wie gesagt, das irgendwas scheint nicht zu stimmen, weil sonst würde jetzt Sascha nicht so reagieren, wie er reagiert.
Also was auf jeden Fall ist, er ist ein Flow-Spieler. Das haben wir immer gesehen bei Sascha Zverev. Wenn der im Flow ist und da hat Sebastian vollkommen recht. Dann fegt er die ja alle weg, dann kann er wirklich jeden schlagen. Natürlich passt es vor allem gut auf einem schnellen Belag. In der Halle war das jetzt überragend, aber oder Tokio gewonnen, haben wir ja gesehen, Wien gewonnen, ATP Finals gewonnen, auch Djokovic, Medvedev geschlagen. Und diesen Flow, der ist irgendwo abhanden gekommen, weil wenn wir jetzt mal auf die Saison 2022 bislang schauen, Niederlage gegen Shapovalov. Okay, guter Shapovalov, aber trotzdem, wenn er im Flow ist, dann schlägt er den Best of Five, dann muss er den schlagen. Ja. Und Tommy Paul, Indian Wells, hat ja auch überragend gespielt, der Tommy Paul, aber Zverev muss ihn in einem guten Flow, muss er ihn packen.
Nicht mal das, Paul, 4 Doppelfehler bei Break 4 im dritten Satz.
Ja. Richtig. Also das ist auf jeden Fall, ja, man... Dieses Krisengerede immer schwierig, aber das ist für ihn bislang eine echt bescheidene Saison. Und da braucht er jetzt einen Turnaround. Und jetzt, da sind wir jetzt bei Bruguera, jetzt geht die Sandplatzsaison los. Ich habe schon die Hoffnung, dass Bruguera ihm nochmal ganz andere Impulse mitgibt. Was ich jetzt so gehört habe oder gesehen habe, Bruguera hat sich das jetzt ganz entspannt angeschaut, war jetzt noch nicht gleich der große Zampano da im Team, sondern hat das beobachtet, auch sein Neuroathletiktraining mit Lars Lienhardt. Also es ist ja nicht so, man kann ihm nicht vorwerfen, Alexander Zverev, dass er nicht wahnsinnig viel ausprobiert. Macht da konsequent auch sein Training mit der VR-Brille. Und ja, Bruguera hat mit Gasquet und mit Tsonga vorher gearbeitet. Die ganz großen Erfolge hat er jetzt als Coach dann nicht vorzuweisen. Aber Bruguera, kann ich mir schon vorstellen, ist einer der vor allem taktisch, weil er ja auch selber als Spieler mit so einer Spielintelligenz gesegnet war, mit so viel Kreativität gespielt hat und gerade bei der Shot Selection nochmal im richtigen Moment vielleicht auch nach vorne gehen und wann warte ich ab, wie zerlege ich einen Gegner so ein bisschen, wie nehme ich da das Spiel auseinander. Gestern bei Kaspar Ruud hat das nicht hingehauen, wie ich finde, auch wenn ich mir da die Statistiken anschaue, wirklich viel zu viele Unforced Errors, da war, ja, dass er da nicht die Fehler aus Ruud auf der Rückhandseite rausgekitzelt hat oder dann auch im richtigen Moment attackiert hat, das hat nicht hingehauen. Ich glaube aber auf Sand, Bruguera kann ihm wahnsinnig viel geben, taktisch und vielleicht auch technisch, um bei Zverev diese Fehlerquote, Ladepunkt, zweiter Aufschlag, vielleicht da nochmal einen zusätzlichen stabilisierenden Faktor mit reinzubringen. Das wäre jetzt meine Hoffnung.
Boah, ich muss jetzt gleich mal alle YouTube-Videos, die ich von Sergi Bruguera finde, mir anschauen, weil ich habe den jetzt nicht so als kreativen Geist, wie du ihn gerade beschrieben hast, in Erinnerung, Paul. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja, ich weiß nur, dass der Muster ihn immer auf süß gehabt hat. Zu meiner großen Freude, immer wenn es um was gegangen ist, hat der Muster ihn paniert. Aber ich schaue da gerne nochmal nach. Aber ja, gut. Sergi Bruguera ist da. Magst du noch was zu Zverev sagen, Sebastian? Oder hast du diese Geschichte mit Kyrgios aus der Nähe verfolgt? Ich habe es gesehen bei Sky. Und Stefan Hempel war nicht pleased mit Kyrgios, weil er gesagt hat, irgendwann ist auch mal gut. Und der sollte mal ein bisschen einfangen. Und im Grunde genommen war das schon over the top. Hast du da was gesehen, Sebastian? Hast du eine Meinung oder müssen wir den Paul dazu befragen?
Ja, den Paul müssen wir auf alle Fälle
befragen. Ja, unbedingt.
Aber, mein Gott, wir kennen doch alle Kyrgios und wir wissen, dass das nicht das erste Mal war und da ist immer eine tickende Zeitbombe. Das ist immer einer, der mit dem geringsten Peaks oder mit dem geringsten Tropfen, der noch längst nicht das Wasser fast zu Überlaufen bringen müsste, es aber für ihn trotzdem zu Überlaufen bringt. Bei Kyrgios musst du immer auf alles gefasst sein. Das ist einfach so. Und deswegen überrascht mich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir können jetzt wieder über Strafen reden. Wir können jetzt wieder über, was weiß ich, reden, über Benehmen, über... dann kommt er wieder und sagt, ich habe so und so viel Geld gespendet für das und das und so. Also das ist ein Mann, der hat nicht nur zwei Gesichter, der hat, glaube ich, drei oder vier Gesichter. Und deswegen wird er auch immer ein Typ bleiben und immer ein ungeheuer spannender Mensch bleiben. Und auch so ein Typ, den man entweder hassen oder lieben kann. Klar, alles unglücklich, was er in dieser Richtung tut, aber das muss natürlich nicht sein. Aber generell finde ich gut, dass es so einen wie den gibt.
Paul, also ja, Stefan war nicht happy mit ihm, muss man wirklich sagen, also im Match gegen Senna, weil er einfach nicht aufgehört hat und es gab eigentlich keinen Anlass.
Muss er auch nicht, Stefan muss da auch nicht happy sein.
Das naja, ist ja, aber es gab diesmal gab es wirklich eigentlich keinen Anlass, wie ich fand, ja. Nur dass das Funkgerät angeht, ja. Und, naja.
Ja, das gibt es ja öfters nicht. Wann gibt es da mal einen richtigen Anlass dafür? Also Zverevs Ausraster war auch kein Anlass,
naja, das Ball ist wahr.
Sagten Doppel da irgendwie ins Aus oder nicht ins Aus. Also wir brauchen uns ja, die Mühe wird sich jetzt für uns keiner machen, aber wir brauchen uns ja jetzt nur mal die Anlässe von Ausrastern in den letzten 5 Jahren nehmen. Und dann gucken wir mal, welcher Anlass diese Art von Ausraster rechtfertigt. So, und dann können wir über die Temperaturen reden auf dem Platz, wo ja bei Hitze immer noch ein bisschen mehr passiert, als wenn du um 22 Uhr bei 20 Grad spielst und so weiter. Da muss man die ganzen Einflüsse suchen, viel zu kompliziert. Also,
Paul. Ist
auch unnötig gesagt.
Ja, Paul. Ja, ich gehöre zur Kategorie, ich liebe ihn. Also wirklich als Spieler, ich schaue ihn so gern immer an. Es ist der pure Genuss, finde ich, dieses unfassbare Talent zu sehen. Also ein Spieler mit so einem Talent, was der veranstalten kann, was der für Möglichkeiten hat. Und gleichzeitig ist es da manchmal einfach grausam, wie er sich selber rausschießt. Jetzt gibt es ein nicht funktionierendes Funkgerät. Und natürlich, da kommt dann wieder so ein bisschen bei Kyrgios, ist genauso wie Sebastian gesagt hat, ein falscher Moment und plötzlich dreht der da frei. Carlos Bernades hatte auch an dem Tag, muss man sagen, überhaupt keinen Bock drauf auf dieses Spirenzchen. Der war jetzt eben nicht so nachsichtig, wie es ja schon einmal Mohamed Layani war, der dann so ein bisschen...
You're better than this.
Ja, der ihn dann eigentlich zum Sieg gecoacht hat, weiß ich noch, beim US Open gegen Pierre-Hugues Herbert, hat er dann dafür auch die Strafe bekommen als Schiedsrichter. Ja, Bernades war rigoros. Und dann war es natürlich doppelt grausam, wenn man sich das anschaut, weil ich glaube schon, er hätte noch die Kurve vielleicht kriegen können, aber dann war es halt Point Penalty und dann später Game Penalty gleichbedeutend mit einem verlorenen Break, also mit einem Aufschlagverlust. Mhm. Und Sinner hat es dann genutzt. wenn man sich das Tableau jetzt anschaut, ey, Kyrgios hätte wirklich alle Möglichkeiten gehabt, Wahnsinn, hier ins Finale von Miami durchzugehen. Jetzt ist Zverev raus gegen Ruud. Den Ruud hat er in Indian Wells hergespielt, Kyrgios. Und ja, jetzt ist Francisco Cerundolo ist ins Halbfinale eingezogen, weil er gestern Sinner aufgeben musste wegen einer Blasenverletzung. Ja, ja, krasse Nummer. Ich muss trotzdem sagen, es ist so schön, ihn einfach wieder spielen zu sehen. Bin gespannt, wie die Reise weitergeht bei Kyrgios und hoffe, er kriegt es irgendwie im Griff. Er ist ja noch im Doppel dabei mit Kokkinakis. Ja. Und ich glaube, da ist Kokkinakis ein ganz entscheidender Faktor. Der hat diesen Einfluss auf ihn, der kriegt ihn auch ein bisschen runter. Ich glaube, er würde nie so völlig durchdrehen mit Kokkinakis auf dem Platz. Ja, da gab es sicherlich auch schon die ein oder andere Provokation, aber ich glaube, Kokkinakis als sein bester Kumpel, den braucht er. Und am Ende, gut, kriegt das dann nicht in dieser Regelmäßigkeit im Einzel hin. Im Doppel ist er ja jetzt schon absolute Weltklasse, Grand Slam-Sieger, und bin gespannt, was da noch kommt. Aber
ja, ich bin heute Nacht gegen Isner und gegen Hurkacz, wird auch spannend werden, und sind eigentlich schon so gut wie Turin, für Turin qualifiziert, da bin ich mal gespannt, ob er dann überhaupt Lust hat, irgendwann Ende Oktober, Anfang November nach Turin zu fahren. Ein Wort noch zu den Frauen, Sebastian. Naomi Osaka, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, vielleicht liege ich auch falsch, wird heute Belinda Bencic schlagen und stünde dann im Finale von Miami. Siehst du sie schon wieder? Ja, wo siehst du sie? Wie gut ist sie schon wieder? Ist das schon wieder so, dass sie Swiatek auch schlagen kann? Oder ist das auch ein bisschen glücklich gelaufen jetzt bei dem Turnier? Sie hat ja auch einen Freilos, also einmal ist sie weitergekommen, gratis, hat Kerber geschlagen. Wo siehst du Osaka im Moment?
Also, um in deiner Temperatur zu bleiben, ich würde jetzt mein Leben nicht auf Osaka verwenden, dass ich Swiatek schlagen könnte. Aber um ernst zu bleiben, glaube ich, dass sie auf dem, also man muss immer gucken, bei ihr ist ja auch so, was da, es gibt irgendeine Bemerkung von irgendeinem Menschen, der noch so unwichtig ist auf dieser Welt, aber das zieht sie dann schlagartig total runter und sie geht 2-6, 1-6 vom Platz, egal gegen wen. Das kann bei ihr immer passieren. Für so gefestigt halte ich sie noch nicht. Aber das, was sie jetzt hier zeigt, wenn sie das jetzt ohne äußere Einflüsse, die jetzt mental sich auf sie auswirken, wenn sie das durchhält und weiter so zelebriert wie bisher, dann kann sie natürlich ins Finale einziehen und dann kann sie natürlich Swiatek schlagen. Das ist überhaupt nicht das Thema, das glaube ich schon. Die Alte ist sie natürlich noch nicht wieder. Also diese dominierende Spielerin, die Grand Slams hintereinander gewinnt und die mit ihrem Aufschlag alles wegballert, was ihr in den Weg kommt. Ich glaube, da war sie auch noch nicht vollkommen. Ich glaube, dass sie die dominierende Spielerin über tatsächlich 10 Jahre hinweg hätte werden können. Ja. Mit ihrem gesamten körperlichen und spielerischen Repertoire. Da hätte, also wüsste ich jetzt auch immer, trotz der 75.000 Grand Slam-Siegerinnen bei den Frauen, die da zurzeit noch mitspielen, niemand, der sie hätte schlagen können, wenn sie auf Kurs geblieben wäre in der Zeit damals. Und deswegen, ja, für mich, wenn sie das alles ausblenden kann und sich auf den Sport konzentrieren kann, dann ist sie wieder zurück auf dem Weg dahin. Und ich halte es jetzt schon für möglich, aber ich sehe immer noch die latente Gefahr, dass irgendein Grübelchen, das da von außen kommt und das dann noch so unwichtig ist, sie ihr aber so zu schaffen macht, dass dann wieder von einer Sekunde auf die andere alles weg ist. Aber was dann im nächsten Turnier natürlich dann wieder auf einmal da ist, weil es ja dann ein neuer Ort, ein neues Turnier, ein neuer Gegner ist, da kann das wieder sofort da sein. Also die ist für mich zurzeit da wohl die Spielerin, die am meisten von einer Sekunde auf die andere wanken oder ja, weit nach oben schießen kann.
Spannend. Also mein ganzes Leben setze ich nicht auf sie heute Abend, aber ich glaube, dass sie Bencic schlagen wird. Und dann wäre ein Finale spannend.
Belinda Bencic mit beeindruckenden Ergebnissen, wie ich
finde. Ja, ja,
die ist auch ganz schön durchmarschiert. Aber Iga Swiatek auch. Also mein Gefühl wäre jetzt Swiatek.
Ja, hat 15 Matches ist hintereinander gewonnen. Jetzt auch gegen Kvitova war 3-3, also das schaut ganz gut aus. Ja, das war's, die Big Show 553. Danke Paul, danke Sebastian. Wir hören uns wieder nächste Woche mit der Big Show und ansonsten mit den Davies.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!